Aufmerksamkeit.
No, es Bücher und Schnitzelbracker. Wem Hermann da gerade? Johann Strauss Sohn oder doch den ihrem Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich! Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
Sportradio 360, die Big Show 645. Unser heutiges Programm, meine sehr verehrten Frauen und Männer. Also, los geht's mit Fußball. Zwei Teile, Sven Schröter und Andreas Renner. Bisschen Union gegen Bayern, also Nenad Bjelica und die Rolle des Coaches als solchem und danach zweite Liga. Kurzer Break von Andreas, denn wir gehen dann zu Markus Götz und zu Uwe Semrau. Handball-Europameisterschaft, längerer Teil, aber sehr, sehr hörenswert, wie ich finde. Danach wieder zurück zu Andreas Renner, der mit Nicolas Martin, mit Günther Zapf und mit Christian Schimmel die NFL durchnimmt. Stefan der Beuys Heinrich ist auf dem Weg nach Daytona und bespricht mit Eddie Mielke das Wochenende vor. Danach haben wir einen wunderbaren Skiteil mit Tom Heberlein und mit Roman Stelzner. Heute alles übrigens ein kleines bisschen ausführlicher, was nicht schlecht sein muss. Danach das fluchende Klassenzimmer. In dieser Woche aufgrund des Streiks der Lokführergewerkschaft gibt es Online-Unterricht und das haben wir nach Ende unserer Stunde genutzt. NBA mit dem NBA-Chefkoch Sepp Dumitru, dann vor dem Tennisteil, wo es ja in dieser Woche möglicherweise einen deutschen Grand-Slam-Sieger geben könnte. Es wäre eine massive Leistung von Alexander Zverev, aber Klaus Bellstedt und Paul Häuser sind diejenigen, die das richtigerweise für uns einschätzen. Also, auf geht's. Big Show 645, Sportradio 360. Ah ja, und wer noch ein Heft bestellen möchte, ich hatte noch so viele, dass ich in meinem Keller immer noch nicht Sport treiben kann. Also, steilpass@sportradio360.de. Jetzt noch bestellen. 12 Euro plus 1,60 Versand in Deutschland. Herrschaften, Big Show 645 also beginnt mit Fußball und sie beginnt zum einen mit Sven Schröter von Sky. Schönen guten Morgen, lieber Sven.
Guten Morgen.
Und mit Andreas Renner von DAZN. Servus, Andreas.
Hallo.
Ja, ich wollte eigentlich über die zweite Liga ein bisschen plaudern, werden wir auch noch tun, aber gestern Abend in der Allianz Arena, ich bin schon kurz weggenickt, weil ich gleichzeitig auf zwei anderen Geräten mir Skifahren und Handball angeschaut habe. Auf einmal höre ich Kai Dittmann, Ohrfeige von Bjelica für Sané. Es gibt dann die rote Karte, ich lese heute im Kicker, ja, eigentlich Bjelica von Janis Klimburg, der hier ja auch öfter zu Gast ist, Kommentar, Nenad Bjelica eigentlich nicht mehr tragbar für Union Berlin, jetzt noch nur, ich glaube, 7 Pflichtspielen. Dann sehe ich die Szene in der Zeitlupe und ich weiß nicht, ob ich einfach altersmilde bin oder einfach müde bin. Andreas, hast du die Szene gesehen? Ja, gut, ich meine, er greift ihm ans Gesicht, ins Gesicht, aber jetzt hier, mir fehlt ein bisschen der Animo, das so groß aufzubauschen. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich nur alt und müde und krank. Andreas, du bist jung, kräftig und on fire.
Ach so, okay, danke, dass du mir das mal sagst, da weiß ich das jetzt auch. Ja. Aber, Ja, ich habe die Szene gesehen. Ich denke, das ganze Problem beginnt schon mal damit, dass der Ball rollt ins Aus in die Coachingzone von Nenad Bjelica. Sané will ihn holen und Bjelica hält den Ball von ihm weg. Auch wenn er hinterher gesagt hat, ja, ich wollte mir nur einen Ball geben. Das wollte er genau nicht. Er wollte ihm den Ball nicht geben. Dann hat Sané halt versucht, nach dem Ball zu greifen. Und dann hat ihm Bjelica halt zweimal, ich würde jetzt auch nicht sagen, es war natürlich kein Faustschlag. Er hat ihm zweimal einen Wischer auf die Wange gegeben. Und ich glaube, eins muss man halt, wenn man es einordnet, wir reden hier jetzt nicht von Faustkampfregeln Samstagabend in Glasgow, ja, sondern wir reden von, was sind die gängigen Vorgehensweisen beim Fußball? Und beim Fußball ist es halt tabu, dem Gegner ins Gesicht zu greifen. Das ist immer rot. Und deswegen kann ich die Reaktion verstehen. Und ich glaube, das wird jetzt halt so ein bisschen so einsortiert, wie das, was mit Norbert Meyer und Albert Streit mal passiert ist, dieser Fast-Kopfstoß, wo Norbert Meyer dann zu Boden gegangen ist und so getan hat, als hätte es eine Tätigkeit gegen ihn gegeben. Das sind halt einfach Situationen, wenn das auf dem Platz passiert und es ist irgendein Spieler, der das macht, sagt man, naja, okay, aber wir reden hier vom Trainer. Und das ist dann halt auch nochmal was anderes, weil der Trainer ist nicht so in der Emotion des Moments gefangen wie die Spieler, die aus dem Zweikampf rauskommen oder so. Deswegen, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass da zumindest eine sehr lange Sperre kommen muss, ob jetzt dann Union weiter mit Bjelica arbeiten kann oder nicht. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, aber dass das so nicht geht, da wäre ich nicht so altersmilde wie du, da hast du recht.
Also Sven, diese Vorbildwirkung des Coaches, wir kennen ja auch Coaches, die abseits des Platzes, wie ich finde, sehr, sehr viel schlaue Sachen sagen, wo ich immer gern zuhöre, wie bei Christian Streich zum Beispiel oder wie auch bei Jürgen Klopp. Aber die sind natürlich manchmal auch extrem emotional. Ich möchte es ja nicht entschuldigen, was Bjelica gemacht hat. Ich fand nur dann die Aufregung, natürlich, man darf dann nie in die sozialen Netzwerke schauen, weil dort ist alles ein Skandal. Aber ich fand das halt jetzt dann auch nicht ganz so, ja, ich fand es nicht ganz so krass, aber diese Vorbildwirkung, Sven, würdest du da mitgehen, dass die für den Trainer natürlich ganz besonders gilt oder nicht?
Auf jeden Fall, denke ich, ganz sicherlich. Ich habe immer ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn in irgendeiner Weise irgendwas mit Trainer und Spieler, gegnerischem Spieler innerhalb eines Fußballspiels ist. Das ist, ich finde, es ist immer primär die Aufgabe eines Trainers, sich da rauszuhalten, sich dazu auch zurückzuhalten. Da ist mit Sicherheit eine Grenze überschritten. Die rote Karte ist sicherlich völlig in Ordnung. Es wird eine Sperre geben, auch da gebe ich Andreas recht. Ob man es noch höher hängen muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber Vorbildwirkung muss es immer geben und es ist auch nicht damit getan zu sagen, okay, nee, das war's. Und auch dieses, ich entschuldige mich da nicht, das behagt mir auch nicht. Also will sich ja nicht bei Dani entschuldigen, weil offenbar was provoziert oder gesagt wurde oder keine Ahnung. Aber das ist dann schon auch ein bisschen Kindergartenniveau. Und das behagt mir alles nicht.
Ja, das Interessante ist ja, dass vor zwei Tagen war, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung ein ausführliches Interview mit Nenad Bjelica. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich glaube, Javier Cáceres hat es geführt. Und da sagt Bjelica eben, dass er sehr aktiv, oder nicht er, sondern sein Manager, sehr aktiv versucht hat, einen Job in der Bundesliga zu bekommen. Jetzt hat er den Job bei Union Berlin, sicherlich keine üble Adresse, Andreas, und jetzt könnte es sein, dass er sich durch diese dumme Aktion im Grunde genommen seine Zukunft zumindest in Deutschland verbaut hat. Er hat in anderen Ländern auch schon, er hat in Wien gecoacht, kann ich mich erinnern, bei der Wiener Austria, aber da ist natürlich die Bundesliga nochmal anderes Kaliber. Das wäre natürlich dann fast die doppelte Bestrafung, die ja abgeschafft wurde mit roter Karte und Elfmeter.
Ja, das ist so, aber sagen wir es mal so, es gibt halt Menschen, die auf eine Art emotional sind, die das dann halt in so einem Fall nicht kontrollieren können. Und ja, das vermutlich sind sowas ja dann auch immer wieder Reaktionen auf irgendwas anderes. Das heißt, da kommt dann Frust raus. Wahrscheinlich war er nicht zufrieden damit, wie seine Mannschaft gespielt hat. Wenn ich dann hinterher höre, er sagt, ja, Sané kommt in meinen Raum, also meine Coaching-Zone, um mich zu provozieren. Nee, der Ball ist zufälligerweise in der Coaching-Zone ins Ausgegangen. Deswegen geht Sané dahin, um den zu holen, was jeder andere Bundesligaspieler auch machen würde. Also man sieht, der Anlass, das, was dann hinterher so erklärt wird, das ist alles gar nicht richtig nachvollziehbar. Aber es gibt, ja, also das hat nichts mit Fußballtrainern zu tun, aber es wir reden ja immer über Leidenschaft und Emotionen. Und das ist ja im Fußball zu 99% positiv besetzt, aber die Realität ist, für viele Menschen ist zu viel Emotion in ihrem Privatleben, in ihrem Berufsleben oft ein Problem. Ja? Und wenn man halt die Emotionen nicht kontrollieren kann und zu cholerischen Anfällen neigt, dann wird man sich immer selber im Weg stehen oder kann einen Job in der Bundesliga suchen, so sehr wie er will, aber das wird ihn halt begleiten. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Roger Schmidt, der ja eine ziemlich lange Zeit sehr erfolgreich in der Fußball-Bundesliga auch gecoacht hat, dass eins der großen Probleme, die er hatte, war, dass er zu cholerischen Anfällen geneigt hat, und zwar auf eine Art und Weise, die dann halt nicht mehr akzeptabel war. Sowas kann dir deine Karriere verhunzen, aber auf der anderen Seite ist halt auch nachvollziehbar, wenn du ein Trainer bist und du arbeitest mit einer größeren Gruppe von Leuten, nämlich mit Spielern und mit anderen Trainern und musst mit den Medien umgehen. Und wenn du dann ab und zu Ausraster hast, die dann logisch nicht mehr nachvollziehbar sind, dann ist das halt ein Minuspunkt für dich, ja. Und wenn jemand einen Trainer verpflichten will und weiß sowas vorher, dann, also ich würde mir das gut überlegen, ob ich mir so einen ins Haus hole, wo ich dann vorher schon weiß, welche Probleme hinterher aufkommen.
Jetzt, Sven, wir kommen gleich zur zweiten Liga, aber wenn wir schon das Thema angeschnitten haben, die Bayern sind jetzt innerhalb von, warte mal, Sonntag auf Mittwoch, das sind dann, glaube ich, 3 Tage, innerhalb von 3 Tagen zweimal in der Allianz Arena gegen Mannschaften auf dem Feld gestanden, wo man sagt, okay, das müssen sie gewinnen. Gegen Bremen haben sie sogar verloren, jetzt gegen Union Berlin 1-0 gewonnen, natürlich als klar bessere Mannschaft. Dennoch, ich bin ein kleines bisschen underwhelmed, wie man in Frankreich sagt. Also ich bin jetzt irgendwie und denke mir auf der anderen Seite, aber Sven, ja, es ist halt typisch. Ja, jetzt mogeln sie sich ein kleines bisschen, zumindest durch das Spiel gestern durch, sind doch nur 4 Punkte hinter Leverkusen und könnten es vielleicht doch nochmal spannend machen. Wie liest du die Bayern im Moment? Weil Thomas Tuchel sagte ja am Sonntag, er kann die Leistung nur beschreiben und nicht erklären. Vielleicht kannst du sie ja erklären, Sven.
Ach, das ist aber nett, dass du mir das zutraust.
Natürlich.
Ich bin weit davon entfernt, die von der Rabilien der Bayern zu erklären oder erklären zu können. Ich war völlig überrascht, wie ich glaube, die allermeisten am Sonntag. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass das ein souveräner 3-4-0-Sieg gegen Werder wird. Dass Werder brav die Niederlage abholt quasi in München. Und hätte nie für möglich gehalten, dass die Bayern wirklich 1-0 zu Hause gegen Werder verlieren. Und dann habe ich wiederum gedacht, naja, gut, gegen Union, da werden sie sich jetzt den Fuß von der Seele schieben. Das sind so diese Bayern-Trigger, die man hat, wo man weiß, ja, also wenn das passiert, dann passiert in der Regel das. Und wenn das passiert, dann passiert in der Regel das. Jetzt gewinnen sie das 1-0. Eine bessere Mannschaft, unbestritten, keine Frage. Aber es war halt trotzdem nur ein 1-0. Und wenn in der 3. Minute der Nachspielzeit irgendein hoher Ball irgendwie komisch kommt und es am Ende 1-1 steht, dann hätten wir heute wahrscheinlich über alles geredet, aber nicht über irgendwelche Ausraster von Union-Trainern, sondern hätten ein ganz anderes Thema. Nein, ich weiß es nicht. Und ich glaube, bei den Bayern wissen sie es auch nicht. Und wenn sie es wissen, sagen sie es uns nicht. Das bleibt da auch wahnsinnig spannend. Ich meine, die spielen am Samstag in Augsburg. Ja. Und wie es ist, in Augsburg zu spielen, das, glaube ich, wissen wir alle. Das wissen auch die Bayern. Ich glaube, dass die Messer nicht nur gewetzt haben, sondern wahrscheinlich jetzt schon zwischen den Zähnen haben. das wird kein Spaziergang. Und du hast so schön gesagt, es sind nur 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Das allein diese Aussage ist ja schon ganz interessant, wenn man sich überlegt, wie die Situation jetzt vor 14 Tagen war. Also wir reden jetzt nicht davon, dass die Bayern von einem Rückstand von 12 Punkten kommen und jetzt sind es nur noch 4 Punkte. Die Bayern waren drauf und dran, die Tabellenführung zu übernehmen. Leverkusen hat 2-mal in der Nachspielzeit ein Spiel noch gewonnen. Das, was sonst nur die Bayern schaffen, in der Bundesliga zumindest, in der Regel und in dieser Regelmäßigkeit und in diesen Situationen, wo es wirklich darum geht, wo es wirklich entscheidend ist, auch im Hinblick auf die Rückrunde, im Hinblick auf das Gefühl mit vielen Spielern beim Afrika Cup und all den Auguren, die ja alles prognostiziert haben, den Einbruch von Leverkusen im Januar, wenn dann einige weg sind und Boniface verletzt und so weiter und so fort. Es ist nichts davon eingetreten. Und jetzt fragen wir uns wieder, was ist mit den Bayern? Und die Frage wird unbeantwortet bleiben. Und es wird unglaublich interessant, was am Samstag passiert. Ich würde keine 5 € wetten am Samstag auf das Spiel, weil ich glaube, kann wirklich alles passieren. Von einem klaren Sieg der Bayern, dass es ganz, ganz eng und kompliziert und schwierig wird. Alles Weitere will ich jetzt nicht in Worte kleiden. Aber es wird auf jeden Fall eine unbeantwortete Frage bleiben, was mit den Bayern ist in einer Saison. Auch das gehört ja zur Wahrheit, die ja nicht schlecht ist, was die Punkteausbeute angeht. Es ist ja nicht so, dass die eine katastrophale Saison spielen. Überhaupt nicht. Aber diese stabile Mannschaft von Bayer Leverkusen ist mehr als nur ein kurzfristiger Herausforderer. Das ist ein echter, ganz seriöser Titelaspirant.
Was die Bayern angeht, ich würde vielleicht Folgendes sagen, weil das immer so ein bisschen untergeht, wenn man so von Woche zu Woche denkt. Wenn ich jetzt mal 5 Jahre zurückgehe und mir die Mannschaft des FC Bayern anschaue, dann glaube ich, kann man nur konstatieren, dass das, was heutzutage als erste Mannschaft des FC Bayern auf dem Platz steht, immer noch eine sehr hohe Qualität hat. Aber die zweite Reihe war früher besser besetzt. Der FC Bayern hat es über lange Jahre hinweg geschafft, zumindest mal auf Bundesliga-Niveau eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die in der ersten Reihe gut besetzt war und die fast keinen Leistungsabfall gehabt hat, wenn die zweite Reihe auf den Platz kam. Und das ist nicht mehr so. Das hat sicher was damit zu tun, wie viel Geld man ausgeben kann, wie teuer Fußballspieler inzwischen geworden sind, und wie wenig dann vielleicht auch Fußballspieler bereit sind, sich auf die Bank zu setzen und sich damit abzufinden, dass sie halt nur ein Drittel der Spiele machen, wenn sie nämlich so gut sind, dass sie beim FC Bayern fast auf dem Niveau der ersten Besetzung sind, können sie eigentlich überall sonst Stamm spielen. Also das ist auf jeden Fall passiert. Die Tiefe im Kader ist nicht mehr so, wie das früher mal war. Und das wirkt sich aus in diesen Schwankungen, in den Leistungsschwankungen, wo man dann einfach feststellen muss, wenn dann mal die zweite Garnitur spielen muss oder es gibt mal, ja, oder zum einen, weil man vielleicht mal rotieren will und zum anderen, weil man Verletzungsprobleme hat, dann merkt man das inzwischen auch beim FC Bayern, gerade im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal zu den Pep Guardiola-Jahren zurückgehe, wo ja permanent rotiert wurde und es geschafft wurde, dass das Niveau immer gleichmäßig oder fast gleichmäßig hoch war. Ich glaube, das ist zumindest mal eine einfache Erklärung, wo wir vielleicht zu viel erwarten, wenn wir denken, dass der FC Bayern, der ja, ich weiß nicht, gefühlt 92 Mal hintereinander Meister geworden ist, dass der noch auf dem gleichen Niveau ist wie vor 5 oder 6 Jahren. Ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht mehr so. Und das wäre zumindest mal eine Teilerklärung. Und alles, was dann danach kommt, als Folge, nämlich Diskussionen über Qualität und sonst irgendwas, ja, das vergrößert das Problem natürlich eher, weil es ist ja der FC Bayern und da wird ja alles auf die Goldwaage gelegt.
Potenziert.
Aber ganz, ganz kurz. Also beim Spiel gegen Werder, ich habe mir die Aufstellung gerade nochmal hergeholt. Also das ist ja weit davon entfernt, auch nur im Ansatz eine Mannschaft zu sein, die nicht als absolute erste Elf durchgehen kann. Also Neuer, Leimer, Upamecano, De Ligt, Davis, Kimmich, Musiala, Guerrero, Coman, Sané und Kane. War die Startformation gegen Werder Bremen. Und gebracht hat er dann Goretzka, Müller,
Tell.
Da ist jetzt da. Ja.
Ja, ja, Mathis Tell ist noch reingekommen, glaube ich, gegen Werder.
Ja, ja, habe ich gesagt, glaube ich. Also wenn nicht, dann habe ich es überlesen. Aber Tell ist reingekommen. Also vier sind reingekommen und die sind alle vier jetzt keine Ergänzungsspieler, wo man sagt, also ich weiß, was du meinst, Andreas, na klar. Aber ich denke, dass das wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Erklärung sein kann. Denn wenn du dir andere Teams anschaust, die auch massive Verletzungsprobleme haben, relativ kleine Kader haben. Schau dir Liverpool im Moment an. Da spielen immer wieder junge Leute drin, die wenig Erfahrung haben. Der Druck ist da auch relativ groß. Aber das erklärt eben dann immer nur zum Teil. Und vor allem, wenn die Fehler oder wenn die Unzulänglichkeiten auf Einzelnen zurückzuführen wären. Aber man hat ja bei den Bayern teilweise das Gefühl, wenn es nicht läuft, dann ist es so ein kollektives Problem. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die Kaderqualität wirklich das entscheidende Kriterium ist.
Also ich glaube schon, und zwar deswegen, weil ich habe ja gesagt, die erste Mannschaft ist qualitativ sehr gut, aber man kann nicht mehr auf dem gleichen Niveau rotieren, wie man das früher mal konnte. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt dann drauf schauen, bei ein paar von den Namen, die dann da genannt wurden, dann würde ich halt sagen, Matthijs de Ligt ist für mich, naja, lass mich mal so sagen, überall, wo er vor dem FC Bayern war, auch bei Juventus Turin zum Beispiel, saß der vor allen Dingen auf der Bank. Ja? Dann haben wir Leute wie Goretzka, der seit längerer Zeit seiner Form hinterherläuft. Thomas Müller ist nicht mehr der Thomas Müller wie vor 5 Jahren und so weiter und so fort. Sowas passiert auch, aber ich meine, wenn wir jetzt von der Kaderqualität reden und dass nicht mehr so viel rotiert werden kann auf dem gleichen Niveau, bedeutet halt, die guten Spieler müssen noch mehr spielen als früher und das sorgt natürlich zu über den Lauf der Saison vielleicht auch eben mal für einen kollektiven Durchhänger, wo man dann das Niveau nicht mehr hält. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn wir jetzt von Qualitätsproblemen beim FC Bayern reden, ja, die Kollegen vom Kicker haben die Torchancen beim Spiel gegen Werder Bremen gezählt und wenn ich es richtig im Kopf hatte, war es 8-3 für Bayern München. Also das sind die Probleme, von denen wir reden. Ne? Und gestern beim Spiel gegen Union Berlin, die Chancen haben sie jetzt hier nicht gezählt online, aber 22-4 Torschüsse. Das sind die Probleme vom FC Bayern und ich glaube, die haben jetzt gerade mal eine Kreativitätskrise rund um den Strafraum, was mal passieren kann und wo ich tatsächlich glaube, dass vielleicht der ein oder andere zu viel spielt, ja, und mal eine Pause bräuchte, das kann schon eine Rolle spielen und ich weiß, wir kommen gerade aus einer Winterpause zurück und die war länger als in den meisten anderen Ländern, die haben einfach nur durchgespielt, gerade so, aber trotzdem glaube ich, dass sowas eine Erklärung ist für Schwankungen in der Qualität.
Lassen wir mal so stehen. Nach einer kurzen Pause geht's dann wirklich in die zweite Liga mit Sven Schröter und mit Andreas Renner.
Ja, mein Name ist Achim Peierlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 645 mit Sven Schröter und mit Andreas Renner. Und Sven, mein Leben wird ja hauptsächlich auch durch die Emotionen und durch die emotionale Teilhabe meiner Schüler und Schülerinnen am Fußball bestimmt. Und ich habe eine wirklich sehr nette Schülerin, eine Fotografin, die heißt Mia. Und Mia ist ganz große Anhängerin des FC St. Pauli. Und ich hatte am Ende des letzten Kalenderjahres so ein bisschen die Idee, dass St. Pauli hier Punkte liegen hat lassen. Sie haben, glaube ich, dreimal, also das Spiel gegen Hamburg hätten sie, gegen HSV hätten sie gewinnen müssen. Dann haben sie noch zweimal spät den Ausgleich bekommen und haben eigentlich 6 Punkte liegen lassen. Und dachte ich, nee, es wird so eine typische Saison sein, wo der St. Pauli guter Fünfter wird, aber keiner so richtig happy ist. Jetzt gewinnen sie, ist nur ein Spiel zum Auftakt gegen Kaiserslautern. Wie viel Hoffnung aus deiner Sicht, Sven, darf ich der guten Mia machen, dass es wirklich, und sie ist überzeugt vom Aufstieg. Ich bremse da immer ein kleines bisschen. Aber siehst du St. Pauli als einen der beiden Top-Favoriten. Wie ordnest du die Gemengelage ganz vorne in der zweiten Liga ein, Sven?
Also es ist natürlich allein schon wieder sehr, sehr interessant, wie wahnsinnig eng es ja zugeht in der zweiten Liga. Aber ich würde mir Hoffnung machen. Also ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass der FC St. Pauli, der im Übrigen nach wie vor ungeschlagen ist in dieser Saison, das muss man auch mal sagen, sie haben ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt, aber sie haben noch nie verloren. Das ist definitiv eine Qualität, gerade auch in dieser doch ziemlich ausgeglichenen Liga ist. Und sie haben die wenigsten Gegentore kassiert. Sie haben trotzdem ordentlich Tore geschossen, haben das beste Torverhältnis. Also ich denke mal, nachdem ich vorhin gesagt habe, auf das Augsburg-Spiel gegen die Bayern, da würde ich keine 5 Euro wetten. Ein Zehner würde ich auf den Aufstieg des FC St. Pauli durchaus setzen.
Am Samstag übrigens im Topspiel 20.30 Uhr in Düsseldorf, Andreas. Und Düsseldorf ja auch eine der Mannschaften, die irgendwie Konstanz auf der Trainerposition hat. Wer hätte das gedacht in Düsseldorf? Und die aber auch Aspirationen hat. Wie siehst du die Chancen von St. Pauli? Also ich würde grundsätzlich auch im Sinne von vielen lieben Freunden unseres kleinen Programms, wie Thomas Wagner, wie Marcel Meinert, wie Gerald Kleffmann, würde ich dem Hamburger Sportverein den Mitaufstieg mit dem FC St. Pauli durchaus gönnen.
Du meinst beide auf einmal?
Beide auf einmal. Komm, wenn schon, dann ganz Hamburg ist happy.
Ja, also ich muss immer dazu sagen, ich habe bei Sky kommentiert bis vor, ich glaube, 5 Jahren. Und da habe ich regelmäßig zweite Liga gemacht. Seitdem nicht mehr, weil The Zone die zweite Liga halt nicht zeigt, beziehungsweise nur Highlights. Ich bin also nicht so im Thema drin, wie das vermutlich Sven ist. Mit Gönnen hat das bei mir nichts zu tun. Es ist halt eine enge Angelegenheit, aber das ist halt etwas, was wir aus der zweiten Liga halt über die Jahre kennen. Und Sven hat es ja schon angedeutet, da haben wir jetzt die Spitzenposition. St. Pauli hat 36 Punkte, Fortuna Düsseldorf auf Platz 5 hat 31 Punkte. Düsseldorf ist auch nur 3 Punkte hinter Platz 3. Dem Relegationsplatz zurück. Also das sind schon 5 Mannschaften mit Fürth, Hamburg und Kiel zwischendrin, die sich da um diese ersten 3 Plätze streiten, und das ist ein Hauen, ein Stechen, und das ist ja eigentlich jedes Jahr so. Also so war die zweite Liga, und das ist die Sorte von Ausgeglichenheit, die den Wettbewerb halt immer super interessant gemacht hat. Aber klar, wenn wir jetzt dann von Düsseldorf gegen St. Pauli reden, also das ist vor allen Dingen erstmal ein Spiel, das Düsseldorf gewinnen muss, wenn sie vorne dranbleiben wollen. Und wenn sie es dann halt schaffen, dem Tabellenführer, dem ungeschlagenen Tabellenführer die erste Niederlage beizubringen, das ist dann auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Rückenwind. Und St. Pauli hat ja die Aufgabe gegen Kaiserslautern am letzten Wochenende auch souverän gelöst. Klar, da war diese eine Wahnsinnsszene, wo Kaiserslautern, ich glaube, mit einem Besuch im Strafraum erst Pfosten, dann Latte und dann auf der Linie geklärt produziert hat. Also irgendwie 4 Torchancen in einer Situation, aber ansonsten hat St. Pauli das ja ziemlich souverän gespielt.
Sven, Stefan Hempel ist ja bekanntermaßen auch aus geografischen Gründen im 1. FC Nürnberg zugetan und hat mir schon in schillernden Farben im letzten Sommer schon mal etwas über Can Uzun, wenn man den so ausspricht, erzählt. Als aufmerksamer Beobachter der zweiten Liga, der du ja bist, wie gut ist der Junge? Wie sehr überrascht es dich, wenn er denn wirklich so gut ist, wie Stefan mir das erzählt hat, und warum sollte ich daran zweifeln? Warum spielt er noch in Nürnberg und wurde nicht schon im Winter irgendwo auf eine grünere Wiese geführt?
Auf eine grünere Wiese als in Nürnberg. Das ist,
ich weiß, es ist kaum denkbar.
Da würde Stefan Hempel sagen, bei der Legende zu spielen, das kann ja nichts Schöneres geben. Nein, Uzun ist ein Riesentalent, überhaupt keine Frage. Es ist wahrscheinlich das größte Talent, das der 1. FC Nürnberg seit sehr, sehr langer Zeit hervorgebracht hat. Es war, ich erinnere mich sehr gut, vor dem ersten Saisonspiel habe ich mich lang unterhalten mit einigen Insidern, und da hat er in der Vorbereitung schon auf sich aufmerksam gemacht, und viele kannten ihn natürlich schon, haben auch Hoffnungen gehabt, aber es war eher so, dass man sagt, naja, also ab und zu wird er kommen und wird halt zeigen, was er kann. dass er zum absoluten Leistungsträger wird und dass er so eine erste Saison im aktiven Bereich spielt, das hat man wahrscheinlich auch in Nürnberg nicht geglaubt. Und vor allem, das ist ja einer, der nimmt sich auch einen Ball zum Elfmeter, wenn's drum geht in seinen jungen Jahren. Also der übernimmt auch Verantwortung. Der hätte auch vor der Saison schon gehen können. Und da hatte natürlich die Möglichkeit auch auf eine, um deine Worte zu gebrauchen, noch grünere Wiese zu gehen. Da hat sich das gut überlegt und wird diese erste Saison in Nürnberg jetzt mal zu Ende spielen. Was dann passiert, denke ich, kann keiner vorhersagen. Dass der nicht ewig in Nürnberg spielen wird, auch das ist, denke ich mal, allen klar. Aber im Moment würde sich, glaube ich, keinen Gefallen tun, die Zelte vorzeitig abzubrechen, sondern er sollte auf der Wiese oder auf dem Rasen des Max-Morlock-Stadions noch ein wenig grasen und noch ein bisschen Kräfte sammeln und noch ein bisschen reifer werden. Weiterentwickeln kann er sich ohne Zweifel noch, aber das Talent ist exorbitant.
Andreas, wenn man jetzt nicht gerade im Red Bull-Kosmos ist, wo man sagt, okay, der klassische Weg wäre Salzburg, Leipzig, Premier League, was ist denn der klassische Weg für einen herausragenden Spieler in der zweiten Liga? Vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, okay, du spielst herausragend in Nürnberg, gehst dann zu Leverkusen, spielst dort zwei Jahre, entwickelst dich dort weiter, reifst zu richtiger Klasse und gehst dann zu den Bayern. Ist das auch im Jahr 2024 noch ein Weg, der vorstellbar ist, oder gibt es dann doch mittlerweile mehr Möglichkeiten?
Ja, das ist natürlich ein Weg, der vorstellbar ist. Aber ich glaube, mehr noch als in der Vergangenheit durch die Dominanz der Premier League ist das natürlich jetzt mal das Ziel, das über allem steht, wenn Spieler sich weiterentwickeln wollen. Aber wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, hätte man ja früher gesagt, okay, ein Verein entwickelt einen jungen Spieler, dann spielt er erst mal 3-4 Jahre dort, bevor er den nächsten Schritt macht, und dann den letzten Karriereschritt macht er dann irgendwann so mit 26 und geht dann zum absoluten Topverein. Inzwischen ist es ja so, dass die absoluten Topvereine die Leute am liebsten schon mit 18 abgreifen oder manchmal schon in der Jugend zu sich holen. Das heißt, da haben sich dann halt die Entwicklungsarten schon komplett geändert. Und wenn man dann mal so Spielerkarrieren verfolgt, wie viele Spieler tatsächlich in der Jugend schon vielleicht sogar ins Ausland wechseln, in die Jugend vom, keine Ahnung, FC Chelsea, die halt spezialisiert sind auf solche Geschichten. Das gibt's natürlich auch. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Aber eins steht halt in der Geschichte über allem. Viel mehr als das früher der Fall war, werden die Jungs halt so früh wie möglich in die erste Mannschaft geholt. Was vermutlich darauf zurückgeht, dass sie heutzutage halt über Nachwuchsleistungszentren schon früher auch ein Leistungsniveau haben, wo sie auf diesem Niveau mithalten können. Bei dem Nürnberger Spieler, von dem wir jetzt gerade geredet haben, da denke ich dann, wenn ich mir den angucke, der könnte noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen gebrauchen. Das sind dann aber eben auch so Sachen, wenn man dann auf dem höchsten Niveau ist und es geht dann um Zweikampfführung und so weiter und so fort, dann sind halt 5 Kilo Muskelmasse mehr oder weniger manchmal der Unterschied, ob man sich halt in der vordersten Linie durchsetzen kann oder nicht.
Dachte ich mir aber früher bei Mesut Özil auch, als es hieß, er geht von Werder Bremen zu Real Madrid, dachte ich mir, was will er denn dort? Und er hat brilliert teilweise. So, die abschließende Frage für den Fußballteil. Der Bogen schließt sich von mir zu Maxim. Maxim ist ein Schüler in einer anderen Klasse. Und Sven, Maxim hat sich auf seinen Unterarm den Farbcode des Blaus von Schalke 04 tätowiert. Wenn das irgendwie verständlich ist. Also dieses Blau hat eben einen bestimmten Farbcode und der ist bei Maxim am Unterarm tätowiert. Für mich, weil ich ja keine Ahnung habe, war Schalke vor Beginn der Saison schon eine Mannschaft, die vielleicht dort stehen sollte, wo Düsseldorf jetzt steht. Nämlich vielleicht nicht ganz vorne, aber doch mit Aspirationen auf den Aufstieg, auf den Wiederaufstieg. Jetzt spielt Schalke in Kaiserslautern, Freitag 18.30 Uhr und könnte auf den 15. Platz zurückrutschen. Ist das auch für dich, Sven, überraschend, dass es Schalke so dreckig geht? Und ich glaube, die Gefahr ist real, dass die wirklich noch weiter absacken könnten, oder?
ja, wie beantworte ich das jetzt? Nein, also es ist für mich überraschend, dass sie da stehen, wo sie stehen, keine Frage. Ich war jetzt aber keiner von denen, die davon ausgegangen sind, dass sie wirklich ganz oben mitspielen werden, als ich mir den Kader so angesehen habe und natürlich auch die allgemeine Unruhe, die Probleme und so weiter in oder auf Schalke im Umfeld immer wieder kenne. Die Erwartungshaltung ist riesengroß, immer, wird immer groß sein und die Mannschaft kann das nicht einlösen. Ich habe Schalke am letzten Samstag gesehen gegen den HSV, haben sie ordentlich mitgespielt, bei einem Heimspiel ordentlich mitgespielt, in der Abwehr aber teilweise so hilflos gewirkt. Und das hatte jetzt nichts mit der Riesenqualität des HSV zu tun, dass man einfach sagen muss, gerade mit dieser Defensivleistung wird's schwierig werden. Ich denke, der ganz große Vorteil für Schalke in dieser Saison ist, dass da einige Mannschaften in der zweiten Liga sind, die noch weit schwächer sind. Und ich glaube nicht, dass sie ernsthaft in Abstiegsnöte kommen. Glaube aber auch nicht, dass es sehr viel weiter nach oben geht. Also und am Ende ist, ich sag mal, Platz 11 oder Platz 12 für jeden Schalke-Fan in der zweiten Liga natürlich eine riesengroße Enttäuschung. Ich kenne eine Menge Schalke-Fans, sind auch viele Defetisten dabei, die von Haus aus gesagt haben, naja, dritte Liga und da kriegen wir keine Lizenz, also Regionalliga nächste Saison. Aber das ist dann natürlich so die Verzweiflung, die aus diesen Sätzen spricht.
Tja, das kenne ich auch in München, nur dass auch das sind blaue Fans. Auch wenn der Blauton von 1860 München ein kleines bisschen anders ist als jener von Schalke. Sven, ich danke dir herzlich. Ganz kurz noch, wo werden wir dich am Wochenende hören?
Ich habe die Freude, den Tabellenletzten der zweiten Liga zu machen, Osnabrück gegen Paderborn. Werde mich am Sonntag um Union kümmern und bin gespannt, wer auf der Bank sitzt.
Tja, und ob Nena Belitzer dann vielleicht nicht mehr Coach ist. Wir werden es uns anschauen. Danke, Sven. Kurze Pause in der Big Show 645. Andreas ist dann auch noch zur NFL mit dabei.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 645. Weiter geht's. Mit einem möglichen Europameistertitel für Deutschland im Handball. Das haue ich jetzt einfach mal so raus und sage guten Morgen, Markus Götz. Servus Götzi.
Guten Morgen.
Guten Morgen und guten Morgen Uwe Semrau. Servus Uwe.
Ja, das Statement überfordert mich ein bisschen trotzdem. Einen wunderschönen guten Morgen.
ganz ehrlich, ich kann und ich habe jedes Spiel der deutschen Mannschaft gesehen. Ich weiß immer noch nicht, warum sich die Österreicher nach Abpfiff gefreut haben, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist, weil die das nie und nimmer nicht gewinnen dürfen. Aber ich habe jedes Spiel der Deutschen gesehen und Götze, ich habe keine Ahnung, wie gut diese Mannschaft ist. Jetzt sind sie im Halbfinale gegen Dänemark, klare Außenseiter, aber wie gut ist Deutschland wirklich?
Schöne Frage zum Einstieg, 8.30 Uhr am Morgen.
Ja, ja.
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und sie ist zumindest für mich auch nicht ganz einfach zu beantworten, denn man muss ganz ehrlich sein, es kam jetzt schon einiges zusammen und zwar zahlreiche günstige Faktoren, die diesen Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft möglich gemacht haben. Zum einen haben sich die Spanier quasi selbst drauf, also wir müssen ja in dieser Turnierhälfte denken, in der Deutschland war, was Vorrunde und Hauptrunde betrifft. Da war es ziemlich klar, dass sich die Franzosen würden durchsetzen und genau das ist passiert. Und dann gab es noch einen zweiten Spot, naturgemäß, fürs Halbfinale. Und da haben sich dann die Spanier rausgenommen, ein bisschen selber, muss man ja ehrlicherweise sagen, obwohl mein Respekt, um das zu betonen, du hast ja immer noch, ich höre es ja immer zwischen den Zeilen, Jens, du bist ein Krittler, vor allem was Österreich betrifft. Ich bin wirklich mega begeistert von dem, was die österreichische Nationalmannschaft gezeigt hat bei dem Turnier. Aber nochmal, Spanier nehmen sich raus, selber. Und in der Hauptrunde haben sich alle gegenseitig die Punkte weggenommen. Und Österreich, ganz ehrlich, ich finde, von den sechs Mannschaften in dieser Hauptrundengruppe hätte es fast Österreich am meisten verdient gehabt, insgesamt gesehen, in dieses Halbfinale zu kommen. Aber denen ist ganz offensichtlich die Puste ausgegangen, jetzt auf den letzten Metern, was ja kein Wunder ist. So, Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es die deutsche Mannschaft nicht verdient hat, weil so eine Tabelle lügt ja auch nicht. Am Ende sind sie da auf Platz 2 in der Hauptrundengruppe und kommen ins Halbfinale. Aber es gab schon Situationen und Auftritte des deutschen Teams, die Fragezeichen nicht weggewischt haben. Ich sag's mal so. Und deswegen, wie gut sie sind, das werden wir morgen Abend sehen, wenn es gegen Dänemark geht.
Ich habe die Dänen, Uwe, in München gesehen, live and in person. Hab sie jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Das Schwedenspiel habe ich mir angeschaut. Ansonsten habe ich mich auch auf die Österreicher konzentriert. Da darf ich noch sagen, also was sie gestern gegen Island gespielt haben, war auch wieder grandios. Sind 8-14 zurück nach der ersten Halbzeit, nach der ersten Hälfte. Und führen dann zwischenzeitlich. Und dann ist ihnen wieder mal die Luft ausgegangen, weil Bilic und Hutecek durchgespielt haben die ganze Zeit. Das ist Wahnsinn. Aber Uwe, gegen Dänemark, wenn überhaupt, worin liegt die Chance für Deutschland?
Also natürlich muss der Wolf wieder in jeder Ecke seines Gehäuses sein, um wirklich eine gute Defensive zu begründen. Das ist, glaube ich, überhaupt mal die Grundvoraussetzung, wie man Dänemark vielleicht ein bisschen nervös machen kann. Also sie werden sich natürlich vors Tor durchspielen und was dann passiert, das liegt in der Hand der deutschen Torhüter. Man wird sie nicht so verteidigen können, dass sie an der deutschen Deckung abprallen. Das wird nicht möglich sein. Und vorne haben wir auch wieder gegen Kroatien gesehen, dass es einfach Schwächen im Abschluss gibt. Und wenn das der deutschen Mannschaft passiert, dann kann das eine herbe Klatsche werden. Aber man darf auch das Publikum nicht unterschätzen. Also da hat Deutschland natürlich einen Heimvorteil. Und ja, das sind so ein paar Indizien, die kann man sich jetzt schön reden vor dem Spiel gegen Dänemark. Aber also ich sag mal, das ist eine Chance von 20%, ne, dass man dieses Spiel gewinnen kann. Aber die Chance ist da, so schlecht wie gegen Kroatien wird man nicht mehr spielen. Ja, also das ist auch ein bisschen ein Stück weit erklärbar gewesen, weil wirklich alle zum Einsatz gekommen sind und das kann sich dann Deutschland auch nicht erlauben. Ja, also ein Julian Köster, der im Spiel zuvor wirklich seine beste Leistung gebracht hat, der ist dann auch ein bisschen geschont worden, kann man ja auch verstehen. Und andere auch. Also von daher ist ich finde, diese Niederlage wiegt nicht so schwer, wie das einige Kritiker jetzt vielleicht sehen. Scheißegal, man ist im Halbfinale, das machen alle großen Mannschaften, dass sie dann ihre Kräfte schonen, die es am Ende bringen sollen, und das hat Deutschland auch gemacht, dann haben sie dieses Spiel halt verloren. Ja, meine Güte, das ist, finde ich, nicht so tragisch. Und versteckt auch so, wiegt vielleicht Dänemark auch ein bisschen in Sicherheit. Ja, das ist vielleicht der positive Effekt, den man da rausziehen kann. Ne? Und von daher, ja, man hat eine kleine Chance und warum die nicht nutzen im Austragungsland dieser EM?
Ja, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, die Niederlage jetzt gestern gegen Kroatien, die ist natürlich erklärbar. Und ich finde, da kann man sich auch relativ einfach reinversetzen in die Situation. Du hast einfach die Konstellation, du hast zwei Spiele vor dir, ja, und in beiden Spielen muss was passieren, dass du automatisch ins Halbfinale kommst, ohne selbst noch zu punkten gegen Kroatien. Dann gewinnt Island gegen Österreich, Part 1. Dann gewinnt Frankreich gegen Ungarn, Part 2. Und also ich würde es als unmenschlich empfinden, dann zu erwarten, dass es keinen Spannungsabfall gibt. Das habe ich selbst bei mir gemerkt, ja. Gut, was heißt selbst bei mir, aber das kann man doch nachvollziehen, oder? Und dann wieder hochzufahren innerhalb von einer halben Stunde und in den vollen Fokus, in die volle Konzentration zu kommen, da kann ich nachvollziehen, dass das nicht gelungen ist. Also das wog aus meiner Sicht schwerer als die Tatsache, dass viel gewechselt wurde gestern, dieser Spannungsabfall. Trotzdem glaube ich, dass das nicht gut war für die deutsche Mannschaft, was da gestern passiert ist, weil, und das sieht man ja immer wieder, weil wir haben zwar teilweise richtig guten Handball gespielt bei dieser Euro, zum Beispiel gegen Ungarn, zum Beispiel am Anfang gegen die Schweiz, zum Beispiel teilweise auch gegen die Franzosen, aber wir sind ja nicht stabil. Und unser Selbstvertrauen ist auch nicht stabil. Und dem hat es nicht geholfen. Und das ganz große Problem, ich traue der deutschen Mannschaft wieder eine gute Abwehrleistung zu gegen Dänemark. Ich traue Andi Wolf eine Topleistung zu gegen Dänemark. Aber wir machen zu häufig die Dinger vorne nicht rein. Unsere Abschlussquote ist nicht gut genug. Wir haben zwei Torhüter zu absoluten Helden geschossen. Konstantin Mürzl und gestern den Kuzmanovic. Unsere Abschlussquote ist, glaube ich, insgesamt bei unter 60%, 59, 58, so. So, also, so werden wir nicht gewinnen gegen Dänemark. Da brauchen wir wieder eine dramatische Steigerung. Ich will aber auch nicht schwarz malen, was dieses Halbfinale betrifft, obwohl wir ganz klar in der Außenseiterrolle sind. Erstens darf man nicht vergessen, wenn man die Situation, also wenn man es wieder von außen betrachtet und jetzt nicht in dieser euphorisierten Gemengelage, hurra, wir sind im Halbfinale, das war, also bitte, dass Dänemark den stärkeren Kader hat als Deutschland, das wussten alle, die sich mit der Materie auskennen, zu jeder Zeit, und das hat sich ja jetzt nicht verändert. Und trotzdem, jetzt ist der ganz große Druck weg bei der deutschen Mannschaft. Das Halbfinale war intern zumindest das erklärte Ziel, das hat man erreicht. Ob das jetzt einen positiven oder negativen Effekt haben wird auf das Halbfinale, das wird man sehen bei der deutschen Mannschaft. Der Druck liegt aber bei Dänemark. Die Dänen haben wenig Großes gerissen bei den Europameisterschaften, darf man nicht vergessen. Ja, dreimal Weltmeister geworden in Folge, stimmt. Aber bei den Euros gab es immer auch mal wieder komische Sachen. Diese Generation ist noch nicht Europameister geworden. Die wollen unbedingt. Die haben den Druck. Es kommt die Halle mit dazu und es kann sich schon dann ein Spiel entwickeln, wo es dann auch unter Umständen kompliziert wird für Dänemark. Aber natürlich ist Dänemark klarer Favorit für dieses Halbfinale.
Uwe, wenn man jetzt ein Zeugnis ausstellen würde, und ich weiß, bei Thomas Wagner würde dieses Zeugnis nicht gut ausfallen. Für Alfred, wie würde es bei dir ausfallen, Uwe?
Puh, das ist schwierig, schwierig.
Ja, wie so vieles, gell? Rund um diese Mannschaft im Moment, was die Einordnung betrifft.
Ja, das ist ein großes Spektrum. Also eine Note von 1 bis 6 kriege ich da nicht hin. Aber die Abschlussnote gibt es natürlich auch erst Sonntagabend, das ist ja auch klar. Ne? Also bis hierhin, ich würde mal sagen, eine 3. Eine 3, ja.
Ich finde, was du sagst, was man nicht machen wird können hinterher ist, zu sagen, wir haben das Halbfinale erreicht, alles ist in Ordnung. Was jetzt noch passiert, ist natürlich elementar für die abschließende Bewertung des Auftritts der deutschen Mannschaft und damit natürlich auch den von Alfred Gislason bei dieser Euro. Und wie wir jetzt auftreten gegen Dänemark und dann in einem folgenden Spiel entweder um Platz 3 oder eben um die Goldmedaille, das ist logischerweise jetzt total entscheidend und man wird nicht einfach, wird mal vorgestellt. Du kriegst jetzt voll auf die Nuss gegen Dänemark und bist chancenlos in einem Spiel um Platz 3, dann wird man hinterher nicht sagen können, ja, aber wir waren ja im Halbfinale, alles in Ordnung. Also jetzt lasst uns mal die zwei Spiele abwarten und dann gucken wir nochmal drauf.
Julian Köster ist angesprochen worden, Juri Knorr haben wir noch nicht erwähnt, aber die beiden, die kannte man ja schon gewissermaßen. Also ich habe jetzt natürlich genau aufgepasst, weil Uwe vor ein paar Wochen ja gesagt hat, naja, weil ich meinte damals ja, der Köster ist körperlich, ich hatte ihn einfach schon lange nicht mehr gesehen. Körperlich ist das ein Viech, Julian Köster mittlerweile. Also es ist ja wirklich stark. Aber, und dann dachte ich mir, okay, die beiden sind jung, es gibt andere junge Leute, Deutschland wird, Achtung, Zitat Beckenbauer, auf Jahrzehnte hinaus unbesiegbar sein. Aber auf der anderen Seite, Simon Püttlik ist jung, Matthias Gitzel ist jung, die Dänen sind ja auch nicht, das sind ja mit Ausnahme von Mikkel Hansen, der schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so lange spielen wird, aber ist ja auch eine relativ junge Mannschaft. Wer, Uwe, in der deutschen Mannschaft neben Köster und Knorr, auch wenn es bei Juri, fand ich, schon Schwankungen gab, aber wer hat dich denn positiv überrascht aus dem deutschen Kader?
Eigentlich niemand, muss ich sagen.
Oh, Heimann schon. Ja. Also nicht, dass der so überragend gespielt hätte, sorry, wenn ich da reingehe, das heißt niemand, aber er hat einfach, mir geht es zumindest, er hat wesentlich mehr beigetragen, als ich von ihm erwartet hätte in der Situation. Nur als Beispiel.
Ja, aber dann musst du ihn ja auch in die Klasse der anderen Konkurrenten einordnen. Und da würde ich jetzt sagen, nee, also er hat viel verballert auch am Anfang, ne? Und klar ist er ein Faktor, der er kann gut Abwehr spielen, ne? Das ist erstmal so eine
so eine Grundvoraussetzung, die stimmen muss. Aber im Angriff hat er mich nicht letztendlich überzeugt, muss ich sagen. Hm.
Wer hat euch...
Wenn uns irgendeiner hier zuhört...
Ich glaube, Deutschland spielt gegen Abstieg.
Da wird man uns jetzt wieder in diese Riege der ewigen Kritiker und Nörgler einreihen. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich da irgendwo auch ein komisches Bauchgefühl da gerade habe, ich finde, wir gucken da sehr sachlich und rational und realistisch da drauf. Ja? Und nochmal, keiner hat gesagt, dass es unverdient ist, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale gekommen ist. Eine schlussendliche Bewertung dieses EM-Auftritts ist noch nicht möglich. Das hängt jetzt davon ab, wie die Mannschaft jetzt auftritt. Tatsache ist, dass die Mannschaft jetzt natürlich auch eine Riesenchance hat. Und ich bin wirklich extrem gespannt, was da jetzt passiert. Also ehrlich, ich halte für möglich, dass wir -12 verlieren gegen Dänemark. Ich halte es aber auch für möglich, dass wir ins Finale kommen. Das klingt jetzt ein bisschen gaga, ist aber so.
Ja, aber die Frage vom Jens ging ja auch so ein bisschen in die Struktur und was kommt nach dieser EM, ne? Und ich finde, da werden wir weiterhin Defizite im linken Rückraum haben, aber auf der rechten Seite finde ich, und das war ja schon knapp, also man hätte ja auch eine Nominierung von Max Benecke durchaus vertreten können, aber das ist natürlich einer, der auch einen anderen Spielertyp darstellt, der unsere Möglichkeiten in Zukunft sehr erweitern wird. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wenn du ein anderes Spiel im Rückraum haben willst, und darüber wurde ja auch diskutiert, in welcher Form auch immer, und ein bisschen von diesem statischen, eher Basketball geprägten Stil von Juri Knorr weg willst, dann ist so ein Typ, es muss nicht unbedingt Nils Lichtlein sein, aber so ein Typ wie Nils Lichtlein, der wirklich mehr Bewegung reinbringt, der den Rückraum anders holt, ja, und der vor allen Dingen mit seiner Wurfhand auch von der anderen Seite kommt, wird auch dort unser taktisches Portfolio erweitern. Und das ist eigentlich auf der Seite, finde ich, eine gute Perspektive, die deutsche Mannschaft auf lange Sicht auf jeden Fall stärken wird. Da bin ich absolut davon überzeugt. Bei der U21-WM zum Beispiel war es so, dass die Königsposition im linken Rückraum auch nicht so besetzt war, dass sich da einer rauskristallisiert hat. Und da weiß ich nicht, was wir noch für Alternativen haben. Und nochmal zurück zu Heimann. Der muss ja auch erstmal wieder eine ganze Zeit verletzungsfrei spielen. Dann ruft er irgendwann sein Potenzial ab, kriegt so eine richtige Sicherheit, finde ich, auch über die Liga dann natürlich. Ne? Und da sind die Möglichkeiten noch nicht ausgereizt. Aber Stand jetzt ist er für mich nicht ein Top-Linkshalber, ne? Der jetzt gegen Dänemark 8 Tore wirft oder so. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da ist der Weg noch nicht zu Ende. Ne? Und wenn der wechselt jetzt zu den Löwen, das kann ihm auch einen Schub geben. Ne? Also und das ist durchaus möglich. Ne? Und ich glaube, dahin ging die Frage von Jens, was ist jetzt möglich, aber wie geht's weiter mit der Mannschaft? Mhm. Da finde ich, ist es durchaus, gibt es positive Seiten zu beachten.
Absolut. Und ich habe, was ich sagen wollte, ist, dass Sebastian Heimann mehr beitragen konnte, als ich von ihm erwartet hätte. Ja. Ich habe ihn in Göppingen gesehen, jetzt nach diesem zweiten Kreuzbandriss, er war ja letzte Saison komplett raus, und was ich in der Saison von ihm gesehen habe, das war, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, äußerst wechselhaft. Und da waren vor ein, zwei Monaten noch Auftritte mit dabei, da war er in der Offensive vollkommen verunsichert. Und also das muss man ihm schon zugute halten. Wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er mit allem, was er hat, da reingeht, dann hat er eine Wucht und eine Wurfstärke, die ist beachtlich. Und deswegen sehe ich, ehrlich gesagt, Uwe, die Zukunft auf Rückraum links etwas positiver als du, weil also Julian Köster hat für mich phasenweise auf Weltklasse-Niveau gespielt. Der ist noch keine Weltklasse, nicht, dass jetzt hier irgendwie gleich wieder was kommt, aber er hat phasenweise auf Weltklasse-Niveau gespielt, wenn du die Kombi-Abwehr-Angriff nimmst. Und ich sehe bei Heimann, dass er sich in der Abwehr schon wieder auf einem echt guten Niveau bewegt und in einzelnen Momenten vorne auch seine Durchschlagskraft und seine Wucht gezeigt hat. Und ich sehe es dann genau wie du, da kommen echt interessante Leute nach. Ich habe bei Rückraum rechts größere Bauchschmerzen als du offensichtlich. Kai war nicht in Top-Verfassung und dahinter ist es schon noch sehr jung mit Uschint und dann eben Benecke. Ich sehe die Optionen mit Rückraum Mitte, mit einem
ja, mit einem Mittelmann, der das Ganze mehr in Bewegung bringt, aus einer gemeinschaftlichen Bewegung raus, was uns ja immer mal wieder abgeht. Du hast das Thema statisches Angriffsspiel schon angesprochen. Die sehe ich auf jeden Fall auch. Und dann haben wir diese WM 2027 in 3 Jahren. Und da darf man, finde ich, sehr wohl mit einigem Optimismus drauf blicken. Jetzt ist halt die große Frage, wer dann eben nach Olympia, wofür wir uns hoffentlich qualifizieren, diese Mannschaft weiterentwickeln sollen. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, was der DHB für einen Weg geht.
Ich setze mal 10 Euro auf Markus Bauer. Aber das ist nur so ein Gefühl.
Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich, also nicht, weil ich irgendwas gegen Schorsch hätte, aber Schorschs Trainererfolge in den vergangenen Jahren, das könntest du wahrscheinlich schwer rechtfertigen nach außen. Also nochmal, ich will hier nicht den Abgesang auf Alfred machen. Bitte nicht. Ich sage, ich bin gespannt, welchen Weg man da geht. Und ich glaube, dass das echt keine ganz einfache Entscheidung ist, weil ich habe schon auch viele Momente jetzt gesehen bei der Euro, wo, also diese Auszeitansprachen, ja, die sind schwierig. Also das ist schon da kann man schon auch manchmal sagen, buh, kommt da wirklich was rüber? Keine Ahnung. Wenn's den Spielern hilft, das ist das Entscheidende. Aber er hat schon auch ein paar Worte gefunden vor diesem Ungarn-Spiel, die Mannschaft wachgerüttelt haben, und hat da ein paar Hebel gezogen, die funktioniert haben. Aber nochmal, das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt endlich zu bewerten und zu entscheiden. Ich sage nur, ich bin total gespannt, welche Entscheidung man da trifft, weil die ist echt nicht ganz unerheblich. Ja? Mit diesem Horizont, dass du 2027 eine WM im eigenen Land hast und junge Leute, die du in diesen 3 Jahren hoffentlich auf ein absolutes Top-Niveau bringen kannst.
Ja. Stichwort nicht erquickende Ansprachen. Es gab ja mal eine Zeit, wo man auf der WTA-Tour den Coach oder die Trainerin reinbitten durfte. Da habe ich manchmal auch gedacht, okay, das war jetzt aber ziemlich dünn, was da gekommen ist. Es ist halt schwierig manchmal im Spiel. Was uns ganz kurz noch nach Melbourne schickt, ich weiß, Götzi schaut sehr aufmerksam. Ich gehe davon aus, Uwe, auch du schaust sehr aufmerksam. Wir haben Halbfinale Daniil Medvedev gegen Alexander Zverev und Sinner gegen Djokovic. Ich war überrascht, um es positiv zu formulieren, von der Leistung von Alcaraz. Und ich weiß nicht, was da positiv war oder wie es positiv ist. Die ersten 2 Sätze, so schlecht habe ich noch nie spielen gesehen. Natürlich war Zverev gut. Deshalb weiß ich nicht, die Frage, die ich Götze zu Beginn gestellt habe über Deutschland, stelle ich jetzt dir, Uwe, über Alexander Zverev, der jetzt ganz sicher gegen Medvedev und im Fall eines Sieges wahrscheinlich gegen Djokovic spielt. Wie gut ist Zverev, kann er die Australian Open gewinnen?
Also ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert von Zverev, und zwar nicht, wie er gespielt hat, sondern wie er dran geblieben ist und wie er durchgehalten hat. Das fand ich wirklich stark. Denn es gab dann eine Phase von Alcaraz, wo er fast jeden Ballwechsel dominiert hat, und du hast bei Zverev gesehen, nach einer kleinen Panikattacke hat er sich wieder berappelt im 4. Satz. Das war wirklich super. Und er hat die Dinge dann gut gemacht, die er selbst beeinflussen konnte. Er hat bombastisch aufgeschlagen in den Phasen, wo er sich kaum noch von der Grundlinie hat wehren können, weil er auch einfach kaputt war. Und das sind so Dinge, die ihm auch bei dem Spiel gegen Medvedev zugutekommen werden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und so ein Sieg gegen Alcaraz, der bringt einfach sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Aber ich sehe es natürlich auch so, dass der Sieger des ganzen Turniers in dem anderen Halbfinale ermittelt wird. Ja, also Jannik Sinner ist schon eine richtige Marke. Der hat wenig Kraft verbraucht. Der spielt so zwingend. Also bin ich sehr gespannt, ob ihm das auch gegen Djokovic gelingt. Aber dennoch ist es bis hierhin schon eine klasse Leistung und ein super Einstieg in das Jahr. Zverev war beim United Cup mit allem drum und dran, was die Teamfähigkeit angeht, was das Spielvermögen angeht, und seine Form schon auf dem Top-Niveau, und hat das übertragen können auf die Australian Open. Und also da braucht es wenig prophetische Kraft, um zu sagen, dass das ein gutes Jahr für ihn werden kann. Und wenn es gestartet wird mit einer Finalteilnahme in Melbourne, das wäre natürlich umso besser.
Das wäre erst die zweite. Götzi, wer gewinnt?
Also erstmal Uwe, bockstarke Analyse zu Zverev, unterschreibe ich zu 100%. Du meinst, wer gewinnt das Halbfinale oder das Turnier?
Das Turnier.
Aus langjähriger Erfahrung heraus ist es leicht verwegen, gegen Djokovic auf diesem Platz zu wetten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es möglich ist, ihn zu schlagen. Ich würde auch Sinner ganz nach vorne setzen, von den dreien, die in Frage kommen, ihn zu schlagen jetzt noch. Ich bin total begeistert von Sinners Entwicklung. Ich würde es aber auch Medvedev und Zverev zutrauen. Und so ist es ein hochspannendes Halbfinale und dann natürlich auch ein hochspannendes Finale. Ich gehe auch auf Sinner.
Also ich, nur weil ihr es ja unbedingt wissen wollt, ich hoffe auf Medvedev, dass er das Turnier gewinnt, weil ich Medvedev, wie ihr wisst, liebe. Ich liebe Medvedev.
Grauenhaft.
Schau dir die On-Courts-Interviews an, danach mit Jim Courier, mit McEnroe. Medvedev ist großartig. Alles, was er sagt.
Ja, schau dir an, was er sonst aufhört.
Nein.
Jens, da muss man schon differenzieren. Ich finde das ein super Spieler. Ich finde das auch ein schlauer Kopf und er macht immer mal wieder Sachen, mit denen kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Das ist einfach unfair. Und der Vorwurf, dass er ein unfairer Spieler ist,
den kann ich
komplett nachvollziehen.
Nein. So, jetzt fliegst du aber raus, Götzi. Das kann nicht. Also manchmal spinnt er ein bisschen, aber das Schöne ist ja, er setzt sich danach in der Pressekonferenz hin und weiß, dass er gesponnen hat. Immerhin. Ja?
Naja, also eine letzte Frage noch ganz kurz. Gibt es Einbürgerungsanträge und Bemühungen von österreichischer Seite in Richtung Linus Strasser?
Ja, Linus wohnt ja schon in Österreich. Linus sieht sich selbst als Österreicher. Wir müssen ihn nicht einbürgern. Wir feiern Linus so, wie er ist. Wir sprechen dann im Skiteil ja auch drüber. Ich finde das großartig. Linus ist so tiefenentspannt. Gestern auch dann im Interview mit Felix Neureuther und Markus Othmer. Richtig lässiger Typ, der Linus. Und schau, das ist der Unterschied.
Also Im Moment, klar, ich bin gerade voll in dieser Handball-Euro, dann ist noch Australian Open, Fußball ist ja auch noch ein bisschen, da geht es ja fast ein bisschen unter, aber Kitzbühel und Schladming da hintereinander zu gewinnen, das ist ja monumental, oder ordne ich das falsch ein, Skileihe.
Nein, es gab erst 6 vor Linus, die es geschafft haben, aber schau, Götze, das ist der Unterschied. Die österreichischen Handballer werden in Köln ausgepfiffen und ein deutscher Skifahrer wird in Schladming bejubelt. Denkt mal darüber nach in der Pause von Big Show 600.
Ich habe die Österreicher gestern kommentiert und habe sie begeistert begleitet und supportet, um ehrlich zu sein.
Weil im Herzen bist du ja auch ein Österreicher.
Ja, aber es ist schon eine gute deutsche Woche und ich habe so das Gefühl, dass zum ersten Mal dann auch so ein Rumpelsieg der Bayern ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird und was da so alles passiert. Wenn jetzt Strasser so ein positives Bild abgibt, wenn Zverev eine super Leistung abliefert, die Deutschen sind im Halbfinale im Handball, das ist endlich mal passiert, was auf anderen Ebenen, ne? Und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt wirklich mal vor dem Fußball, finde ich, ne? Und das tut einfach mal gut, ja.
Und noch bis Montag.
Bis Montag, genau. Und noch ein kleines Nebengleis. Ich habe mich ein bisschen gewundert über die Davis Cup Nominierung von Dominik Köpfer, aber sie sind heute leider vorhin knapp im Doppel ausgeschieden im Champions Tiebreak. Sonst wären sie wirklich im Finale im Doppel gelandet und da muss ich immer mehr sagen, macht die Nominierung durchaus Sinn, denn er hat wirklich auch gegen Zverev, finde ich, gut gespielt und ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und das ist eigentlich schön zu sehen und ich denke, so eine Nominierung wird ihn da weiter beflügeln für das neue Jahr, dass er endlich mal wieder verletzungsfrei richtig zuschlagen kann und so ein schöner Lefty, den braucht man eigentlich immer im Team. Von daher finde ich die Nominierung im Nachhinein gut.
Ja, und ich bin mir fast sicher, dass er spielen wird auch, weil ich bin mir nicht sicher, wenn Zverev jetzt solche Probleme mit seinen Füßen hat, dann weiß ich nicht, ob er nächsten Freitag in Tata Banja schon wieder soweit ist. Wir werden sehen, ich werde dort sein. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 645.
Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
Hopp, hopp. Big Show 645, weiter geht's mit der National Football League. Und ich freue mich sehr, dass wir eine fantastische Runde haben. Ich werde fast gar nichts mehr sagen, habe nur zu Beginn eine Frage. Ich begrüße Nicolas Martin, Christian Schimmel, Günther Zapf und Andreas Renner ist dabei geblieben. Günther, nur eine ganz kurze Frage. Ich war begeistert vom Kommentar, aber auch vom Experten am Sonntagabend. A, wer war dieser Experte, den ich davor noch nie gehört habe? Und B, wie geil hast du es gefunden, als er gesagt hat, ach, lass uns doch über die Cowboys sprechen.
Ja gut, das ist ja ein Running Gag.
Ja.
Ist klar. Inzwischen weiß halt jeder, wo mein Herz schlägt. Ich habe es ja schon oft erwähnt, das war früher ein bisschen anders. Da hat man sich da zurückgehalten als Kommentator. Kann Andreas durchaus auch was dazu sagen zu den alten Zeiten und wie man sich verhalten hat. Es war Arik Bredendieck natürlich, jetzt nicht mehr ganz neuer Experte bei der Zone, aber einer, der es in der Tat sehr auf eine ruhige, andere, sachliche Art und Weise löst. Aber wir kommen gut miteinander klar. Ich glaube, das hat man auch gespürt. Und ich wurde beim Reinkommen schon damit angesprochen und hatte ja dann auch bei der Vorstellung, was ich auch nicht wusste, aber so lustig sind die Kollegen, dann die Unterzeile unter meinem Namen mit "Will nicht über die Cowboys sprechen". Dann war es ja irgendwie klar, dass das kommen muss.
Das ist mir entgangen. Okay, sorry. Nicola, take it away, please.
Ich verstehe nicht, wieso du nicht über die Cowboys sprechen willst.
Das weiß keiner.
Ja, wir haben Championship. Nee, gar nicht wahr. Wir haben erstmal Christian. Was macht das Jim Harbaugh-Tattoo?
Sehr gut. Es wird nicht gestochen werden, das kann ich dir garantieren. Also mein Take ist, weil der Punkt ist, ich habe euch ja vor allen Dingen dir und dem lieben Kollegen Jan Wegwert in unserer internen Chatgruppe schon angekündigt, dass das passieren wird. Weil, und das ist meine einzige Sorge bei der ganzen Nummer, da könnt ihr dann gleich noch was zu sagen, ich habe den Eindruck, es gab keinen Plan B bei den Chargers. Und ich vermute, dass man jetzt Harbaugh mit absolut personaler Gewalt ausgestattet hat. Ich war mir sicher, dass es ein Headcoach wird mit Headcoaching-Erfahrung, weil man jetzt zweimal jemanden geholt hatte ohne Headcoaching-Erfahrung. Mein Take dazu ist, es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ich hoffe, dass es gut wird. Aber es wird unterhaltsam werden. Und das ist ja erstmal das wesentliche Ziel eines jeden Headcoaches, dass er unterhaltsam ist. Gewinn ist zweitrangig. Von daher, ja, also ich kann damit gut leben. Auf der anderen Seite, ich hatte bei Staley, als Staley geholt worden ist, ein extrem gutes Gefühl, auch nach dem ersten Jahr ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das Ganze ging dann schneller downhill als die Streif, in vereisten Zustand. Aber wir werden sehen. Du musst es erst auf den Platz bringen. Die Chargers werden sich jetzt erstmal als die Gewinner der Offseason fühlen, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch einen vernünftigen GM vielleicht aus dem Ravens-Stall dazu holt. Mal gucken. Es überrascht mich 0,0, dass man auf Erfahrung gesetzt hat. Es überrascht mich, dass Spanos offensichtlich mehr geboten hat als die University of Michigan. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber damit ist jetzt ein Dominostein schon deutlich gefallen. Atlanta hatte sich ja auch mit ihm unterhalten. Ist jetzt die Frage, ob da die Bahn für Belichick frei ist. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Es hat ähnlich wie bei Sean Payton auch Katastrophenpotenzial.
Also was man glaube ich bei ihm sagen kann, ist, weil wir haben ja aus der Zeit in San Francisco und aus der Zeit in Michigan jetzt zwei relativ aktuelle Beispiele. Er hat San Francisco aus einer schwierigen Situation in den Super Bowl geführt und dann knapp verloren. Er hat Michigan neu aufgebaut, ein ganz großes College-Programm, das von der Spitze einigermaßen weit entfernt war, und hat es dann geschafft, aus dem Team, das immer gegen den Lokalrivalen Ohio State verloren hat, jetzt den College-Meister in diesem Jahr zu machen. Also erfolgreich arbeiten kann der Mann schon. Also das hat er definitiv bewiesen. Das Problem waren die persönlichen Beziehungen, also an wem es dann genau lag, aber in San Francisco hat er halt Stress gehabt mit seinem General Manager, mit Trent Baalke. Da ging es dann irgendwann mal darum, wer ist eigentlich der Grund dafür, dass die Mannschaft so erfolgreich ist. Darüber haben sich die beiden gestritten. Das zeigt halt, dass auf der persönlichen Ebene möglicherweise eher so die Fußangeln sind bei Jim Harbaugh.
Ich wollte doch nicht über die Cowboys sprechen, Andreas. Jetzt bringst du hier dieses Thema auf, dass zwei sich streiten, wer denn der Erfolgreiche ist im Team.
Ja. Also ich glaube, nach dem Vorbild von Jimmy und Jerry war das dann genau wahrscheinlich.
So ungefähr. Nee, ich freue mich drauf. Also ich bin auch bei Christian, das wird sicher unterhaltsam, wenn wir uns die Liste der Headcoaches in der AFC West anschauen. Glaube ich, können wir uns auch viel freuen im kommenden Jahr. Es wird dann natürlich auch, nachdem es beide in der AFC sind, das Bruderduell öfter geben, als das früher der Fall war. Andreas hat
nächstes Jahr schon Nordkalender.
Eben, also.
Also nächste Saison, dieses Jahr. Entschuldigung.
So ist es. Außer sie spielen am letzten Spiel da, aber das kommt ja nicht in Frage. Also Andreas hat es sportlich genau zusammengefasst. Ich finde es auch eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung, endlich mal. Aber das haben wir, da weiß auch Christian mehr zu berichten, eigentlich schon öfter gedacht bei den Chargers. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich finde Jim Harbaugh einen ausgezeichneten Trainer, der eben das Zeug hat, auch durchaus eine Wende hinzukriegen, dass nicht immer die angenehmsten Menschen sind im Umgang, im Beruflichen in dem Fall. Das muss jetzt kein Nachteil sein.
Vielleicht kommt das dazu also doch irgendwann. Schon.
Ja, muss man sich halt durchmachen. Ich meine, mit Bill Belichick, glaube ich, gehst du auch kein Bier trinken. Es ist halt kein Dan Campbell. Das glaube ich, ist schon klar.
Ja, wobei, also wenn ich an die erste Pressekonferenz von Dan Campbell denke, da war mir danach aber auch anders, Günther, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, er hat einen Plan gehabt von Anfang an, alles umkrempeln, nicht alles umkrempeln, aber da schon das Team aufrütteln. Aber es ist doch richtig, es ist ja auch gut gegangen. Also wenn du einen Plan hast, davon überzeugt bist und dann die Spieler mitnehmen kannst, dann fressen die auch Staub für dich.
Ja. Und dann steht ein Team im Championship Game, Andreas, die Detroit Lions. Ein Team, ich meine, es gibt Teams, die standen seit den 90ern nicht im Championship Game. Detroit steht nicht mehr auf dieser Liste. Die haben wir vielleicht da aber auch vor der Saison gar nicht erwartet, soweit, oder?
Also ich glaube, was wir schon erwartet haben, ist, dass Detroit einen Schritt nach vorne macht, dass Detroit auf einem guten Weg war, hat sich über die letzten Jahre angedeutet, dass da Sachen zusammenpassen auf einmal. Wie weit das dann führt, ob das dann ins Championship Game geht, das ist ja durchaus ein realistisches Szenario, dass sie damit sogar in den Super Bowl kommen. Also
wir hatten andere Namen auf der Liste fürs Championship Game, sagen wir es mal so.
Ja, also ich glaube, in der NFC war so die Dreifaltigkeit, war Philadelphia, San Francisco, Dallas, wo man gesagt hat, das sind die Favoriten, aber Detroit wäre für mich dann direkt danach gekommen. Deswegen super überraschend finde ich das nicht, aber es ist trotzdem toll zu sehen, wie da etwas zusammenfindet und gerade eben offensiv eine ganze Reihe von Leuten wirklich beeindruckende Leistungen bringen. Vom Quarterback, der zwischenzeitlich ja schon mal aussortiert worden war in Los Angeles, über Spieler wie Amon-Ra St. Brown, der gar nicht so hoch gedraftet wurde. Dann haben sie in diesem Jahr ein paar ganz gute Rookies dazu bekommen, sogar herausragend gute Rookies mit Tight End Sam Laporta und Running Back Jahmyr Gibbs. Also die haben einfach konstant gute Arbeit geleistet, auch was das Personal angeht. Und Dan Campbell ist, selbst wenn man das vielleicht ein bisschen befremdlich finden mag, was er bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat, das ist das, was die Spieler hören wollen. Und der schafft es halt, den Raum mitzureißen. Und das ist eine ganz wichtige Qualität beim Head Coach.
Christian, was erwartest du von den Kniescheiben der 49ers in diesem Conference Game und also wie stehen die Chancen für Detroit erstmals den Super Bowl zu erreichen? Detroit, eins der Teams, die ihn zwar des Öfteren ausgerichtet hat, aber noch nie teilgenommen hat.
Lass mich mal gerade auf die Wetterprognose schauen.
Es soll nicht regnen, Christian.
Hä?
Es soll Sicher? Nicht regnen, ja.
Oh. Hätte ich gesagt, da wäre die Chance ein bisschen höher gewesen für die...
Heiter, ja, wirklich 18 Grad.
Regen ist erst für Mittwoch und für Donnerstag nächste Woche vorhergesagt. Von daher ist die Frage, kann Detroit eine Spielverschiebung erzwingen? Das Ding ist halt, dass die Lions reingehen auf der einen Seite mit, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind beim großen Favoriten. Auf der anderen Seite schon, glaube ich, mit dem mentalen Make-up. Das ist vielleicht eine Chance, die so nicht wiederkommt. Wir haben das... Für mich sind da... Jetzt könnte man natürlich auf Dallas rumreiten, was sie natürlich bei jeder Gelegenheit tun werden. Aber man könnte auch mit Green Bay argumentieren, wo gesagt worden ist, die sind ja mal dran. Übrigens eine weitere Mannschaft, die 49ers regelmäßig rausgeschmissen haben aus den Playoffs. Also das ist, glaube ich, schon eine wahnsinnig große Chance für Detroit, gerade in der Kaderzusammensetzung und vielleicht bevor eine größere Extension für Goff kommt, die auch Geld kostet. Verletzungssituation ist natürlich immer eine Frage. Die Lions sind eines der insgesamt gesünderen Teams. Ich hatte den Eindruck, dass sie es nicht so überragend geschafft haben oder erst später geschafft haben, St. Brown einzubinden. Das wird mit Sicherheit eine, ein Key-Faktor werden. San Francisco war jetzt zum Ende der Saison und jetzt auch in dem Spiel gegen Green Bay nicht zwingend dominant, wobei die Packers auch für mich das heißeste Team jetzt zum Schluss waren. Ich würde es schon irgendwie handicappen, 60, 40, 65, 35 für San Francisco. Aber es würde mich nicht komplett schocken, die Lions im Super Bowl zu sehen. Die 49ers haben auch schon die einen oder anderen Angriffspunkt, den man vielleicht attackieren kann. Und Detroit spielt halt auch mit Johnson was, oder beziehungsweise Johnson hat immer bewiesen, dass er sich neu erfinden kann. Die Offense hat jetzt in der ersten Halbzeit ziemlich gestockt. Und danach hatten die Buccaneers nicht mehr wirklich ein Mittel. Also es spricht dafür, dass er anpassungsfähig ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Das könnte eine sehr unterhaltsame Partie werden.
Ich glaube, für Detroit defensiv ist es kein ideales Matchup, weil die Offense von San Francisco attackiert gerne über die Mitte in der Zone 5 bis 20 Yards hinter der Line of Scrimmage, da wo die Linebacker Passverteidigung spielen müssen. Und wenn man keine Linebacker hat, die gut den Pass verteidigen können, ist man gegen San Francisco ganz schnell mal auf der Verliererstraße. Und bei allem Respekt vor Jack Campbell, der noch ziemlich jung ist, und Alex Anzalone, der das solide macht, das sind also im Fall von Campbell vielleicht noch keine guten Passverteidiger. Deswegen glaube ich, dass San Francisco mit der Art und Weise, wie sie Football spielen wollen, gegen Detroit offensiv auf jeden Fall ziemlich viel Heuernte einfahren werden. Und dann ist die Frage halt, wie sehr kann Detroit selber mit seiner Offense punkten, um da mitzuhalten. Also ich erwarte eher ein Spiel mit vielen Punkten.
Aber das heißt doch für mich in der Konsequenz, dass, ob ich den Typ jetzt intelligent finde oder nicht, CJ Gardner-Johnson und Co., dann muss ich halt mich fast gezwungen, permanent in Nickel und Dime zu stehen. In Nickel sowieso. Und dann wird es halt vielleicht einfacher zu laufen. Aber ich kann halt als Detroit nicht viel im Base rumstehen, das stimmt schon. Sondern ich muss vermutlich mit mindestens vielleicht sogar zwei Defensive Backs permanent draufstehen.
Und da hast du ja
dann werden die Boxen halt leicht.
Ja, da hast du das Problem, da sagst du, dann spielen die Dime und dann sagt San Francisco, naja, wir haben Christian McCaffrey, also macht ruhig. Ja, das ist der Vorteil von dieser Offense, ne?
Das ist genau die Krux. Du hast halt bei San Francisco beides und so gut sich Detroit verbessert hat in der Defensive, was ja mit Teil dieser Geschichte ist, so sind sie immer noch relativ anfällig gegen den Lauf und das ist das Problem. Also großer Faktor wird für mich sein, natürlich Deebo Samuel, wenn er spielen kann, hebt das San Francisco schon nochmal auf ein anderes Niveau, also 100% fit wird er eh nicht sein, aber sagen wir mal, wenn er wirklich spielen kann, dann macht das viel aus, wenn er nicht spielen kann. Statistiken belegen das ja auch, ist San Francisco doch deutlich limitierter, dann sehe ich Detroit durchaus auf Augenhöhe. Lustig, dass Christian das Wetter angesprochen hat. Ich bin ja alt genug, ich kann mich noch an das letzte Championship Game der Detroit Lions erinnern. Das einzige ihrer NFL-Karriere. Da hatten sie damals 91 diese tolle Run-and-Shoot-Offense. Die Experten wissen, wovon ich spreche. Viele schnelle, kleine, unter 1,80 Receiver, die sich bewegen können. Schneller als der Gegenspieler. Der Quarterback wusste, wo er hinwerfen muss. Das ging alles zack, zack, zack. Damit sind sie weit gekommen, haben zu Hause spielen dürfen, haben auch die Dallas Cowboys im Divisional besiegt. Und dann fahren sie nach Washington. Es hat knapp über 0 Grad. Es hat die ganze Woche Schneeregen gehabt. Ein schlammiges, matschiges Feld. Und dann kommen die Washington Redskins mit ihren Hawks, mit ihrer Power. Und haben sie halt einfach in Grund und Boden gerannt. Run and Shoot war in der normalen Form nicht möglich. Da sind sie also quasi an den äußeren Bedingungen auch gescheitert. Also Washington war schon da ein überragendes Team. Aber Das zur Geschichte des Wetters, darum wünsche ich Ihnen, dass diesmal von äußeren Einflüssen alles zu Ihren Gunsten spielt. Ich sehe es auch als durchaus offen an. Wir haben ja gegen Green Bay, glaube ich, gesehen, dass San Francisco auch anfällig ist. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, da wirst du auch noch ein bisschen nervöser, auch wenn sie es abstreiten werden. Natürlich ist das eine Geschichte auch für Brock Purdy. Nochmal ein Schritt, der wird nach wie vor weiter, für mich unverständlich, relativ hart kritisiert. Das geht auch an ihm nicht spurlos vorüber. Das kann ja so eine, er will es beweisen, das kann manchmal zu weit führen. Also ich sehe es, wie gesagt, relativ offen. Mit Deebo Samuel gebe ich natürlich schon einen klareren Vorteil an, an San Francisco.
Die Buchmacher haben San Francisco übrigens mit 7 vorne. Dann das AFC Championship Game, in dem Baltimore auf Kansas City trifft. Baltimore mit einer sehr guten zweiten Halbzeit gegen Houston. Kansas City in Buffalo gewonnen. Andreas, in Buffalo wird man sich ärgern, weil im Grunde genommen, man hat den Ball länger gehalten, man hat ihn besser bewegt, man hat weniger Turnover begangen, aber am Ende hat man trotzdem wieder verloren und man fragt sich, was fehlt denn noch? Glück? Ist das alles?
Also bei Buffalo, glaube ich, darf man in dieser Saison auf gar keinen Fall vergessen, dass die defensiv riesige Probleme hatten mit Verletzungen zu Beginn der Saison. Da ist ihr bester Linebacker Matt Milano ausgefallen, Tre'Davious White ihr bester Cornerback. Dann haben sie es tatsächlich geschafft.
Aber sie haben die Kurve bekommen.
Ja, genau. Dann haben sie es tatsächlich geschafft, die Kurve zu bekommen mit den Ersatzleuten. Und dann jetzt Richtung Playoffs haben sich dann auch noch die Ersatzleute verletzt. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema bei der ganzen Sache. Dafür haben sie das in dem Spiel insgesamt ziemlich gut gemacht. Und naja, worüber reden wir jetzt? Also es ging nicht in die Verlängerung, weil der Kicker ein Field Goal verschossen hat. Das passiert halt mal. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das noch wirklich so viel höher hängen muss. Ich habe dann immer den Eindruck, der Kicker verschießt ein Field Goal und dann wird halt, weil das Spiel verloren wurde, alles, was vorher passiert ist, negativ interpretiert. Das habe ich so gar nicht gesehen. Das war für mich mal wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Es war mal wieder eine Sache von ein paar Zentimetern. Und ich verstehe, dass man da frustriert ist, wenn es halt nicht den großen Schritt nach vorne gibt und man dann Kansas City irgendwann mal in einem absolut wichtigen Spiel besiegt, weil in der regulären Saison haben sie es ja schon ein paar Mal geschafft. Aber ich sehe eigentlich das, was Buffalo jetzt in dieser Saison gerade defensiv auf die Beine gestellt hat. Und man darf nicht vergessen, Offensive Coordinator haben sie auch gefeuert, weil sie da nicht zufrieden waren. Aber gerade wie sie das defensiv hinbekommen haben, wieder konkurrenzfähig zu sein und dann in die Playoffs zu kommen und gegen Kansas City auf Augenhöhe mitzuspielen, würde ich eigentlich mit ein bisschen Abstand eher als positiv sehen. Aber trotzdem ist das eine Mannschaft, die vergleichsweise alt ist und deswegen wird es da Veränderungen geben müssen. Ja, das ist auch klar.
White Right, Günther, machen da Cowboys und Bills Fans eine gemeinsame Selbsthilfegruppe auf, so wie die Playoffs gelaufen sind?
Könnte man durchaus anregen. Nee, es ist schon bitter, die schlimmsten Worte, glaube ich, die man in Buffalo sagen kann. Zwar ist wieder soweit, aber bin durchaus natürlich bei Andreas mit all den Verletzungen. Wir reden immer davon, ja, die damit musst du rechnen, das gehört dazu. Aber unterm Strich ist es, wenn man sich's anschaut, schon wer kommt am gesündesten durch die Saison, vor allem wer ist vielleicht am Ende dann noch fit genug. Jetzt schauen wir auf Kansas City, das ist Tony wahrscheinlich draußen, der beste Offense-Liner, kann man argumentieren, aller Voraussicht nach. Es sind immer so Kleinigkeiten, so Stellschrauben, die fehlen, die dann aber in so einem Spiel eben den Unterschied ausmachen, daran jetzt die ganze Saison festzumachen oder das ganze Programm zu kritisieren. Das ist natürlich manchmal übertrieben, aber auch dafür sind ja die Medien bekannt und auch die Fans halten sich dann halt an irgendwelche solchen Einzelereignisse. Aber insgesamt in der AFC, da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Da haben wir die nächsten 10 Jahre. Jetzt kommt noch Jim Harbaugh mit dazu, mit seinen Chargers, mit Justin Herbert, glaube ich, hat er schon jemanden, den er da entsprechend einbauen wird. Wir haben eben jetzt Kansas City, Baltimore, wir haben Buffalo, die ein bisschen neu aufbauen müssen. Das ist völlig richtig, was Andreas sagt. Die Mannschaft wird sich verändern müssen. Wir haben natürlich die gesamte AFC West, wenn du so willst, die alle mit Umstrukturierung, mit neuen Coaches zum Teil da arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen. Wir haben Miami, wir haben New England, die ja eine sensationelle Defense hatten in diesem Jahr. Schauen wir mal, was sich da auf der Quarterback-Position in der Offense unter Mayo tut. Also da ist irrsinnig viel drin. Da werden wir Jahr für Jahr super Matchups in den Playoffs haben. Und wer sich dann durchsetzt, da ist wirklich auch dieses Quäntchen Glück unglaublich wichtig. Und von 32 Teams am Ende, das eine zu sein, das die Trophäe hochreckt, das geht nicht nur durch spielerische Überlegenheit. Also, du kannst nicht jedes Spiel dominieren Und wenn du halt in den entscheidenden Spielen, das ist ja im Football anders als in anderen amerikanischen Sportarten eine einmalige Angelegenheit, drum mögen sie es auch so und drum wird es auch so wahnsinnig viel geguckt. Es gibt keine Serien, du hast halt einmal einen schlechten Tag oder einen schlechten Moment, das kann ja reichen und dann bist du draußen, dann schaust du zu, wie die anderen spielen. Kansas City in Baltimore, ich sehe natürlich Baltimore Heimrecht und so, wie sie momentan drauf sind, die Einstellung, wie sie wirklich allen beweisen wollen, dass sie besser sind als ihr Ruf, als im Vorteil, denke ich schon. Aber Kansas City ist die Mannschaft, die Erfahrung hat, die natürlich auch die Waffen hat. Jetzt kommen die Receiver rechtzeitig wieder dazu, auch Bälle zu fangen, wenn sich das weiter fortführt. Die Defense ist eh stark. Spagnuolo, gehe ich davon aus, dem wird irgendwas einfallen, um den Lauf einigermaßen einzudämmen. Einschränken geht sowieso nicht, aber 230 Yards wird er nicht zulassen. Und dann könnte das durchaus, wenn die Offense noch ein bisschen besser funktioniert als in Buffalo, dann könnte das auch ein offener Schlagabtausch werden. Mit natürlich Vorteil dieser Lamar Jackson Offense, die man ja eigentlich nicht packen kann, und einer eben überragenden Defense, die wieder mal gezeigt hat, dass denen egal ist, wer da kommt, sie machen alles in Grund und Boden. Ich meine, sie haben ja keinen Touchdown zugelassen gegen Houston mit der Defense. Das muss man schon mal nochmal herausheben. Also Vorteil Baltimore.
Buffalo, genau. Christian, wie siehst du es?
Zunächst mal immer der Kicker schuld geht, ist egal, wie ein Spiel ausgeht. Nicola Martin kann davon berichten. Und zum anderen,
Was? Wie? Wo?
Ja, ja, der Kicker ist immer schuld. Das legendärste Interview bei GFL TV ist immer noch.
Ach so, ja, oh Gottes Willen. Ich hatte es verdrängt. Jetzt musst du wie, ja. Jetzt setze ich mich zu Günther auf die traumatisierten Bank. Okay, danke sehr.
Ja, alle zwei Jahre müssen wir das anbringen. Legenden müssen ja erhalten bleiben. Baltimore ist der Favorit für mich in der Partie. Das Lustige ist, dass wenn Kansas City das Ding für mich gewinnt, dann werden sie es vermutlich mit ihrer Defense gewinnen. Das könnte mal zu, also Günther hat mit Kadarius Toney recht. Für mich immer noch eine der größten Enttäuschungen in den letzten Jahren, was den Draft-Prozess betrifft, weil man könnte bei ihm sagen, Addition by Subtraction, wenn er nicht dabei ist, weil der einfach auch relativ viele Fehler in den letzten Wochen gemacht hat. Trotzdem ist es ein Unterschiedsspieler. O-Line muss man sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchem Gameplan die Chiefs defensiv rauskommen. Houston wusste, dass sie total opportunistisch spielen müssen, weil sie nicht mitziehen konnten und hat sich halt in der ersten Halbzeit einen abgeblitzt. Das hat dann auch funktioniert, bis dann Lamar Jackson gesagt hat, okay, dann lass uns halt die Checkdowns werfen und mehr Outside Running und quasi die Mitte rausnehmen. Das hat dann auch gut funktioniert. Nach der Saison muss Baltimore normalerweise im Super Bowl stehen, für mich. Aber du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Ich traue Andy Reid da auch offensiv einen Gameplan zu, der Baltimore attackiert. Das haben die wenigsten geschafft. Auch die Ravens sind eher eines der gesünderen Mannschaften. Das war mit Sicherheit auch was Buffalo ein bisschen das Spiel gekostet hat. Die sind ja aus der Partie davor in der Woche mit etlichen Verletzungen einfach rausgegangen gegen Pittsburgh. Ich würde es ähnlich tatsächlich sehen, auch wenn ich nie, 40% ist vielleicht ein bisschen wenig, aber für mich sind auch die Ravens Favorit. Und dann könnte man zynischerweise sagen, das wäre dann der Super Bowl, den viele Leute ab Saisonmitte vorhergesagt haben zwischen San Francisco und Baltimore. Und gut, da wäre dann noch ein bisschen Zeit, aber da hätten ja insbesondere die 49ers noch ein bisschen was gut zu machen. Und ich bin super gespannt. Das Ding ist halt, ich traue der Chiefs Coaching Crew halt eine ganze Menge zu und offensichtlich auch Mahomes und seinen Freunden. Allerdings, wenn Baltimore das durchzieht und das souverän gewinnen sollte, dann ist es für mich eine der besten Leistungen in der NFL in den letzten 10, 15 Jahren. Sie müssen es dann aber auch finishen.
Also, ich sehe das auch so, dass Baltimore in dem Spiel erstmal der Favorit ist, aber Christian hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Houston hatte letzte Woche Erfolg mit Blitzes und wer ist jetzt der Defensive Coordinator der Kansas City Chiefs? Steve Spagnuolo, der gerade in den Playoffs dafür bekannt ist, dass er gegnerischen Offenses auch mit viel Druck das Leben ganz schön zur Hölle machen kann.
Günther, mach mal Platz auf der Bank, Tom Brady will rüberkommen.
Deswegen.
Ja, okay.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Kansas City mit seiner Defense schafft, das Spiel eng zu halten. Und wenn es dann halt im vierten Quarter immer noch eine Sache ist von 3 bis 7 Punkten, dann weiß ich nicht, ob ich dann gegen Patrick Mahomes wetten würde.
Ich sage mal eines, Kinder.
3,5 sagen übrigens, die Buchmacher 3 ist der Heimvorteil, das heißt, die Buchmacher sehen es ganz eng. Ja. So, jetzt.
Ich sag mal Folgendes. Günther hat, weil er vorhin gesagt hat...
Also 21 Uhr am Sonntag und 0.30 Uhr die Spiele. Das erste Spiel ist das AFC-Finale und 0.30 Uhr dann das NFC-Finale.
Okay, gut, gut, gut. Ja, weil Günther hat vorhin, weil er gesagt hat, die AFC wird...
We lost the producer somehow. Jens, hallo?
Ach so, ich bin da. Ich habe mir nur wieder gemutet. Ich sag nur Folgendes. Der Günther sagt vorhin, zählt 12 bis 14 Mannschaften in der AFC auf, die in Zukunft dafür sorgen werden, dass das spannend bleibt und die Steelers werden nicht erwähnt. Jetzt setze ich mich auch auf dieses Bankerl der Traumatisierten. Das habe ich gerade noch gebraucht an diesem Donnerstag. Wahnsinn. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch Vieren. Andreas, ganz kurz noch am Sonntag, Musikradio 360 von Andreas Renner um 12 Uhr. Mit und wem und gegen wen?
Nicht gegen wen, sondern für alle.
Ja, oh gut.
Vielleicht auch nicht für ganz alle, ja. Aber es geht um eine Band, die gerade nach 50-jähriger Karriere ihr letztes Konzert in ihrer Heimatstadt New York gegeben hat. Kiss. Und die haben meinen persönlichen Musikgeschmack vielleicht nicht zum Vorteil, aber stark geprägt. Und deswegen ist es Zeit, dass wir uns mal mit denen befassen, jetzt wo die aktive Karriere vorbei ist.
Da muss ich ja reinhören, oder? Andreas, glaube ich, der größte Schockmoment unserer Karriere, als wir 99 in Miami saßen, beim Super Bowl, Kiss aufgetreten ist direkt vor uns und dann die loslegten da mit ihrer Feuershow, da hat sie uns fast weggeblasen. Also schlimmer als die Kanonen in Tampa.
Ja, also ich meine, die machen das ja jedes Mal. Also wir saßen da wirklich in diesem offenen Stadion und da sind diese Feuersäulen hochgegangen, die Teil der Show von Kiss waren. Das war vor dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Die war nicht die Halbzeitshow. Ja. Und wir waren gar gegrillt. Und dann stelle ich mir vor, die Typen stehen jede Nacht auf der Bühne und haben das jede Nacht. Also das sind knackige Herrschaften.
Lassen sich grillen.
Mit gesundem Tarn wahrscheinlich.
Ja. Lassen sich grillen. Herrlich. Ja, es ist also nicht nur Musikradio, sondern auch Bildungsradio 360. Sonntag um 12 Uhr. Danke Günni, danke Nicola, danke Christian, danke Andreas. Kurze Pause.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Windy City.
Windy City, ja. Bremen, das ist schon das Stichwort. Zum einen zum Beginn unseres Motorsportteils, zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch aus dem Süden von Deutschland.
Und zum anderen im Windy Bremen. Was macht man im Windy Bremen? Eddie, du setzt dich
wirklich... Konkret bereite ich mich auf das kommende Wochenende vor, weil es ist wirklich so unglaublich windig, also wir haben ja Windgeschwindigkeit bis zu 100 km/h. Ja, und das ist dann im Regen nicht das Allergemütlichste. Aber ich freue mich aufs kommende Wochenende. Leider fliege ich nicht wie Stefan nach Daytona Beach. Eines meiner absoluten Lieblingsevents, das 24-Stunden-Rennen steht an. Stefan wird gleich sicherlich ein bisschen was erzählen. 14 deutsche Fahrer, viele Österreicher mit dabei, was sich freuen wird, wie Philipp Eng oder Thomas Breining, der DTM-Champion, also das ist eine Menge los. Nee, ich fahre morgen früh nach Berlin zum Radrennen, Bahnradrennen.
Ah ja, 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 ich saß.
Das 111. Berliner 6-Tage-Rennen, leider durch die Folgen der Corona-Pandemie auf 2 Tage gekürzt, aber ist ein alter Traum von mir. Ich darf das allererste Mal im Velodrom vor hoffentlich ausverkauftem Haus die Weltelite des Bahnradsports kommentieren. Und das ist ja auch ein altes Hobby von mir. Und den Velodrom habe ich noch nie am Mikrofon sitzen dürfen. Deswegen freue ich mich. Aber ich werde immer mit einem Auge natürlich nach Diria zur Formel E gucken. Ich werde immer mit einem Auge nach Daytona gucken zum 24-Stunden-Rennen. Und ich werde auch versuchen, so viel wie möglich von der Rallye Monte Carlo mit meinem guten Freund Sebastian Ogier mitzubekommen, denn der wird am kommenden Wochenende versuchen, das 10. Mal seine Heimrallye, die er in seinem Heimatort gab, startet, zu gewinnen. Aber was die Temperaturen angeht und die Wetterbedingungen angeht, also da beneide ich einen Mann, der morgen ins Flugzeug steigt, und das ist Stefan.
Der Voice, ich vergesse Jahr für Jahr, dass es so früh schon diese 500, also die 24 Stunden, dieses Highlight schon gibt so früh im Jahr. Das machen die Amerikaner, und ich weiß, ich frage jedes Jahr, das machen die doch absichtlich. Weil sie spielen ja nur gegen Football, okay, da gibt's noch zwei Spiele an diesem Wochenende, aber ansonsten NBA, ja, es läuft, ist nicht viel los, NHL ist nicht viel los. Jetzt, ich meine, das hat so viele Facetten wahrscheinlich, dieses Wochenende für dich. Du kommst an und es passiert was?
Na, die werden erstmal ihre vielen, vielen Trainingssitzungen haben. Es beginnt ja eigentlich auch schon, oder es hat schon begonnen, das diesjährige 24-Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende mit dem Roar Before the 24. Das heißt, es ist die Trainingsfahrten und die Qualifikationen, wie Eddie schon gesagt hat, aus Europa, aus Deutschland, aus Österreich, kommen wahnsinnig viele Fahrer, weil die Rundstreckensaison, die internationale, beginnt tatsächlich in Daytona. Denn da kannst du Ende Januar durchaus eben schon Rennen fahren. Das wäre selbst im Südzipfel von Europa schwererdings möglich. Es kann allerdings, und das klingt so toll, Miami und Florida und super, es kann dann vor allem nachts auch schon richtig kühl werden. Also 3-4 Grad haben wir auch schon gehabt. Es kann da tatsächlich in Florida dann sogar auch regnen. Allerdings die Wettervorhersage für die diesjährige Ausgabe ist wirklich gut. Und ich gehe davon aus, es wird wieder eine irrsinnige Hatz werden. Es ist in vier Klassen eingeteilt. Und die Top-Klasse, die um den Gesamtsieg fährt, ist natürlich auch wieder edel besetzt, gar keine Frage. Und so einer der Punkte, die mich da vor Ort interessieren wird, ist dieser Boom, von dem wir ja hier schon öfter gesprochen haben, im Langstreckensport, mit natürlich der Mutter aller Langstreckenrennen, dann im Juni in Le Mans. Dieses Zusammenwachsen des amerikanischen Konzepts der Daytona-Hybrid-Prototypen, das sind quasi Autos mit Einheitsprototypen, kostengünstig, oder eben die in Europa für die WEC entwickelten Autos, die sauteuer sind, reine Werkseinsätze selbstverständlich. Ob das wirklich zusammenkommt, im letzten Jahr 2023 hatten wir beide Serien, die IMSA in Amerika, die geboomt hat und die tolle Rennen gezeigt hat, die WEC. Und da haben wir aber gesehen, dass die aus Amerika kommenden Fahrzeuge mit ihrem Konzept, mit dem US-Konzept, eigentlich in der WEC keine Chance hatten. Es gab einen Podiumsplatz und sonst haben die in Europa und Toyota aus Europa, aus Köln kommt, ist ja in diesem Fall auch ein in Europa entwickeltes Auto. Alle anderen hatten wirklich keine Chance. Und in Daytona wird es Hintergrundgespräche geben. Neben dem Rennen selbst werden sich die WEC-Verantwortlichen treffen, vom ACO, von Le Mans, dem Veranstalter, kommen Leute hin, die werden sich mit den Amerikanern hinhocken und sagen, was können wir tun, damit das wirklich zusammenwächst und damit dann auch diese vielen Hersteller, die schon dabei sind oder wie Lamborghini ihren Einstieg angekündigt haben, dass die tatsächlich alle wirklich möglichst auf Augenhöhe agieren können und Chancengleichheit gewährleistet ist.
Eddie, wenn du sagst, 14 deutsche Starter und ein paar Österreicher, ist es einfach so, weil dort einfach 300 Fahrer gebraucht werden und es keine anderen gibt, oder sind die in der DTM geschulten Fahrer einfach wirklich herausragend, auch im weltweiten Vergleich?
Ja, also nicht nur DTM-Fahrer, die geschult sind. Auch Menschen wie Jens Klingmann oder Lars Kern, der ja eigentlich ein Nürburgring-Nordschleifen-Spezialist ist. Maximilian Götz, Philipp Ellis, Thomas Preining habe ich schon erwähnt, Klaus Wachler, Laurin Heinrich, für mich beste Rookie in der DTM letztes Jahr. Und dann gibt es eben halt auch noch so Sachen, da bitte ich den Stefan, grüßen wir meinen DTM-Experten schön, das neue Ford Mustang GT3-Projekt, wo neben Mike Rockenfeller, der ja bei 24 Stunden in Daytona auch schon mal Gesamtsieger war, auch der ehemalige Audi-Fahrer Christopher Mies und Dirk Müller auf den neuen Ford Mustang fahren. Also es ist hochinteressant, dazu Maro Engel, Lukas Stolz, aber wie gesagt mit Philipp Ferdinand Habsburg zum Beispiel werden auch die Österreicher auf ihre Kosten kommen. Ja, und René Rast im BMW, da bin ich mal gespannt. Also Stefan hat es angesprochen, stark besetzt das Auto mit Conor De Filippi, Nick Yellowly, Maxime Martin und René Rast. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob die einen Sprung gemacht haben und da an die Spitze ranfahren können. Dazu noch einige ehemalige Formel-1-Fahrer wie Jenson Button, Felipe Massa oder Romain Grosjean. 14 Fahrer aus dem letztjährigen IndyCar-Starterfeld. Da ist eine Menge los in den vier verschiedenen Klassen. Ja, und ich bin schon sehr optimistisch, dass da einiges zusammenwächst in den verschiedenen Verbänden, in den verschiedenen Serien. Auf jeden Fall ist es ein Hingucker, Daytona immer eine Reise wert, da am Strand Daytona Beach, wer schon mal da war, weiß, wovon ich rede. Ja, und dann so ein Rennen so besetzt mit den vier verschiedenen Klassen und den vielen verschiedenen Autokonzepten. Ich bin ein bisschen neidisch auf Stefan, das gebe ich zu.
The Voice, Jensen Button, wenn Eddie ihn schon anspricht, den habe ich jetzt als präsentiert er nicht oder macht er nicht manchmal die On-Court-Interviews, wie man im Tennis sagt, also die Interviews nach dem Rennen. Fährt so jemand, der kann ja nicht komplett kalt zu so einer Veranstaltung hinkommen und sich in ein Rennauto setzen, okay, macht zwei, drei Trainingssessions durch mit, aber ist Jensen Button im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten deines Wissens nach, ist er irgendein anderes Rennen auch gefahren?
Ja, der hat tatsächlich wieder Lunte geschnuppert und trainiert auch wieder kräftig, also den sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das sind auch Leute, die natürlich durchaus mit ihrem Können und ihrer großen Erfahrung aus dem Stand theoretisch auch in so ein Auto steigen können. Allerdings, tatsächlich, es wird ja gefahren, nicht das 500 Meilen Oval, ein paar Wochen später, nach am Ende der Speedweeks, deren Beginn die 24 Stunden sind, endet ja quasi ein Monat Rennsport in Daytona, dann im Februar mit den 500 Meilen von Daytona. Da wird ja nur die Ovalstrecke, die 4 Kilometer gefahren. Wir fahren jetzt Oval, also das Banking, das Extrem plus das enge Infield. Und das ist dann auch für die Abstimmung der Autos schon schwierig, denn du darfst nicht vergessen, 3, 4 oder manchmal 5 Fahrer teilen sich ein Auto. Das ist natürlich so einer wie Jensen Button nicht unbedingt gewöhnt, weil du einen Kompromiss bei der Abstimmung auch gehen musst. Ähnliches haben wir natürlich dann auch am Nürburgring, ähnliches haben wir auch in Spa, in anderen großen Klassikern. Aber so Solofahrer wie Jensen Button sind das nicht unbedingt gewöhnt. Trotzdem, der Typ ist richtig gut. Der fährt jetzt auch 2024 wieder eine volle Saison. Und überhaupt gar keine Frage, der ist nicht nur dabei, weil er einen Namen hat und vielleicht ein bisschen Startgeld abgreifen kann, der will das schon wissen. Sonst würdest du dich so einem Feld auch nicht stellen, denn natürlich mit großem Namen hast du schnell die Chance von irgendeinem amerikanischen Insider, der sich wahnsinnig gut auskennt, seit Jahren nichts anderes macht, als Superautos dort zu bewegen, würdest du da schnell demontiert. Das werden die nicht riskieren. Das heißt, der Button, der ist schon mittendrin und wir dürfen nicht vergessen, es sind viele Fahrer, die tatsächlich in Daytona auch für Le Mans schon üben. Im Übrigen viele Teams auch. Und ich habe gerade eine Statistik noch rausgeholt. Es sind tatsächlich nur, und Mike Rockenfeller ist von Eddie ja erwähnt worden, Mike Rockenfeller ist einer von aktuell nur 5 Fahrern, der es in der Geschichte von Le Mans und Daytona geschafft hat, in einem Jahr beide Rennen zu gewinnen. Das nennt man dann die 48 Hours, also der Triumph in den 48 Stunden. Mike Rockenfeller ist das 2010 gelungen. Hurley Haywood, den ich sehr gut kenne, bei dem ich auch schon ein paar Mal übernachten durfte, der in der Nähe von Jacksonville wohnt. Derek Bell, der englische Haudegen, auch einer der Rekordsieger in Le Mans. Al Holbert hat das geschafft, lebt leider nicht mehr. Und der Letzte, der das geschafft hat, ist auch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, nämlich Fernando Alonso. Ja. Der hat 2019 in seiner Formel-1-Auszeit Daytona gewonnen im Wayne Taylor Racing Cadillac und ein paar Monate später hat er dann mit Toyota, dem Gazoo Racing Werksteam, mit Sebastian Buemi und Kazuki Nakajima die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Also es ist schon ein sehr exklusiver Zirkel. Und ob ein Jensen Button sich da reinfahren können, bleibt mal abzuwarten. Das ist nicht zu erwarten. Aber er hat sich momentan auf den US Motorsport konzentriert und nimmt das sehr ernst.
Aber nicht nur, Stefan, ergänzend, da ist Le Mans ein gutes Stichwort. Ich gucke da ja immer hin, ist ja klar. Wenn man mit jemandem befreundet ist und wenn man mit dem dann zusammen viele, viele DTM-Rennen begleitet hat, als DTM-Champion, aber eben auch als Experte in der Run-Racing-Funktion, als ehemaliger DTM-Fahrer neben mir, also Mike Rockenfeller wiederum, der ist ja letztes Jahr zusammen mit Jensen Button in diesem NASCAR-Projekt, was das zumindest akustisch ein absoluter Kracher war in Le Mans. Die sind ja die 24 Stunden von Le Mans schon zusammen gefahren. Also
der war durchgefahren.
Durchgefahren vor allen Dingen, ganz genau. Die Fans waren begeistert von der Soundkulisse. Ja, und Jensen Button, also die will ich jetzt nicht unterschätzen. Der weiß schon, was ein 24-Stunden-Rennen ist, weil wenn man Le Mans durchgefahren ist und da bis zum Schluss durchgehalten hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Und völlig richtig, wie du sagst, das ist für viele natürlich dann auch schon Training.
So, Eddie hat es angesprochen, Wochenende Rallye Monte Carlo, aber der Voice, wir müssen schon noch ein abschließendes Wort verlieren zur Rallye Dakar, wo sich ja nach unserem Gespräch am vergangenen Donnerstag eigentlich nichts mehr getan hat, oder? Carlos Sainz?
Das ist ungewöhnlich, ja.
Ja,
das stimmt eigentlich. Sowohl bei zwei wie auch bei vier Rädern, also bei den Autos wie bei den Motorrädern, haben am Ende die gewonnen, die schon vor dem Ruhetag vorne lagen. Beide interessanterweise die Sieger auf zwei wie auf vier Rädern ab dem sechsten Wettkampftag in Führung. Und die haben sie durchgehalten. Das ist eher ungewöhnlich. Man muss sagen, es gibt zwei Sieger, aber viele Gewinner. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, da wird Eddie mitreden können, der kennt ja auch diese extrem anspruchsvollen, großen, langen Prüfungen. Jeder, der im Grunde auch 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife beenden kann in Wertung, ist in gewisser Weise auch ein Gewinner, weil das überhaupt zu schaffen, ist schon mal für jeden, der das von außen beobachtet, ist schon mal eine Riesensache, wo man sagen kann, Mütze ziehen, Respekt, das zu schaffen, egal auf welchem Auto, ist allein schon mal eine große Leistung. Das gilt für eine Dakar natürlich auch, also auch der Letzte in der Wertung bei den Autos, bei den Motorrädern, ist ein Kämpfer, hat es geschafft, hat durchgestanden, die härteste Ausdauerrallye der Welt abzuschließen. Das ist, und wenn du drei Tage Rückstand hast, eigentlich wurscht. Du musst das erstmal schaffen, du musst dich stellen und dann dich durchbeißen. Und jeder macht Fehler, jeder der Spitzenfahrer hat schlechte Tage. Und dann wieder aufstehen, Mund abwischen, weitermachen, ist tatsächlich das Besondere. Audi hat es beim dritten und letzten Start tatsächlich geschafft. Und die legen ja gern immer, man sagt, eigentlich so Augenzwinkern bei den Journalisten immer so ein technisches Metathema drüber. Also Allrad bei der Rallye-WM. Wir erinnern uns an den Quattro in den 80er Jahren. Diesel in Le Mans, Diesel-Einspritzung. Die haben tatsächlich das Image des Diesels da damit wahnsinnig dynamisiert und haben gesagt, Diesel ist nicht nur was für Rentner, sondern mit Dieselautos kannst du das größte Rennen, Langstreckenrennen der Welt gewinnen. Und jetzt haben sie tatsächlich geschafft, in der Kombination mit einem Hybrid, mit E-Antrieb, einer Hochvolt-Batterie und einem Energiewandler plus einem DTM V8-Motor, das kombiniert tatsächlich zu einem sehr komplexen System. Die haben tatsächlich die Dakar gewonnen und das ist schon eine ganz besondere Leistung. Glückwunsch an Audi. Die werden sich jetzt nur noch auf die Formel 1 konzentrieren, aber das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und man muss sagen, Glückwunsch an Carlos Sainz, dessen Fitnesswerte ganz offensichtlich besser sind denn je. Und das im zarten Alter von 61 Jahren. Respekt, es sind sowieso die älteren Herrschaften, die die Pace gemacht haben. Wir haben über Nasser Al-Attiyah letzte Woche schon gesprochen, der die letzten beiden Ausgaben gewonnen hat. Der Dakar Sebastian Loeb wird in ein paar Wochen 50. Stefan Peter Hansel hat jetzt 50 Sonderprüfungswertungen, Tageswertungen gewonnen und haben mit Ari Vatanen gleichgezogen. Der ist zwischen 59 und wird auch noch weiterfahren. Also you are never too old to rock and roll.
So ist es. Das macht mir ja richtig Mut.
Ja, bitte, bitte.
Vielleicht fange ich auch mal an.
Ja, das ist genau das. Nein. Eddie, wenn du sagst, du hast
Ich glaube, es ist besser, darüber zu sprechen für mich.
Wahrscheinlich, vielleicht, man weiß
ich
nicht.
Ich glaube, es ist leichter, Eddie. Ja, das glaube ich auch. Aber das, in der Tat denke ich so ein bisschen, das ist so eine Silberrücken-Ära. Also es macht Mut tatsächlich, sich weiterzustellen und zu sagen, also wir sind noch lange nicht im alten Teil.
Eddie, jetzt hatten wir Dakar, jetzt hatten wir Eddie Monte Carlo, aber bitte nicht vergessen, wir haben einen deutschen WM-Führenden im Formelsport.
Wollte ich gerade
ansprechen. Pascal Wehrlein.
Ja.
Am kommenden Wochenende in Diria, einzige Nachtrennen, und Pascal Wehrlein, der ja in Mexiko überragend das gesamte Wochenende mit der Pole und dem Rennen dominiert hat, hat da 2023 zweimal gewonnen. Etwas, was in der Formel E-Historie ganz, ganz selten ist, dass ein Fahrer beide Rennen am Wochenende gewinnt, und das steht am kommenden Wochenende an.
Aber hat nicht, und ich glaube, das habe ich letzte Woche so ein bisschen mitgenommen, Eddie, wo du nicht dabei warst, aber Eddie, haben nicht die Bedingungen in Mexiko Pascal Wehrlein schon in die Karten gespielt, ziemlich in der Wüste, auch wenn es ein Nachtrennen ist, aber auf Meereshöhe komplett andere Bedingungen als in Mexiko.
Ja, man muss schon sagen, dass Pascal Wehrlein, wenn man das mit den anderen Porsche-Fahrzeugen vergleicht, das sind ja auch die Andretti-Fahrzeuge aus dem Hause Porsche, also völlig rabenschwarzes Wochenende hatte der Teamkollege Antonio Felix da Costa, dann auch mit Fehlern im Rennen, wo er Nico Müllerhorner das Rennen versaut hat, im Abt-Auto. Aber gut, nein, also Pascal Wehrlein war da in Mexiko outstanding Und das hat meiner Meinung nach nicht an den Bedingungen gelegen, sondern das hat daran gelegen, dass man mit dem neuen Renningenieur auch in die Richtung gearbeitet hat, dass man wirklich versucht hat, die im letzten Jahr ja vielleicht ausschlaggebende Schwäche, nämlich die Qualifying-Performance bei Porsche, beim Werksteam zu verbessern. Und ist zumindest bei Pascal Wehrlein exzellent gelungen und er hat dann einfach keine Fehler gemacht. Hat das vom Start bis zum Ende perfekt durchgezogen und hat da wirklich also die Saison optimal begonnen. Und wie gesagt, Diria, das einzige Nachtrennen im Kalender vor den Toren Riads, das ist ein bisschen ein Märchen aus 1001 Nacht vor historischen Gebäuden, 2,5 Kilometer lang, eine Runde, extrem viele Kurven. Da hat er 2023 auch zweimal gewonnen, also beide Rennen. Und mit dem Hoch von Mexiko traut ja Pascal Wehrlein schon zu, denn sein Ziel ist ja natürlich der WM-Titel. Ich traue ihm zu, dass er das, was er da im Vorjahr geschafft hat, auch an diesem Wochenende wiederholt. Aber gut, wir wissen ja, Formel E, die Wundertüte des Motorsports, da kann so viel passieren. Deswegen, ich werde dann aus Berlin mal schauen, dass ich da ein bisschen was so mitkriege. Start ist, glaube ich, jeweils 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Freitag und Samstag allerdings, das hat ein bisschen was mit dem arabischen Glauben zu tun, da findet sonntags nämlich gar nichts statt. Also Freitag und Samstag sind die beiden Rennen in Diria in Saudi-Arabien.
Bei DF1, wie ich von euch gelernt habe. Ja. Wo Sportswashing auch gern gesehen.
Auch wenn das noch nicht jeder findet, aber Daniel Abt ist mit dabei, mein langjähriger Formel-E-Experte. Also kann man sich auf jeden Fall angucken, denn ich bin sicher, es wird spannend.
So, der Voice, ist der Programmplatz, wenn du so willst, bei vielen ist es der Programmplatz, auf dem bis zum 31.12. Servus TV ja, war. Ja. Insofern genau. Ist das durchaus zu finden und das ist schon sehr, sehr spannend. Vielleicht eine Sache noch am Ende zur Dakar, denn wir haben da die Autos gerade erwähnt, die Motorräder sollten wir auch noch sagen. Da hat KTM tatsächlich mal wirklich was aufs Haupt bekommen. Aber auch dort haben wir das im Grunde bei der Halbzeitbilanz am Ruhetag ja schon gesagt. Jetzt wird es darauf ankommen, kann das Imperium zurückschlagen? Der Rekordsieger KTM hat nicht mal einen Fahrer aus dem gesamten, aus der Pira Mobility Group, also auch Husqvarna und Co. überhaupt aufs Treppchen gepasst. Und ganz offensichtlich eben diese Honda, diese Werkshonda mit dem aktiven Fahrwerk. Das zeigt schon und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen für MotoGP. Man sollte Honda als Werk nie abschreiben. Das weiß der Eddie auch. Das gilt im Übrigen auch dafür, dass die ja bald wieder in die Formel 1 kommen. Also Honda, wenn die irgendwann mal tatsächlich alle an einem Strang ziehen, dann glaube ich auch, dass die diese Desasterjahre in der MotoGP beenden können. Die haben technisch unglaubliche Möglichkeiten. Es ist die Frage, ob mit dem Weggang von Marquez tatsächlich die Neuanfang starten und sagen, vielleicht jetzt gerade erst recht. Und wir erinnern uns ja auch, dass tatsächlich auch Valentino Rossi von Honda weggegangen ist und gesagt hat, ich brauche euch nicht, ich kann woanders auch gewinnen. Und er hat woanders dann gewonnen mit Yamaha. Und dann begann die Zeit von Yamaha. Aber es wird, also Honda hat jetzt wirklich aufgeschlossen zu KTM. Es war eine fantastische Rallye, eben diese Dakar, auch auf zwei Rädern. Man muss sagen, wir hatten Auftritt der Underdogs. Es gibt eine indische Motorradfirma namens Hero. Aber Speedbrain, die Firma, die tatsächlich im Bayerischen diese Motorräder für die Dakar vorbereitet, unter dem Teamchef Fischer, die haben es geschafft, wirklich sich reinzufahren in die großen, und das muss man sagen, Platz 2 für den Mann aus Botswana, für Ross Branch. Das ist schon eine riesen Leistung. Ein hochemotionaler zweiter Platz und nur ein paar Minuten, 11 Minuten am Ende Rückstand. Das ist natürlich nach fast 5000 Kilometern eigentlich gar nichts. Riesenrespekt nach Rosenheim in Richtung Speedbrain, was die da geschafft haben. Das muss man wirklich erstmal schaffen. Und schön tatsächlich, dass dann in der Malle-Moto-Klasse, das ist die Klasse ohne Mechaniker, ohne Service-Team, wo du wirklich nur alleine fährst, da hat Tobias Ebster aus dem Zillertal gewonnen. Das ist der Neffe von Kini Gardner, von unserem Heinz. Und da scheint es tatsächlich die Gene in der Familie so ein bisschen zu sein. Der hat den 20. Platz in der Gesamtwertung geholt, diese Moto-Malle-Klasse mit Stunden Vorsprung gewonnen bei seinem Debüt und mit Abstand bester Rookie. Riesenleistung von diesem jungen Mann, der auf einer Motocross-Maschine schon gezeigt hat, was er kann. Aber so eine Dakar bei der allerersten Fahrt so erfolgreich zu bestreiten, musst du erst mal schaffen. Also auch dort großer Respekt.
Wahnsinn, was da alles los war, wo eigentlich ganz wenig los war, aber es ist egal. Wir freuen uns auf die kommende Woche, da werden wir dann über Daytona sprechen, wir werden über die Formel E sprechen, wir werden noch mehrere Themen finden, die es zu beplaudern gibt, mit Eddie Milke, mit Stefan der Voice-Heinrich. Stefan, dir jetzt mal eine gute Reise, wenn du Mario Andretti siehst, na noch besser, wenn du Gene Haas und Michael Andretti siehst, dann mach doch bitte diesen Deal klar, dass Michael Andretti die Lizenz,
ich bin bemüht,
von Gene Haas kauft.
Wir wünschen dem Eddie vor allem, er ist ja quasi, ist ja was Bahnsport angeht, ist ja im Grunde das in Berlin der Madison Square Garden. Also es ist dann auch eine wirkliche Ehre. Das musst du wirklich schaffen, da dann auch mal moderieren und kommentieren zu dürfen. Eine ganz besondere Atmosphäre, und das hoffe ich, dass er das nächste Woche uns beschreiben kann, was da tatsächlich los war.
Das werde ich tun, das ist die Weltelite des Bahnradsports, da auf der Bahn in Berlin, teilweise Lokalmatador, wenn ich an Roger Kluge und Theo Reinhardt denke, also da wird eine Menge los sein, und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das wird richtig gut. Und denk dran, Stefan, du bist nicht nur Mike Rockenfeller, sondern auch meine anderen Freunde aus der DTM, René Rast, Maro Engel und Co. Lass einfach ein paar Grüße da. Sag ihnen, wir haben über sie gesprochen und werden sie verfolgen.
Und werden die Daumen halten. Selbstrede. Danke, der Voice. Danke, Eddie. Kurze Pause in der Big Show 645.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 645. Weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Und es sind große Tage für den Deutschen Skiverband. Und wer ist da näher dran als Tom Heberlein? Niemand. Servus, Tom.
Servus.
Und wohlwollend. Einfach, weil wir gönnen können. Wir Österreicher aus der Ferne beobachten das, Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung und ich. Servus, Roman.
Grüß euch. Hallo. Servus.
So. Womit fangen wir an? Also wir haben vier Männer, die wir besprechen müssen. Thomas Dresen, Linus Strasser, Cyprien Sarrazin und Matthias Mayer. Und vielleicht kommen wir dann noch zu was anderem. Fangen wir mit dem Linus an. Roman, warst du gestern in Schladming? Wie war die Stimmung? Ich hatte den Eindruck, dass das Schladminger Publikum den Linus wohlwollend gefeiert hat.
Ja, die Stimmung war lässig. Nein, ich war Kitzbühel, aber nicht Schladming. Schladming traditionell zu spät, weil für Tageszeitung nicht mehr interessant, einfach weil du eh nur im Pressezentrum sitzt und nicht mal draußen mit den Leuten reden kannst, weil während draußen was passiert, muss es geschrieben werden, und ich habe da nicht einmal Zeit, dass ich mit irgendjemandem rede draußen, weil ich schreiben muss. Also eine verzwickte Situation, die eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht. Die Stimmung war, aber ich habe es im Fernsehen verfolgt, die Stimmung war richtig cool. Strasser, Wahnsinn. Ich glaube, das erste Mal, dass er nach einer Führung dann auch gewonnen hat, gell? Weil ich glaube, in Kitzbühel war er Dritter oder Vierter. Boah, das ist gar nicht so lange her, gell? Lässig. Ich habe in Kitzbühel eben die Chance gehabt, mit ihm kurz zum Reden, also im Zielraum schnell, leider alles. Aber ich glaube, richtig coole Geschichte und für die Kitzbühel eine richtige coole Geschichte damals gewesen, weil sie ja, die haben ja alle geweint da vor Freude und haben sich dann mit ihm fotografieren lassen, weil er offiziell eigentlich ein Kitzbühler ist, der Kirchberger, muss man sagen, im Nachbarort. Da unterm Geisberg lebt er ein bisschen, also auch ein kleines Skigebiet, der ist ja vor einigen Jahren Hauptwohnsitz angemeldet mit der kleinen Tochter und seiner Frau. Das haben sie als Heimerfolg gefeiert, richtig coole Geschichte in Kitzbühel, und auch für den Kitzbüheler Skiclub, weil das war genau 50 Jahre nach Hansi Hinterseer der letzte Sieg, also das war ja, eigentlich haben wir es als Heimsieg verkaufen müssen, weil ja natürlich bei uns zu wenig gelaufen ist, erste Mal überhaupt in der Geschichte, Hanekam-Geschichte, kein Podestplatz für die Österreicher. Hat es davor noch nie gegeben seit 1967. Das heißt, wir die ganzen Rennen, wenn sie ausgetragen wurden, dass kein Podestplatz vorkam. Insofern haben wir natürlich dann bei die Deutschen ein bisschen mitfeiern dürfen müssen. Und lässige Geschichte, dass es nochmal wiederholt hat. Ich hätte es mir ehrlich gesagt, das könnt ihr mir beide Rügen, hätte man nicht gedacht, dass es dann noch wirklich so cool runterbringt, weil die davor schon richtig gut gefahren sind und die Piste, sie hat dann am Schluss doch wieder mehr hergegeben, als man gedacht hat nach dem Regen. Aber ich hätte es mir ehrlich gesagt, dass er das so cool runterbringt, also Hut ab, wirklich, das ist in einer unglaublichen Form, richtig cool. Leider steht kein großes Event an, weil
das wäre ja dann nicht, warum er so gut fährt.
Mal Matsch, oder? Ja,
also was mir gefällt, ist eine Geschichte. Was mir gestern getaugt hat, Tom, war dann im Interview bei Markus Othmer und bei Felix Neureuther, also der Linus war komplett ruhig, entspannt und sagt, er hat sich quasi, fast nicht entschuldigt, aber gesagt, was soll ich machen? Es geht einfach so einfach im Moment bei mir. Irgendwie fällt alles ins Lot. Und es ist ja schön, wenn ein Sportler so mit sich im Reinen ist, oder?
Man kann da wenig dazu sagen, ja. Es ist, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass er nach dem ersten Lauf geführt hat, wenn ich mich nicht verrechnet, verzählt oder falsch nachgeschaut habe. Aber das nur am Rande. Ja, also du merkst ihm auch an, dass das, was er ja eigentlich immer schon länger sagt, ich meine, er ist ja schon immer einer gewesen, der gesagt hat, ja, ich fühle mich gut und ich, ne, ich habe alles so beieinander und so weiter und so fort. Aber so richtig aufgegangen ist es ihm ja tatsächlich dann erstmals in Kitzbühel. Und offensichtlich ist das dann auch vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass er auch sich selber bestätigt hat, dass das, was er fühlt oder was er glaubt, was er drauf hat, dass das dann tatsächlich funktioniert. Und noch dazu halt auf dem Ganzland, der ja sein Schweinsberg ist.
Nicht mehr.
Und jetzt nicht mehr, logischerweise, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es absolut beeindruckend, wie der dann halt auch gestern diesen zweiten Lauf runtergefahren ist. Ich meine, als der Haugan im Ziel war, haben wahrscheinlich nicht nur ich gedacht, okay, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Da muss er sich wirklich was einfallen lassen. Und die Kommentatoren, zumindest im deutschen Fernsehen, wovon ja einer auch Österreicher ist, ja,
war sehr unterhaltsam wieder.
Ja, sehr unterhaltsam. Die klangen ja auch ein bisschen so positiv pessimistisch, wenn man es so sagen will. Aber wie souverän er das dann runtergefahren hat, das war schon echt geil. Und vor allem fand ich es dann cool, als er dann hinterher zugegeben hat, bei der letzten Zwischenzeit hat er vom Stadionsprecher gehört, dass er 0,54 vorne liegt und hat sich dann gedacht, das geht sich aus. Das musst du auch erstens mal musst du ja so locker drauf sein, dass du das dann hörst und dich dann nicht aus dem Rhythmus bringen lässt und dann das einfach auch noch runterbringst. Also, ja, ich gebe ganz offen zu, ich hätte ihm das so jetzt nicht zugetraut. Aber offensichtlich hat er seine Mitte gefunden und wäre für den deutschen Skisport, wenn ich das jetzt mal auf eine höhere Ebene bringen darf, nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen so weitergeht. Es sind ja noch 6 Slaloms in diesem Winter, gell?
Ja. Endlich mal Lob für Stefan Steinacher, der ja heuer schon von einer Biathletin, von einer Deutschen gescholten wurde in Hochfilzen, dass er ihr reingeredet hätte in Schießen. Jetzt hat er dem Linus ein kleines bisschen geholfen, das Rennen zu gewinnen. Wir gehen ein paar Tage zurück. Wir gehen zurück, Roman, Freitag und Samstag, die beiden Abfahrten auf der Streif. Beide konnten am Ende von oben durchgeführt werden. Ich bin am Samstag an der Strecke gestanden, habe mir am Sonntag das Rennen angeschaut. Marco Odermatt kommt am Samstag ins Ziel und brüllt, als ob er sich zu 100% sicher wäre, dass er dieses Rennen gewonnen hat. Und ein Fahrer später, Cyprien Sarrazin, der am Freitag schon gewonnen hatte, pulverisiert diese Zeit, wenn man das sagen darf. Ist fast eine Sekunde schneller. Warum? Warum, Roman? Weil er mehr riskiert hat, weil er eine bessere Linie, vor allen Dingen Steilhang-Ausfahrt gefunden hat, dann gerade am Samstag. Wie fällt deine Analyse aus für das, was Sarrazin da hingelegt hat, Freitag und Samstag?
Ja, Sarrazin ist unheimlich, meine, technisch kannst du Odermatt und Sarrazin jetzt nicht mehr viele Unterschiede attestieren. Wie du sagst, Steilhang einfach hat er super erwischt, dass er durch den Steilhang durch perfekt erwischt und er hat dann vor dem Brückenschuss, also vor dieser ersten, zweiten Zwischenzeit bei 30 Sekunden, da hat er es eigentlich gemacht. Also das war so sein, da ist er gefahren, unheimlich aggressiv, vollkommen auf Zug, sagt man ja so schön, vollkommen durchzogen, also richtig, richtig lässig. Also wenn man den Zug geschaut hat, ich habe es mir dann ja noch ein paar Mal anschauen können, also richtig geil. Also man muss das jetzt nicht in den Olymp heben, aber es wird wahrscheinlich, so ehrlich müssen wir sein, eine der besten Hahnenkamm-Abfahrten da gewesen sein, aber es lässt sich einfach, weil im ORF hat es dann kosten, besser als Stefan Eberharter, der das 2003, sage ich jetzt, ich glaube es ist 2003, der Stefan Eberharter diese unglaubliche Fahrt runtergelegt hat, die dann für Jahrzehnte inzwischen schon die Benchmark war. Und es hat dann geheißen, das ist besser als diese Fahrt. Ich finde diese Vergleiche schwierig und auch unsinnig, weil sich so viel tut, aber bei der Kurssetzung und allem drum und dran, aber das war nahezu perfekt und das hat er selbst unten auch gestanden und der hat es dann eh nicht mehr geschafft, geistig das gestern richtig zu verarbeiten. Ein super Typ, eine richtig coole Geschichte, kommt aus dem Nichts, gell, man genau so was wünscht man sich im Sport, hat auch ein bisschen ein Background, ist eigentlich ein komplett irrer, riskiert sein Leben auf einer Abfahrt, gell. Also das ist, aber der ist einfach, letztes Jahr ist er ja ins Netz eingekracht in Kitzbühel in der ersten Abfahrt, ich glaube. Und in der zweiten ist er dann Zehnter war noch umgekehrt. Ich glaube, dass er den ersten sogar gestürzt ist. Hat sich dann noch die Ski anschnallen lassen oder hat sich selber angeschnallt? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ist aber auf jeden Fall noch ins Ziel gefahren. Also der ist einfach dieser Prototyp des irren Wahnsinnigen, der sich da runterhaut, gell. Ich meine, ich tue es ein bisschen zuspitzen, gell. Aber ist einfach ein unheimlicher Typ. Und genau sowas brauchst du. Und da kommt dann aus dem Nichts. Und bietet dann, oder macht Parole und deklassiert dann da so um ein 9 Zehntel. In der zweiten Kitzbühel-Abfahrt, in der ersten waren es dann 500stel, da war natürlich das Wetter ein bisschen anders. Die zweite Abfahrt war ja um einiges eisiger, um einiges mehr riskiert ihr Leben, alles oder nichts. Und das hat natürlich dann auch, das hast du natürlich gemerkt, die sind in einer Wahnsinnsform, die ist einfach technisch unheimlich, also die Abfahrt ist einfach technischer geworden, das sieht man, dass der Odermatt und der Salazar sind ja eigentlich, sind's Abfahrer, sind ja Riesentorläufer. Der Salazar hat seine erste Abfahrt im Weltcup Ende 2022 gefahren, in Bormio, glaube ich sogar, so war das. Und der Odermatt ist ja eigentlich auch unter Anführungszeichen immer Techniker gewesen. Und die führen das, sie geben das so auf ein neues Level mit dieser wunderbaren Riesentorlauftechnik, die sie da haben. Immer das ist diese unheimlichen Kurven, wo es halt einfach kurvig ist, gell. Das so hinbringen, und das ist einfach richtig lässig zum Schauen. Und wie gesagt, den Salazar, ich finde den einfach ein super Typ. Also ob's in Zeiten von Instagram dann sowas braucht, dass da die Videos auftauchen aus dem Londoner, sei dahingestellt, aber also der Odermatt versteht zu feiern, das weiß man. Also der ist gerne aufgeregt, dass er das einmal richtig reinhaut. Und ja, also gibt's nicht viel zum sagen, wird wahrscheinlich, wie gesagt, lange, lange Zeit, 84 Handicap-Rennen, nicht immer eine Abfahrt gewesen, aber es wird auch nicht der, keine Ahnung, 80, 75 Rennen, wird es auch nicht, oder inzwischen mehr vielleicht, wird es auch nicht der geilsten Abfahrten gewesen sein.
Großartig. So, und am Samstag auch mit der Startnummer 31, und es war ganz nett. Also ich dachte mir, warum zum Henker überträgt ORF Plus, da war ich eben in Kitzbühel, die Mannschaftsführersitzung am Abend davor, am Freitag. Aber weil ich gerade, und so traurig ist mein Leben, nichts anderes zu tun gehabt hatte, schaue ich mir erstmals in meinem Leben so eine Mannschaftsführersitzung an, und da ist dann Markus Waldner drinnen, der dann sagt, ja, wir machen es morgen folgendermaßen, mit Nummer 31 kommt Thomas Dresen, wir machen das TV-Break also nach Nummer 31, und auch ganz guter Hinweis von Walter, der dann sagt, okay, ich habe gehört, er möchte das Ganze competitive anlegen, er möchte also nicht mit der Lederhose runterfahren oder irgendeinen Schabernack machen, sondern Tom, er ist dann runtergefahren, letzte Woche haben wir über Thomas Dresen nicht gesprochen, wir haben dann im Nachgespräch, hast du mir gesagt, naja, es könnte sein, dass der zurücktritt, es ist dann jetzt auch wirklich so gewesen, die Kollegen haben ihn gefeiert. Und ich glaube, er selbst war mein Eindruck, aber du warst da natürlich viel näher dran, du warst auch bei der Pressekonferenz dabei. Er war in erster Linie erleichtert. Ist das vielleicht die Emotion, die da am ehesten? Oder war es eher Traurigkeit? Was war die überbordende Emotion bei Thomas Dresen?
Boah, das ist extrem schwer zu sagen. Also ich glaube, er sagte von sich selber, er ist ein Optimist, aber er ist auch ein Realist. Und das Bemerkenswerteste fand ich ja, was er erzählt hat, wann praktisch die Entscheidung gefallen ist, dass es jetzt vorbei ist. Und zwar hat er erzählt, dass er am Sonntagabend, also das Wochenende, als er aus Wengen zurückgekommen ist, am Sonntagabend hat seine Frau die kleine Tochter ins Bett gebracht und er hat sich seinen Sieglauf von 2018 in Kitzbühel nochmal angeguckt. Und da fiel es ihm dann wie Schuppen aus den Haaren oder von den Augen, dass er dann halt festgestellt hat, nee, so wie damals werde ich nie mehr fahren können. Und nachdem er ja schon auch immer den Anspruch hatte, auch immer, wenn er von seinem Comeback geredet hat, immer deutlich gemacht hat, dass er zurückkommt, weil er vorne mitfahren will. Und da hat er halt festgestellt, nee, das geht nicht mehr. Und dann war er am Montag ja nochmal beim Arzt, der ihn da operiert hat am Knorpel. Und der hat ihn dann wohl praktisch, ja, auch den letzten Spalt der Tür, der vielleicht noch offen war, dann auch zugeschlagen. Und ja, er hat dann, ja, wie soll man das am besten sagen? Also er war schon sehr emotional für seine Verhältnisse, das muss man sagen. Er hat allerdings, wie er es erklärt hat und wie detailreich er es erklärt hat, da hast du schon gemerkt, dass er die paar Tage zwischen seiner Entscheidung an diesem Sonntag und die Pressekonferenz war ja dann am Donnerstag, da ist es schon sehr stark in seinem Bewusstsein dann angekommen, dass es jetzt eben einfach vorbei ist. Er hat es einfach dann auch gut und schön erklärt. Es war alles so nachzuvollziehen. Man musste also auch nicht mehr groß nachfragen, wie und warum und weshalb hat es erklärt und es war alles schlüssig. Und wenn es einer so schlüssig erklären kann, dann ist es für ihn selbst natürlich auch schlüssig. Da muss er jetzt nicht irgendwie sich Argumente zurechtlegen, warum, weshalb und wieso. Ich finde, er hat es prima gemacht. Und wenn du gesehen hast, wie er dann am Samstag da im Zielraum erstmal ja die eine oder andere Träne verdrückt hat, wie er sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat, da hast du natürlich schon gemerkt, wie sehr ihm das nahe geht, dass es jetzt einfach zu Ende ist. Also ich meine, wenn du mit 30 abtrittst und eigentlich dir jeder sagt, es ist blöd, dass du aufhören musst wegen deinen Verletzungen, weil du hättest noch da lange Zeit vorne mitfahren können. Ich hab da am Samstag auch mit dem Beat Feutz ganz kurz gesprochen, der ja immer so ein bisschen so ein Vorbild für den Dresen war, weil A, auch immer am Knie Probleme gehabt und B, auch ein bisschen so diesen Fahrstil gehabt. Der hat auch gesagt, ja, also wenn der sich nicht verletzt hätte, der hätte wahrscheinlich noch was weiß ich was gewonnen, gell? Und er hat auch gesagt, ja, das ist halt, mit dem habe ich mich früher duelliert und dem habe ich sogar zugeschaut, weil der eben eine Linie gefahren ist, die ich dann unter Umständen auch hätte fahren können, weil wir einen ähnlichen Stil haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Mischmasch aus vielen Gefühlen. Für Dresens Verhältnisse war es sehr emotional. Wir haben es alle am Samstag dann auch gesagt, es war ein sehr, sehr würdevoller Abschied. Also er hat nicht einen auf blöd gemacht, er hat das Ganze nochmal seriös angegangen, was ich sehr respektvoll fand. Und auch, dass ihn dann alle im Zielraum abgefeiert haben, also auch, was weiß ich, Sarasar oder Odermatt oder Paris, das hatte schon Stil, muss ich sagen.
So. Und jetzt noch ein Wort. Jetzt noch ein Wort zu Matthias Mayer. Was ist passiert? Matthias Mayer ist, glaube ich, dreimaliger Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen, hat im letzten Jahr in Bormio gesagt, wisst was, ich spüre mich nicht mehr, ich höre auf. Matthias Mayer war am Sonntag, es muss der Wengern-Sonntag gewesen sein, bei Sport am Sonntag, meine ich, ist dort gesessen mit Stefanie Venier im ORF und hat ein bisschen über das Rennen gesprochen. Dann kommt die Meldung rein, entweder am Freitag oder am Donnerstag, dass Matthias Mayer bei einem Empfang der niederösterreichischen Landesregierung, und liebe deutsche Freunde, die niederösterreichische Landesregierung ist der Tiefpunkt der an Tiefpunkten nicht armen österreichischen Politikgeschichte. Also es ist intellektuell und empathisch, es ist kaum zu unterschreiten, was sich dort seit der letzten Wahl tut. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass Matthias Mayer dort ein Fanta zu viel getrunken hat, sich auf den Stuhl gestellt hat und ein kleines bisschen verbal randaliert hat. Okay, macht man vielleicht nicht, aber Roman, was mich dann schockiert hat, war diese Aussendung des ÖSV, wo sinngemäß, ich krieg's Wort gleich nicht mehr hin, aber sinngemäß drinnen gestanden ist, ja schade, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme immer noch nicht im Griff hat. Also korrigiere mich bitte, wenn ich komplett falsch liege. Aber Matthias Mayer ist ja, soweit ich weiß, Trainer beim ÖSV. Ich habe es selten erlebt, dass jemand von seinem Verband, von seinem Arbeitgeber so unter den Bus geworfen wurde wie Matthias Mayer. Reagiere ich ein kleines bisschen über, Roman?
Na, Entschuldigung. Ja, du reagierst genau richtig. Es ist genau meine Meinung, ganz schlecht vom ÖSV gemacht. Ich kenne diese Geschichte, diesen Hergang, ich kenne auch diese Matthias Mayer-Geschichte ja schon länger. Also das ist ja schon eine geschlossene Akte gewesen seit dem Rücktritt. Da waren ja irre Gerüchte und auch sehr viel davon ist wahr. Aber ist halt dahingestellt, alles sehr schlecht gehandelt. Der ÖSV war, ich will jetzt da keinem einen schwarzen Peter zustimmen, aber es war halt der Zeitdruck. Wir waren ja dann alle da noch in dem Pressezentrum in Kitzbühel, wo das passiert ist. Hat dann natürlich mal vom niederösterreichischen Empfang aus, also zum Tirol-Empfang die Runde gemacht. Es war dann ja gleich einmal wieder Lauffeuer, hat sich verbreitet. Und sie waren, sagen wir mal, unter Druck vielleicht, eine Aussendung zu machen. Es war die Frage, du, was sagt denn der ÖSV dazu, weil ja nichts bestätigt wurde und keiner was bestätigen wollte. Vielleicht waren es unter Zeitdruck, aber ganz schlecht. Weil das mit den gesundheitlichen Problemen, das war ja das, wo nie drüber gesprochen wurde. Also jeder gewusst hat, dass da ja psychische Probleme, sagen wir jetzt einfach mal psychische Probleme, angenommen, es gibt keine Diagnose, gell? Psychische Probleme bei Matthias Mayer schon länger gibt, nicht nach Bormio, sondern vor Bormio und mit verschiedenen Auswüchsen. Also Tom wird die Geschichten wahrscheinlich auch schon gehört haben. Gibt es viele Geschichten, wird auch viel wahr sein vor dem. vielleicht vieles auch nicht, darum soll es jetzt ungenannt bleiben. Aber auf jeden Fall ist es einfach quasi bisschen so gewesen, dass es hat dann das fast zum Überlaufen gebracht, was dort passiert ist. Anscheinend hat er ja die anwesende Roswitha Stadlober beschimpfen, die da war, Gäste bespuckt, mit Wein beschüttet und alles. Muss es jetzt nicht vergleichen, gell, es sind zwei Paar Schuhe, aber man hat da schon den Hermann Mayer gesehen, wie er mit dem Bad aus See, glaube ich, war es, oder Alt aus See, beim Zeltfesten Mittelfinger einsagt hat, total betrunken, und gibt's ja auch YouTube-Videos davon, oder Handy-Videos. Ist jetzt auch sicher blöd, wenn es bei Niederösterreich ein paar passiert, gell, aber wenn man es geschickt angeht, kann man es auch in die Schublade tun. Alkoholeskapade, lieber Matthias Mayer, nicht gut, nächste Tage Entschuldigung von Matthias Mayer und sonstiges, dann wäre es eine normale Geschichte, so kennen wir es, so ist es ja zigmal passiert, haben wir Mayer hat den mit dem Andreas Schifferer in Welscher Radl gestohlen, haben alle gelacht danach, ich wollte nichts vergleichen, gell? Man kann es so machen, jetzt wie es das vorgemacht hat, ist es schlecht gemacht, weil man das wäre keine so große Geschichte geworden, wenn das kommen wäre. Natürlich ist es deppert, natürlich sagt man, hey, das kann man sich nicht erlauben, Entschuldigung Matthias Mayer, Entschuldigung ÖSV, okay, aber da ist schon viel mehr passiert. Matthias Mayer hat sich schon davor öfters aufgeführt, was man gehört hat, also nicht bestätigt, und das hat ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, und so ist er einfach für den ÖSV in der Aussendung, wie du sagst, geklungen, wir ziehen ihn nicht mehr mit, wir tragen ihn nicht mehr mit, und das war auch so ein bisschen die erste Reaktion. Keine Ahnung, ob es aus dem heraus ist, dass vielleicht Stadlober beschimpfen worden ist, die ÖSV-Präsidentin. Kann sein, dass da einfach dann ein bisschen das Blut in Wallung war, aber schlecht gehandelt, das Thema auch aufs Tableau gebracht. Jetzt ist Geschichten herum, wie geht man mit psychischen Erkrankungen von Sportlern um und sonstiges. Also geht's ja schon, oder? Also da ist jetzt sehr viel aufgepoppt, was man eigentlich nicht aufpoppen hätte lassen sollen. Und wie man auch im Internet verfolgen konnte, Kommentare überall, jeder hat Partei Matthias Mayer ergriffen, inklusive Vincent Kriechmeier, den es alle gelobt haben, und jeder hat auf die Medien eingehaut und vor allem auf den ÖSV eingehaut, dass das so gehandhabt worden ist, wie es gehandhabt worden ist. Und es ist so, es ist auch jetzt für die Medien wahrscheinlich nicht fein gewesen, der ist ein Volksheld, der hat dreimal Olympiagold gewonnen, er hat hintereinander, der hat Kitzbühel gewonnen, der ist ein Sportheld bei uns, das ist so. Jetzt ist er einfach unten durch, jetzt ist er der nächste Schritt, den Matthias Mayer machen kann und muss, und das werden sie immer jedem sagen, der kann sich bei Vera Ruswurm oder bei Barbara Stöckl, ich weiß nicht, wo man sich heutzutage überall hinsitzen und seine Lebensgeschichte erzählen, und es wird nur so funktionieren, weil jetzt, wie er jetzt da steht, steht er einfach ganz schlechter. Also, und jemand, der psychische Probleme hat, jemand, der der stigmatisiert ist, das muss man ehrlich sagen. Und insofern, das ist das Verschulden meiner Meinung nach dieser Aussendung, weil die hätten alle dicht gehalten, die österreichische Presse hätte so dicht gehalten, dass dieses aufpoppende Thema, was niemals bestätigt worden ist, aber was jeder weiß, hätten auch wir dann flach gehalten den Ball nach wie vor. Aus Respekt gegenüber dem Sportler und dem Individuum. So hat es der ÖSV aus der Blobe gebracht und hat jetzt Matthias Mayer meiner Meinung nach in den Abseits geschickt, wo er jetzt vielleicht auch, um Positives zu sehen, vielleicht auch die Sicht da selber auserziehen muss jetzt. Und vielleicht auch jetzt erkennen muss, okay, er muss ehrlich sein und vielleicht auch neu dran arbeiten, oder eine neue Persönlichkeit ist er jetzt im öffentlichen Bild, ja.
Also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, ich meine, ich habe das ja auch alles mitverfolgt. Als das aufgepoppt ist, habe ich mich und auch der Kollege, wir haben uns dazu entschieden, da nichts davon zu machen, weil wir eben gesagt haben, das geht zu sehr in die private Problematik von Matthias Mayer rein und wir machen da nichts drüber. Ich finde, also diese Aussendung vom ÖSV, also wir als Deutsche haben gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Den musst du normalerweise, der das verzapft hat oder zu verantworten hat, den musst du sofort rausschmeißen. Das ist indiskutabel. Was ich dazu sagen muss, ist, finde ich zum Beispiel, also auch bei euch in der Zeitung, Roman, und auch der Christoph Geiler vom Kurier, ihr habt ja dann Kommentare dazu geschrieben, die fand ich sehr ausgewogen, die fand ich sehr gut. Na, also dass man das Ganze auf einer Ebene belässt, wo es eigentlich hingehört, nämlich dass da ein Mensch ist, der halt offensichtlich Schwierigkeiten hat und man sich vielleicht mal dann um den Menschen kümmern sollte und jetzt nicht irgendwie total durchdrehen sollte, weil er dreimal Olympiasieger war. Was ich Am unsäglichsten allerdings fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Berichterstattung eures Massenblattes, die Kronenzeitung, die dann da irgendwie mit psychischen Problemen rumspekulieren oder man hört oder es gibt Gerüchte und dann am und dann unten hin diesen Rattenschwanz machen. Falls Sie Depressionen oder Selbstmordgedanken haben, wenden Sie sich bitte an diese Nummer oder an diese Stelle. Da habe ich mir gedacht, sag mal, habt ihr noch eigentlich alle Latten am Zaun? Also so kannst du es natürlich dann auch machen, ne? Dass du dann irgendwie der ganzen Welt mal hinschreibst, was der für Probleme hat. Ansonsten kann ich nur sagen, fand ich das sehr cool, dass das halt bis zu dem Zeitpunkt unter Verschluss gehalten worden ist, weil das muss man nicht in der Öffentlichkeit breittreten. Aber der ÖSV hat es mal sauber verkackt, um das mal deutlich zu sagen.
Sehr, sehr sauber. So, wir müssen zum Ende kommen, aber nur das größte Problem, das ich sowieso habe, ist, dass die Kronenzeitung Sponsor des ÖSV ist. Das funktioniert nicht. Das hat damals bei der ARD schon nicht funktioniert mit Team Telekom. Das geht einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht, dass ein Medienunternehmen oder eine Zeitung irgendwas sponsert. Und ich meine, wenn ich Ö3 höre und dann die Skispringer diese Stanzel-Aufsagen hören für die Kronenzeitung, da dreht's mir den Magen um. Ist wieder das Problem. Ich kenne ein paar Leute, die bei der Kronenzeitung arbeiten, total nette Kollegen, ja, alles gut. Aber die Zeitung als solche ist nicht ganz so schlimm wie die Bild, aber schon asymptotisch nähert man sich. Sepp Ferstl wird zurücktreten heute, habe ich gehört von irgendjemandem, aber Tom, darüber müssen wir nächste Woche sprechen. 25 Minuten ja. Skisport. Mehr vertragen unsere Fußballfans nicht. Danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 645.
Hallo, hier ist Markus Windihock und ihr hört Sportradio 306.
Big Show 645, Sportradio 360. Es gab am Mittwoch vielmehr Online-Unterricht, weil er die Bahn gestreikt hat. Wir haben mit dem fluchenden Klassenzimmer akribisch durchgenommen. Wir haben besprochen die Schulaufgabe, die wir gestern geschrieben haben, gemeinsam, also am Dienstag. Ist gut ausgefallen. Überragender Mathelehrer wahrscheinlich. Das ist der Grund dafür. Dann haben wir uns ein bisschen reingefuchst noch in die Potenzrechnung. Haben ganz kurz angerissen, was wir demnächst machen. Und haben dann begonnen zu sprechen. Ist das richtig? Ja, wir haben begonnen zu sprechen. Begonnen. Ja, das ist richtig. Und es ist ewig lang geworden. Und wir steigen jetzt in diesem Moment ein. Also mit dabei sind heute Dominik, Lukas, Marin, Adrian und Nico. Wir steigen jetzt bei der Frage an Adrian ein. Nein, an Dominik ein. Dominik, Was bringt das Wochenende für Sie? Weil ich sitze meine Schüler und die Schüler sitzen mich selbstredend.
Boah, bisher wenig vor. Ich gehe heute erstmal in die Arena und schaue mir die Bayern gegen Union an und dann schauen wir mal, was am Wochenende noch so passiert.
Wie Playoff kommen Sie natürlich in die Arena? Warum kommen Sie heute wie in die Arena? Haben Sie einen Kumpel, der Dauerkarten hat? Haben Sie sich Karten organisiert? Wie kommt man dazu?
Es müssten gleich tatsächlich Dauerkarten sein. Keine Ahnung. Ein Freund von mir hat mich einfach Heiland.
Ja, so geht's mir im Matheunterricht, ja? Ja, nur zu.
Ein Freund von mir hat mich einfach angerufen und gefragt, ob ich mitfahren will. Und dann gesagt, ja, ich wohne ja quasi eh daneben, dann fahre ich da schnell hin.
Und jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, das war ja bis gestern war das Spiel noch nicht ausverkauft. Habe ich gelesen.
Ist es jetzt mittlerweile?
Ich schaue gerade, ich bin gerade drin bei Bayern. Und so wie es ausschaut, sind immer noch Tickets da.
Gibt es bei Bayern nicht diese Serie? Es gab ja letzte Woche, glaube ich, auch diese Diskussion, dass Leipzig auch immer ausverkauft meldet, aber die Hälfte der Plätze frei sind. Etwas überspitzt formuliert. Aber das ist doch, Lukas, das ist nicht normal, oder? Bei den Bayern. Gab es in letzter Zeit einmal ein Spiel, das nicht ausverkauft war?
Das wäre das erste Spiel seit 2007.
Eben, ja, denke ich.
Das ist nicht ausverkauft.
Und das gegen den Champions League Teilnehmer Union Berlin. Crazy.
Ja, es ist halt unter der Woche und jetzt nicht das Spitzenspiel, wie was man vor einem halben Jahr noch gedacht hätte.
Ja, ich habe davor gesprochen mit meinem Anchorman, mit Markus Gaub, und wir machen immer so eine Vorschau auf den Spieltag, wo wir auch die Wettquoten anschauen. Der Sieg von Bayern gegen Bremen ist, glaube ich, mit einer Quote von 1,0 6-1 oder so ähnlich, oder 1, also vielleicht sogar noch geringer bewertet worden. Aber warum hat das am Wochenende Lukas nicht hingehauen? Was war da? Ich lese immer, dass die Bayern so lethargisch gewesen wären. Ich habe nur die letzten 20 Minuten gesehen, vielleicht waren das die nicht lethargischen Minuten, aber was war da los?
Das war einfach schlecht.
Okay, Marin, danke für diese kompetente Einschätzung. Warum ist Bayern schlecht? Das
liegt bestimmt daran, dass wir keinen Kroaten haben.
Richtig.
Und den wir haben wir auch noch ausgeliehen.
Richtig.
Wer war der letzte Kroate beim FC Bayern, der einen Unterschied gemacht hat? Ich hab einen Vorschlag. Und ich glaube, er ist einer, der am meisten unterschätzt.
Ich habe auch einen.
Ivica Olic.
Ivica Olic.
Nein, später. Nach Olic?
Mandzukic,
genau. Und ich glaube, dass Mario Mandzukic eine ganz, ganz schlechte...
Ivan Perisic.
Stimmt, der war auch, ja. Aber der Mandzukic, der war doch ein überragender Stürmer, fand ich zumindest. Der war lästig. Aber er hat irgendwie finde ich den total unterbewertet im Nachhinein betrachtet, Lukas, oder? Oder habe ich da was übersehen?
Ja, der ist halt, da ist halt dann der Lewandowski gekommen und der war halt einfach, wie der Lewandowski halt war.
Ja, warte.
Der hat den halt dann komplett rausgenommen.
Lewandowski ist für mich auch ein Rätsel übrigens. Also ich bin ja ganz großer, wie mein Sohn auch, Barcelona-Fan, aber ich werde nicht recht froh mit Lewandowski in Barcelona. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sich das entwickelt. Hat Bayern ihn zur rechten Zeit abgegeben, Dominik?
Ich glaube, die haben vieles richtig gemacht mit dem Transfer im Nachhinein gesehen.
Also ich habe das nicht erwartet, dass der Marin, Sie lesen ja die spanische Liga wie kein Zweiter, auch wenn Sie mehr in Madrid sind. Was ist los mit Lewandowski?
Ja, er nimmt ja gar nicht mehr an Spielzeit.
Ja, hat er das bei den Bayern gemacht? Hat Lewandowski bei den Bayern
gemacht? Er versucht zumindest bei Barcelona irgendwie am Spiel teilzunehmen, aber er kriegt es gar nicht hin.
War das bei Bayern anders?
Das ist meine persönliche Meinung.
Lukas, war das bei Bayern anders? Ist er da nicht auch nur vorne zwar gut, aber doch drin gestanden? Ganz im Gegensatz natürlich zum Kane, der sich ja zurückfallen lässt angeblich und ein bisschen mit den Spielaufbau betreibt.
Also ich finde, jetzt sieht man es, jetzt durch den Kane sieht man, wie wenig Lewandowski wirklich fürs Spiel gemacht hat.
Ja.
Okay.
Ich muss aber sagen, das hat Lewandowski, aber zum Ende hin hat das mehr gemacht als am Anfang auf jeden Fall. Als er anfangs zu den Bayern kommt, da war er wirklich bloß dieser Boxspieler, wo er sich die Bälle zuspielen lassen hat, aber zum Ende hin, gerade in der Champions League Siegersaison, da hat man gesehen, dass er auch wirklich mehr fürs Spiel macht, dass er sich auch mal die Bälle holt, zwar nicht so gut und oft wie ein Harry Kane, aber er hat es meiner Meinung nach schon gemacht.
Aber ich finde, technisch fehlt es einfach noch, weil wenn ich mir so die Spiele von Barcelona anschaue, und wenn er den Ball hat, dann weiß er irgendwie gar nicht, was er damit richtig anfangen soll. Also er ist für mich meiner Meinung nach so ein richtiger Boxspieler, mehr nicht.
Aber Marin, wenn Sie sagen...
Aber ein guter.
Legendär, aber jetzt, ich meine, wenn man die Geschichte der Bayern anschaut, wer sich erinnern kann, ich bin ja viel älter als ihr, aber da gab es ja mal Roy Mackay. Roy Mackay war die großartigste Erfindung seit geschnittenem Brot und hat ein Tor nach dem anderen geschossen. Und plötzlich wollten ihn die Bayern nicht mehr. Natürlich in dieser Mannschaft. Ich glaube, wer hat Roy Mackay abgelöst? War es Luca Toni, der Roy Mackay abgelöst hat? Bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, ja.
So, und Luca Toni, wenn ich jetzt bitte einen Zusammenschnitt bekäme von allen Toren, die Luca Toni für die Bayern geschossen hat, werdet ihr sehen, dass, wir haben heute die Prozentrechnung durchgenommen, dass 82% der Tore, die Luca Toni geschossen hat, vorbereitet waren von wem, Lukas?
De Roberto.
Nein. Wer war der Stürmer, der gleichzeitig mit Luca Toni bei Bayern gespielt hat?
Mackay.
Nein.
Miroslav Klose.
Danke, Nico. Miroslav Klose, genau. Und Klose, weil er einfach ein geiler Typ ist und weil er komplett selbstlos ist, hat die Kugel immer rübergeschoben, damit der Toni an sein Ohr drehen kann. So hat's ausgeschaut. Das war meine Beobachtung.
Luca Toni war noch nie gut.
Das ist genau die... Die differenzierte Ansage, die wir von Ihnen lieben. Warum nicht, Marin?
Ja, was hat er denn? Er hat sich auch kaum am Spiel beteiligt. Es war so, er hat den Ball abgeprallt bekommen und hat ihn halt reingeschoben. er stand nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ich fand das tatsächlich weder technisch noch bei ihm auch gut.
Aber genau sowas macht ein Stürmer aus.
Ja, und das war halt der Stürmertyp damals. Das ist halt, das hat sich halt einfach verändert.
Richtig, das Spiel hat sich einfach verändert, was das angeht.
Ja, und das schließt man jetzt ein
kleines... Weiß nicht, war noch nie.
Naja, aber das schließt jetzt natürlich ein kleines bisschen an das an, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Ich glaube, der Nico hat es gesagt, wo es drum gegangen ist, Weltfußballer, ja oder nein, und Haaland, ja, mit dem Nationalteam nichts. Und ich glaube, Nico, Sie haben ja gesagt, ja, Moment, der Haaland wird dafür bezahlt, dass er Tore schießt. Egal, ob er die Tore jetzt nach einem 60-Meter-Solo reinhaut oder eben als Abpraller. Und das macht der Haaland. Und das ist sein Job. Und bei Luca Toni war es ja, der Haaland nimmt ja auch relativ wenig eigentlich am Spiel teil, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber bei Luca Toni, finde ich schon, wie Lukas das sagt, dass das Spiel hat sich einfach weiterentwickelt. Ganz generell, dass alle mehr mitarbeiten. Und ja, das ist, wenn man mal zurückblickt, ich bin ja bei Weitem kein Bayern-Fan, aber das muss man den Bayern wirklich lassen. Wenn jemand lässige Spieler in die Bundesliga holt, dann sind es zu in den letzten Jahren zu 80% die Bayern. Weil damals, als ihr gerade begonnen habt, euch für Fußball zu interessieren, als der BVB jemanden hatte wie Julio César und Massimo Amoroso, da war es der BVB auch noch, der lässige Leute hatte, aber das hat mittlerweile aufgehört. Ausnahmen gibt's immer, wie den Bellingham, wie Leipzig, den Nkunku, aber als der Nkunku nach Leipzig gekommen ist, hat er niemand ahnen können, dass das so ein lässiger Spieler wird.
So. Hamburg war auch mal ein guter
Verein. Ja, Hamburg war ein Traumverein, aber Hamburg hat einen internationalen Spieler damals in der besten Zeit gehabt, das war Kevin Keegan, der wirklich außerordentlich war, aber das ist jetzt auch schon 40 Jahre her.
So. Naja.
Was, naja,
Marie? Zeit, da wo noch, jetzt habe ich vergessen, wie der Flügelstürmer hieß, der Dunkelhäutige, der war gut, Petric war gut, hat, ich glaube, Sie Roberto da auch eine Zeit lang bei Dings gespielt, oder? Bei Hamburg.
Das ist gefährliches Halbwissen, aber wenn Sie das so sagen, dann glaube ich es auch, ja.
Hamburg hat doch eine gute Mannschaft.
Früher mal.
Ja, das war auf jeden Fall Raphael van der Vaart, kam ja dann auch.
Van der Vaart.
Luis Holtby fand ich damals mega.
Hunmin Song.
Stimmt.
Ja, das ja, ist
ich glaube, da war Bayern schon so ein bisschen im Absturz.
Okay, was ich ja spannend finde, ist, dass jedes Mal, wenn ich Kiel anschaue, dann reißt es mich, weil Luis Holtby dort spielt. Und ich mir denke, wie kann das sein? Der spielt immer noch Fußball und jetzt spielt er in Kiel. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie sind eure Allianzen in der zweiten Liga? Gibt es da überhaupt welche? Wer soll aufsteigen in die erste Liga? Adrian, ich bringe sie mal wieder ins Geschehen mit rein. Adrian, oder ist Ihnen das sowas von Wumpe? Hauptsache der Schnee am Wochenende ist gut.
Also generell gesehen ist es mir relativ egal.
Aber?
Will ich so sehen. Ich muss mal kurz schauen, wer gerade überhaupt oben dabei ist. St. Pauli. Die noch mitspielen darum.
Das wäre natürlich genial, meiner Meinung nach, wenn St. Pauli und Hamburg beide aussteigen und in der ersten Bundesliga mal wieder so eine richtige Stadt-Derby gibt.
Ja, also in München haben wir ja leider, jetzt schätze ich es erst. Ich wohne ja schon so lange in München, aber als ich nach München gekommen bin, ungefähr 2 Jahre später sind die 60er aufgestiegen in die erste Liga. Und da hatten wir halt pro Jahr dann 2 Stadtderbys, wo man lustigerweise auch, also weil wir das vorhin angesprochen haben, dass die Bayern nicht ausverkauft sind. Aber damals konnte man auch für Stadtderbys echt noch Karten bekommen. 3-4 Tage davor. Nicht immer auf legalen Wegen, aber es war eine Möglichkeit. Und das, was der Nico sagt, das wäre natürlich irgendwie überragend. Also für mich ist St. Pauli eine sehr gute Zweitligamannschaft, die vielleicht in der zweiten Liga besser aufgehoben ist, aber das dachte ich bei Union Berlin auch. Und der HSV, ich weiß, das wird den Bayern-Fan als solchen, Lukas, vielleicht bisschen stören, weil diese Schadenfreude gegenüber dem HSV, die habe ich schon bemerkt bei vielen Bayern-Fans, aber für mich ist der HSV schon eine Mannschaft, die zwingend in die erste Liga gehört. Oder, Lukas?
Da gehe ich mit. Schon, bin ich auch der Meinung. Aber es ist halt, die kriegen es halt immer am Ende dann nicht hin.
Ja, also.
Und dann, darüber freut man sich halt dann nicht. Sie sind lang oben dabei und dann verkacken sie es wieder.
Ja, also letztes Jahr, das war natürlich auch mit, ich meine, mit so viel Pech verbunden, was da alles zusammengekommen ist, wo sie schon gefeiert haben und dann steigt doch Heidenheim auf. Dominik, wer soll aufsteigen?
Ich bin nur mal gespannt.
Ja, bitte, bitte, Nico.
Ich bin nur mal gespannt, ob Schalke die zweite Liga hält. Das ist natürlich auch noch ein Thema.
Ja, also ich glaube, ich weiß es nicht. Gegen Hamburg darf man zu Hause verlieren. Ich glaube schon, dass Hamburg eine gute Mannschaft ist. Und ich glaube, dass Schalke am Ende des Tages helfen wird, dass die so ein treues Publikum haben. Dass die halt immer vor 60.000 Leuten spielen. Und dass das dann 3 Punkte extra gibt in der Rückrunde. So dass sie nicht absteigen. Aber es ist schon bemerkenswert, was aus der Mannschaft geworden ist.
Ja, wie die Mannschaft zusammengebrochen ist und was das mal für eine Mannschaft war, dass sie mal vor kurzem noch Champions League gespielt haben, das ist ja echt traurig, was aus denen passiert ist.
Naja, aber jetzt überlegt mal, das gleiche ist mit Werder Bremen passiert. Ja, Bremen hat halt gedacht, die werden ewig Champions League spielen und haben einen viel zu teuren Kader gehabt, bis sie dann keine Kohle mehr gehabt haben. Und ja, so geht's halt ganz schnell. Und die einzigen beiden Vereine, die das auf Dauer immer jetzt die letzten Jahre gemacht haben, Bayern sowieso, und der andere Verein ist Dortmund. Und Leipzig hat da die Kohle von Red Bull zumindest gehabt. Wie viel da jetzt noch fließt, weiß ich nicht. Also ich wusste nicht, wie viel genau fließt, aber jetzt schwierig. Und ja. Dominik, wer soll aufsteigen?
Holstein Kiel.
Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Also es ist
sympathische Mannschaft.
Ja, sympathische Mannschaft und es wäre irgendwie die Belohnung harter Arbeit. Aber ich weiß nicht, ist Heidenheim, kann gerne jeder was dazu sagen. Nico vielleicht. Ist Heidenheim, so sehr ich Frank Schmidt schätze, ich finde es toll, dass es überhaupt sowas gibt wie die Idee Heidenheim. Im amerikanischen Sport wäre sowas ja gar nicht möglich, wo es keinen Auf- und Abstieg gibt. Aber werden wir nach einem Jahr Heidenheim oder nach 2 Jahren Heidenheim sagen, schön, dass ihr da wart. Jetzt würden wir gerne jemand anderen sehen, Nico.
Ach, nee, also ich finde Heidenheim super.
Als Idee oder wegen Frank Schmidt oder einfach, weil es einfach zeigt, dass auch ein kleineres Team, die natürlich auch ordentlich Geld zahlen, dort machen wir uns nichts vor, dass die es schaffen können.
Naja, nee, auf jeden Fall mit dem Trainer. Ich meine, ich glaube, der hat es seit der Oberliga, trainiert er die Mannschaft. Und ich finde das Wahnsinn, wie wenn eine Mannschaft den richtigen Trainer hat, wie sowas funktionieren kann. Und jetzt, ich meine, jetzt stehen sie jetzt ja nicht gerade schlecht da, die sind auf Platz 9. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht?
Ja, also ich nicht, aber ich hatte bei mir schon ein paar Experten, die gesagt haben, unterschätzen wir mal bitte Heidenheim nicht. Die kommen als eingespielte Mannschaft. Die wissen genau, was sie tun. Ja. Und
richtig.
Es ist manchmal halt ja so, dass es wichtig ist, das geht für jede Sportart. Es ist ja nicht nur wichtig zu wissen, was man kann, sondern fast noch wichtiger zu wissen, was man nicht kann. Und dann halt einfach nicht Dinge zu probieren, die man nicht kann. So, ganz einfach. Ja,
aber die Jungs kommen ja auch über Kampf. Also die kämpfen ja auch richtig um jeden Punkt, um jeden Zentimeter auf dem Feld. Und deswegen wird Heidenheim locker dieses Jahr die Liga halten. Locker.
Ja, aber Marin, macht das Darmstadt nicht auch? Kämpft Darmstadt nicht auch um jeden? Kämpft Bremer nicht
auch? Darmstadt kämpft auch. Aber irgendwie fehlt noch die gewisse Qualität. Wenn ich mir zum Beispiel Gladbach dieses Jahr anschaue, Gladbach spielt irgendwie so gelangweilt dieses Jahr Fußball. So. Weiß nicht, also ich finde Gladbach dieses Jahr sehr, sehr schwach, wovon ich sehr enttäuscht bin, weil die haben normalerweise auch coolen Fußball gespielt. Aber, ja.
Es geht kreuz und quer. Und wir müssen zu einem Ende kommen und deshalb frage ich nochmal die Runde durch, auch wer für Football sich jetzt nicht so massiv interessiert, aber Super Bowl 2024 am Faschingssonntag werden wir streiten. Welche 2 Teams, Dominik?
Ich hoffe auf die Ravens und ja, ob es jetzt dann die Lions oder die 49ers sind, es sind mir relativ egal, aber ich würde mich für die Lions sehr, sehr freuen. Deswegen Ravens, Lions, das wär's.
Erster Tipp. Lukas, bei Ihnen in der NFC scheint es mir klar zu sein. Wen haben Sie in der AFC vorne?
Ich habe da die Chiefs vorne.
Chiefs gegen 49ers schaut nicht schlecht aus. Nico, wenn es Sie denn interessiert, wenn Sie den Faschingssonntag durchmachen wollen und dann irgendwo oder bei sich zu Hause Super Bowl anschauen, wen würden Sie gerne sehen oder sagen wir so, von wem glauben Sie, dass Sie sehen werden?
Also ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Das ist eins, was klar. Ich bin ja selber Football interessiert. Das ist zwar nicht so tief in der Materie drin wie der Lukas und der Dominik. Aber also ich glaube, dass wir Patrick Mahomes wiedersehen werden. Und
ja. Bitte alles bloß das nicht.
Ich glaube, also ich hoffe es natürlich auch aus Sympathie her, die Lions. Weil, wenn ich da die ganzen Fans sehe, die diese Mannschaft so supporten über die Jahre hinweg und jetzt halt endlich mal wieder einen Erfolg sehen in den Playoffs, dann würde ich mir für die Lions-Fans schon wünschen, dass sie auch mal einen Super Bowl erleben.
Ich sag mal so, ich habe nicht nachgeschaut, aber die Quote, dass die Lions in San Francisco gewinnen, kann nicht viel schlechter sein als die Quote, die Bremen gehabt hat vor dem Spiel in München. Ich sehe die Favoritenlage ungefähr gleich, und zwar zugunsten von San Francisco. Ich weiß, jetzt habe ich wahrscheinlich gecheckt. Ja,
also so deutlich würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht ausdrücken. Ich sehe schon Chancen für die Lions. Klar, sie sind die Underdogs, aber ich sehe Chancen.
Ja, wir haben ja gerade am Wochenende gesehen, was mit Underdogs machen können.
Das ist wirklich.
Sie können auch Spiele gewinnen.
Ja, Adrian, wie weit geht Ihr Interesse?
Gegen die Top-Favoriten.
Ja. Adrian, wie weit geht Ihr Interesse?
Also meine Football-Kenntnisse, die lassen wirklich zu wünschen übrig, würde ich jetzt mal so behaupten.
Aber schauen Sie sich dann Super Bowl an oder einfach wegen des Events oder nicht?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Okay. Und jetzt die entscheidende Frage. Es hat einen Österreicher gegeben, der wirklich einen Impact gemacht hat in der National Football League. Das war Toni Fritsch, Kicker für die Dallas Cowboys vor ungefähr 100 Jahren. Welche kroatischen Superstars in der NFL hat es bislang gegeben, Marin?
Keine Ahnung, ich verfolge es nicht.
Das ist belastend. Dann belassen wir das für heute. Schauen wir mal. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder live in person, wenn der Bahnstreik vorbei ist. Und dann schließen wir dort an, wo wir heute aufgehört haben. Big Show 645, kurze Pause. So, und dann mache ich das Segment zu und dann sagt der Lukas, er hätte da noch was. Lukas, bitte.
Es gibt da eine Person, die was mit Kroatien zu tun hat, war auch nicht so unerfolgreich, namens Bill Belichick.
Okay, das heißt, Belichick hat eine kroatische Großmutter oder wie ist da die Beziehung?
Die Großeltern kommen aus Kroatien, ja.
Hätte ich vom Namen her jetzt...
Aber...
Ja, was weiß man? Was weiß man? Bei Bill trauen wir alles zu. Schöner Nachtrag. Schöner Nachtrag. Da können Marin, Sie googeln jetzt mal schnell, wer Bill Belichick ist bzw. war. Und wir machen eine Pause in der Big Show 645.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Big Show 645 geht weiter mit der National Basketball Association und ich freue mich, dass der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Sepp.
Hallo, Jens.
Adrian Griffin ist nicht mehr, zumindest nicht mehr Coach der Milwaukee Bucks mein einziger Go-To-Guy im amerikanischen Sport. Das ist der einzige Podcast, den ich wirklich noch höre aufgrund von Zeitmangel, ist der von Dan Lebatard. Und da hieß es, man darf sich im amerikanischen Sport alles erlauben, aber was man sich als Coach nicht erlauben darf, ist den Locker-Room zu verlieren. War das am Ende des Tages der ausschlaggebende Grund, warum sich die Milwaukee Bucks von Griffin getrennt haben?
Ja, der Hauptgrund war sicherlich der Mangel, glaube ich, an Connections, die Griffin in der Lage war zu formen. Und wir können sicherlich über das Spielerische reden, wir können über die Probleme in der Defensive sprechen, also am hinteren Ende Milwaukee in den vergangenen Jahren, auch während der Championship-Saison, aber auch danach unter Mike Budenholzer immer eines der besten Teams der Liga gewesen. In diesem Jahr katastrophal. Also außerhalb der Top 20, eins der 10 schlechtesten Defensivteams der Liga. Das kannst du dir auch bei anderem Personal als in der Vergangenheit. Ja, Jrue Holiday ist weggegangen, aber du hast nach wie vor Brook Lopez, den Verteidigungsspieler des Jahres, und Giannis Antetokounmpo, einer der besten Verteidiger der Liga, und lässt dich so hinten vorführen. Das ist natürlich mit einer der Hauptgründe, warum Milwaukee hinter den Erwartungen, den eigenen Erwartungen, jetzt nicht unbedingt was die Siegesanzahl anbelangt, denn da stehen sie mit 30-13 waren es, als Griffin gefeuert wurde, letzte Nacht haben sie gewonnen, standen sie auf Platz 2 im Osten hinter den Boston Celtics. Aber es geht um die kollektive Erwartung in Milwaukee. Das ist ein Team, das jetzt das Championship-Fenster hat, das jetzt Meisterschaften gewinnen will, das jetzt die Tatsache maximieren will, dass man mit Giannis Antetokounmpo einen der besten Spieler aller Zeiten in den eigenen Reihen hat. Lange war nicht klar, bleibt Giannis, geht er woanders hin? Ja, die Angst innerhalb der Franchise war berechtigt. Dann hat man für Damian Lillard getradet, um auch Giannis zu signalisieren, hey, wir tun hier alles, um nochmal eine Meisterschaft zu gewinnen. Das ist das einzige Ziel mit so einem Spieler im Kader. Und wenn du dann als Coach dazukommst, dann ist das ja das Einzige, woran du gemessen wirst. Wie nahe sind wir an einem weiteren Titelgewinn? Und klar hätte man jetzt mit Griffin weitermachen können, aber von Beginn der Saison gab es da einfach zu viele Differenzen, zu viele komische Vibes. Ja, Terry Stotts, einer der besten Assistant Coaches in Milwaukee, noch vor dem ersten Saisonspiel aufgrund von Meinungsdifferenzen mit Griffin gegangen, und das ist komisch, weil Stotts einer der umgänglichsten Typen ligaweit ist, also da muss was vorgefallen sein. Immer wieder Missstimmungen, mangelnde Kommunikation mit dem Franchise-Player und mit den Spielern, und am Ende ist es genau wie du sagst, wenn du dann den Locker-Room verlierst, wenn du das die kollektive Truppe verlierst, und selbst wenn da hier und da mal wieder ein paar Sachen durchsickern und man ein paar Siege einfahren konnte. Es hat nie gepasst. Also es war nie okay. Der Vibe war immer ein bisschen off, der Vibe war ein bisschen komisch. Und naja, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist Championship oder gar nichts. Und nachdem man sich da zusammengesetzt hat mit Giannis, mit Damian Lillard, der sehr, sehr geduldig auch war bisher, der nicht richtig eingebaut wurde offensiv, also auch da hat es immer wieder gefehlt an Kreativität. Das Two-Man-Game zwischen Giannis und Lillard, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Insgesamt einfach zu viel oder eine zu steile Lernkurve für Adrian Griffin, der als Assistant Coach sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat in der NBA, aber für den, glaube ich, diese ganze Championship or Bust-Geschichte in Milwaukee bei seinem ersten Rundgang, hoffentlich nicht sein letzter für ihn selbst, aber als schwarzer Head Coach in der NBA ist es leider oft so, dass solche Typen dann kaum noch eine Chance bekommen. Also mal gucken, wie es bei Griffin ist, aber das war wohl ein bisschen zu groß, die Aufgabe, und dementsprechend auch das Ende für Griffin. Und ja, pikanterweise mit Doc Rivers dann den Mann verpflichtet, der seit ein paar Wochen als Top-Berater von Adrian Griffin für Milwaukee schon gearbeitet hat. Also weil Griffin eben solche Anpassungsschwierigkeiten hatte als First-Time-Head-Coach, hat man ihn erfahrenen Veteranen an die Seite gestellt. Das hätte eigentlich Stotts sein sollen als Assistant. Doc Rivers hat ihn beraten hinter den Kulissen, hat ihm versucht, so ein bisschen durch die schwere Saison zu helfen, diese ganzen Schwierigkeiten zu navigieren. Und dass es dann am Ende Doc Rivers geworden ist, das ist jetzt natürlich für NBA Twitter und für alle Fans und Journalisten, das ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil jetzt hast du natürlich Story für Wochen und Monate, noch bevor die Playoffs überhaupt losgehen. Und dann geht es ja erst richtig los, wenn Doc Rivers dann wieder als Head Coach mit einem Titelanwärter, mit einem Contender dann in die Playoffs startet. Da haben wir dann unsere Stories Tag für Tag und Woche für Woche. Da wird es dann sicherlich nicht daran mangeln.
Weißt du, was mein Eindruck ist? Und ich habe ja keine Ahnung. Ich schaue das Ganze nur von Weitem an, aber mein Eindruck ist, dass Doc Rivers wahrscheinlich der Coach ist, der sich selbst am besten verkauft, weil die großen Erfolge, ja, mit Boston gerne, aber bei den Clippers ist kein Titel dazugekommen, bei den 76ers ist kein Titel dazugekommen. Und dennoch, es gibt ja auch im Fußball und auch im amerikanischen Sport generell über die verschiedenen Disziplinen hinweg gibt es immer ab und zu Coaches, die einfach, ja, die gut sich selbst gut vermarkten. Wie gut ist denn Doc Rivers als Coach jetzt in der Basketballszene angesehen? Ist das ein absoluter Top-Notch-Coach und können die Bucks jetzt froh sein, dass er Zeit gehabt hat? Ich glaube, er hat seinen Job bei ESPN gekündigt Oder ist das ein großer Name, der aber vielleicht nicht ganz das, der viel verspricht, aber nicht alles halten kann?
Naja gut, auch da wieder die Erwartungshaltung dieser Franchises. Ne? Also Philly, LA Clippers, sicherlich mehr erwartet, als unterm Strich immer bei rumsprang. Doc Rivers notorisch bekannt dafür, dass er die meisten sicheren Führungen verspielt hat, egal ob es jetzt Homecourt Advantage war, egal ob es jetzt 2-0-Führungen waren, 3-1-Führungen, wie oft er da gescheitert ist. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen und dementsprechend auch viele, viele Fans und viele Journalisten auch sich auf die Schenkel klopfend aufgrund dieser Verpflichtung. Die Frage ist immer, also zwei Sachen, die wir hier ansprechen müssen. Erstens mal, was wäre die Alternative gewesen für die Milwaukee Bucks in dieser Situation? Mhm. Gäbe es einen besseren Head Coach auf dem Markt als Doc Rivers? Definitiv nicht. Also auch wer da jetzt einen Jeff Van Gundy mit reinschmeißen will. Jeff Van Gundy hat das letzte Mal vor 500 Jahren gecoacht in der NBA. Ja. Und darüber hinaus, ich glaube nicht, dass Jeff jetzt Bock hätte, seinen Hintern jetzt da wieder durch den NBA-Zirkus zu schleifen, denn Möglichkeiten hätte es genug gegeben für Jeff Van Gundy in den letzten Jahren. Also ich glaube, auch da müssen sich Fans dann ein bisschen mehr mit der Realität beschäftigen und schauen, was sind die Alternativen für Jeff Van Gundy in dessen Leben, und welche anderen Namen wären hier verfügbar gewesen für die Milwaukee Bucks, die, wie gesagt, für die geht es um die Meisterschaft und um sonst nichts. Also Doc Rivers sicherlich nicht nur der bekannteste Name, sondern auch der erfolgreichste Coach unter denen, die verfügbar waren. Und einer der erfolgreichsten Coaches in der NBA-Geschichte auch. Also das darf man auch nicht vernachlässigen. Also nicht nur jetzt die Meisterschaft mit Boston, das wird von vielen herangezogen. Ja, seitdem hat er nichts mehr gewonnen. Das stimmt, also keinen Titel mehr gewonnen. Aber Regular Season Win Percentage gibt ihm recht, war vor den Celtics Head Coach of the Year mit den Orlando Magic. Also es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt Doc Rivers nur ein Glückspilz, der einen guten Vermarkter und einen guten Agenten hat. Darüber hinaus die zweite Frage. Wie gut waren diese Teams, LA Clippers, Philadelphia 76ers, wie gut waren die wirklich? Also waren das wirklich Championship-Contender-Teams? Sind wir uns sicher, dass ein Joel Embiid und vor ihm ein Chris Paul oder ein Blake Griffin, dass das absolute Ausnahmespieler sind, die ein Team zum Titel tragen können? Denn bei allem Respekt vor den Coaches und davor, was sie leisten, ja, selbst wenn man bei Greg Popovich, dem Greatest of All Time hier ansetzen möchte, gewinnt ein Greg Popovich seine Titel ohne einen Tim Duncan? Ohne Manu Ginobili, Tony Parker in seinem Team. Also vielleicht sind das eher die Fragen, die man sich stellen müsste. Vielleicht war Doc Rivers auch trotz seiner Lapsus als Coach einfach nicht in der Lage aufgrund des Personals. Jetzt hat er mit Giannis Antetokounmpo einen der absoluten Top-Spieler, einer der besten Spieler aller Zeit. Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, wer Dirk Nowitzki als besten Europäer of all time herausfordert, klar kam jetzt noch Nikola Jokic dazu, aber das ist schon einer der All-Time-Greatest. Hey, mal gucken, was der aus Giannis herausholen kann. Damian Lillard, auch einer der besten Spieler aller Zeiten, einer der besten Shooter aller Zeiten, einer der am meisten Clutch-Spieler aller Zeiten. Das sind Typen, mit denen du schon gewinnen kannst. Und vielleicht sollten wir Doc Rivers jetzt die Chance geben, mit so einem Kader in den Playoffs was rauszuholen. Wer jetzt Embiid und Harden jetzt da unbedingt ansprechen will in Philadelphia, also da waren andere Probleme am Werk. Und nicht nur Doc Rivers war jetzt der Hauptschuldige daran, dass Philadelphia keinen Titel gewonnen hat mit ihm. Und wie gesagt, er wird dieses Team verbessern, defensiv. Die Vibes werden besser sein. Doc Rivers ist dafür bekannt, Players-Coach zu sein. Da stehen sie im Team oft, weil er eben super Arbeit leistet. Und die Messlatte, die kommt dann in den Playoffs. Das weiß Doc Rivers auch, das wissen die Bucks. Aber wie gesagt, aus Mangel an Alternativen und aufgrund des Bildes insgesamt und eben dieser Erwartungshaltung war Doc Rivers die beste Lösung für die Bucks. Also ob man jetzt Doc Rivers mag oder nicht, das ist ein Fakt.
Gut, ich stehe ihm komplett emotionslos gegenüber. Aber ich bin eben so jemand, der sagt, na Moment, er hat seit 2008 nichts mehr gewonnen. Aber wie du jetzt mir dargelegt hast, okay, jetzt verstehe ich's, keine Frage. So, dann gibt's in der NFL ja auch, da amüsiere ich mich immer drüber, dass jede Woche ein anderer Quarterback wahrscheinlich der beste aller Zeiten ist oder ein Team jetzt auf dem ganz sicheren Weg zum Super Bowl-Titel ist. In der NBA gibt's ein Team, das besonders heiß ist und da scheint der Name Programm zu sein. Das sind die Phoenix Suns im Moment, die gegen die Mavericks mal ganz elegant auch in der letzten Nacht mit 23 gewonnen haben. Wo jetzt, Sepp, und ist das der Grund, eben die drei Großen, Bradley Beal, Devin Booker und Kevin Durant, zueinander gefunden haben oder wirklich jetzt erst auch aufgrund verschiedener Verletzungen endlich zusammenspielen können?
Ja, beides. Also Beal war lange raus. Die haben die ersten zwei Saisonmonate de facto damit verbracht, sich abzuwechseln, wer aussitzt, wer verletzt, zuschaut und haben jetzt erst so richtig angefangen, seit Ende Dezember ein bisschen ins Rollen zu kommen. Jetzt haben wir einen Monat gespielt und man merkt schon an den Leistungen dieser Top 3 und auch der Suns insgesamt, wie stark dieses Team sein wird. Also alle drei zu stoppen wird unmöglich sein. Die Suns sicherlich kein perfektes Team, aber nochmal, wie bei allen neu zusammengestellten Top-Teams dauert es eine Weile und Phoenix hatte eben den Nachteil, dass wochenlang, monatelang mindestens einer immer verletzt war. Und wenn einer fehlt, dann reicht's eben nicht. Ja, aber deswegen hast du die drei und das Team ist toplastig aufgestellt und dann geht es darum, die richtigen Rollenspieler zu finden. Die komplette Starting Five der Suns ist exzellent. Wenn du da jetzt auf der Bank eins, zwei Typen findest, die dir ein bisschen helfen können in der Playoff-Rotation, die meistens dann immer nur 8 Spieler ungefähr umfasst, dann hast du schon ein Team, das sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird. Und klar, die 7 Siege jetzt in Folge, da kann man jetzt natürlich sich drüber lustig machen, dass da jetzt die Trailblazers dabei waren oder die Chicago Bulls. Das sind jetzt hier keine absoluten Elite-Teams, aber es waren jetzt nicht nur miese Mannschaften. Ja. Also Dallas sicherlich respektabel, die Pelicans, die Pacers, die Lakers, die Kings. Also Phoenix ist schon auf dem Weg, da was richtig Gutes aufzubauen mit diesen dreien. Und wenn man auf die Zahlen blickt, das ist schon extrem elitär. Also wenn die ein bisschen Nerd-Talk hier, Jens. Wenn die drei zusammen auf dem Parkett stehen, dann haben die Suns die beste Offensive, die beste Defensive und das mit Abstand beste Net-Rating der NBA, also die Punktedifferenz, die Differenz zwischen Angriff und Verteidigung. Das ist schon unfassbar schwer aufzuhalten. Und du hast, wie gesagt, diese Go-To-Guys im Team, die dir jederzeit 20, 30, manchmal 40 Punkte auflegen können. Kevin Durant, einer der MVP-Kandidaten in jeder anderen Saison, hier schwebt er unter dem Radar, weil andere eben ein bisschen bessere Zahlen auflegen und die Teams mehr Erfolg haben. Aber in dem Alter so abzugehen, ist schon unglaublich nach einer Achillessehnenverletzung. Und Devin Booker und Bradley Beal sowieso im Rückraum als Schützen, als Playmaker. Also Phoenix ist schon ein Team, über das viel zu wenig gesprochen wurde zu Beginn der Saison. Das wurde ein bisschen belächelt, aber analog zu den LA Clippers zum Beispiel, bei denen es ja ähnlich lief, auch da der ganze Lärm um den Harden-Trade und dann waren sie schlecht und dann lief es nicht. Und jetzt sind sie seit 2 Monaten das heißeste Team der Liga. Also diese beiden Teams, Phoenix und die LA Clippers, momentan auf 5 und auf 4 im Westen, die werden sehr, sehr schwer auszuschalten sein in den Playoffs dann für die Top-Favoriten. Die Frage ist, wer sind überhaupt die Top-Favoriten im Westen? Also sind es die Nuggets? Ne? Also ja, ne? Sind es die Nuggets? Klar, der Champ muss genannt werden. Die sind knapp hinter Platz 1. Dann die beiden Überraschungsteams, OKC und Minnesota. Und also da musst du die Clippers und die Suns definitiv dazu zählen. Also jetzt Phoenix zum Beispiel in den Western Conference Finals oder in den NBA Finals zu sehen, das wäre kein Schocker. So wie sie spielen im Moment. Ich glaube, das merken auch diejenigen, die so ein bisschen skeptisch waren, ob das überhaupt funktionieren kann mit diesen dreien.
So, und jetzt noch, also wer Sepp auf Twitter folgt, @NBA-Chefkoch übrigens, der merkt oder der glaubt auch, dass du ein bisschen auch die Belange als wohlwollender Anwalt von Victor Wembanyama in die Hand genommen hast, wenn es darum geht, jetzt habe ich es wieder, Wembanyama wohlgemerkt, nicht mit Einhänden, von Victor eben, von Wemby. Und in Sachen eben auch Rookie of the Year Race, jetzt hat er wieder gegen Chad Holmgren gespielt. Ich verstehe das ungefähr so, dass Holmgren eigentlich der Herausforderer für den Rookie of the Year sein könnte. Wie liegt Wemby in diesem Rennen im Moment aus deiner Sicht?
Ja, da sind sich viele uneinig. Also einige stehen mehr auf Effizienzwerte und auf Teamerfolg. Da hat Chet Holmgren natürlich als vielleicht zweit- oder drittbester Spieler des besten Teams im Westen die Nase vorne, kann sich mehr auf seine Rolle konzentrieren und ist natürlich auch schon ein Jahr dabei. Also er hat nicht gespielt in seinem Rookie-Jahr, ist technisch gesehen erst in diesem Jahr Rookie, aber er wurde schon 2022 gedraftet von OKC, hat dann verletzt ein Jahr pausiert. Und ist jetzt in diesem Jahr erst dazugekommen. Elitärer Rookie, also ich glaube in jedem anderen Jahrgang, ohne Wenn und Aber, ohne jeden Zweifel, der Rookie des Jahres. Aber Jens, bei aller Liebe für Chad, bei aller Liebe für die unglaublichen Fähigkeiten, Victor ist von einem anderen Planeten. Und das ist jetzt nicht nur Hype, das sind jetzt auch nicht nur so ein paar Highlights oder ein paar Spiele, in denen er da jetzt brilliert hat, sondern das ist ein Typ, der bisher nie dagewesene Werte auflegt, der bisher nie dagewesene Fähigkeiten aufs Parkett bringt und der, und das vergessen die meisten, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat besser wird. Und wenn man sich so ein bisschen die beiden im Vergleich anschaut, wenn man jetzt da irgendwie 10 Spiele-Split sich heranzieht, ja, die Saison ist jetzt für alle Teams, ich glaube Golden State war das letzte Team letzte Nacht, das das 41. Saisonspiel absolviert hat, also wir sind jetzt bei allen Teams über die 50%-Marke drüber. Wenn man jetzt 10 Spiele nimmt, sieht man, dass Chet ein paar Problemchen bekommt, so ein bisschen Rookie-Wall ist immer so ein Thema, ne? Nach 2-3 Monaten wird es dann schwerer für die Frischlinge, dann dieses Pensum zu gehen und dann sich weiter zu verbessern. Wembanyama wird besser mit zunehmender Saisondauer und Wembanyama spielt in einem Team, das ohne Wembanyama eines der schlechtesten Teams aller Zeiten wäre. Also wir haben uns über die Pistons oft lustig gemacht, die San Antonio Spurs wären noch mieser als die Pistons. Da passt so gut wie gar nichts. Man vergisst es oft, weil Popovic da ist und weil Wembanyama da ist, aber das ist ein absolutes Katastrophenteam. Da fehlt es an Shootern, da fehlt es an Spielmachern, da fehlt es an Verteidigern, da fehlt es an Plan, da fehlt es an Erfahrung. Das jüngste Team der NBA sind die Spurs auch. Und du hast dann jemanden, der lange Zeit außer Position eingesetzt wurde. Jetzt haben sie endlich es geschafft, Wembanyama auf die 5 zu stellen. Und seitdem sie das gemacht haben, geht er noch mehr ab als zuvor. 20 Punkte, 10 Rebounds und über 3 Blocks im Schnitt. Der letzte Spieler, der solche Werte überhaupt in der Saison aufgelegt hat, 15, 10 und 3. NBA-Spieler, nicht Rookie wohlgemerkt. Das war Shaquille O'Neal vor 24 Jahren. Also da sind wir schon in Sphären, ja, ich könnte jetzt alle möglichen anderen Vergleiche heranziehen. Muss man nicht, wenn man sich, wenn man ja mal einfach nur vielleicht ein paar Highlights reinzieht oder mal ein ganzes Spiel, dann sieht man sofort, warum das nicht nur mein Rookie of the Year ist, sondern warum das ein Typ ist, der die NBA auf lange, lange, lange Jahre dominieren wird. Also wer ihn jetzt noch ein bisschen verklopfen will, der hat jetzt noch Gelegenheiten, denn das ist so die Grundlage, das ist die Basis von dem, was Wembanyama in Zukunft liefern wird. Und das ist schon extrem stark. Und das ist jetzt nicht nur gegen die miesen Teams, sondern wenn man ihn im direkten Duell gegen Jokic, Embiid, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo sieht, auch da brilliert er mit seinen Werten, mit seinen Zahlen. Wurde bisher noch von niemandem so richtig vorgeführt. Embiid 70 Punkte spielen mal außen vor, aber auch da war Wemby nicht die ganze Zeit der Verteidiger und Embiid ohnehin der wahrscheinlich Nummer 1 MVP-Kandidat momentan. Also Wemby ist schon von einem anderen Planeten und je länger die Saison dauert, desto mehr merkt man das, glaube ich, auch. Alle hatten Chet Holmgren zu Beginn als Rookie des Jahres vorne. Ich habe von Anfang an gesagt, wartet mal ein bisschen ab, lasst mal Wemby so ein bisschen ins Rollen kommen und ich bleibe nach wie vor der Fahrer des Wembanyama Bandwagons, wie du gesagt hast, wer noch draufspringen will, es ist noch Zeit. Ich glaube, der wird immer voller. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass Wembanyama am Ende auch Rookie of the Year wird.
Ich hole mal schnell das Trampolin aus dem Keller. Danke, Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch. Das ist kaum ein Bandwagon, den ich einfach so unbeachtet an mir vorbeiziehen lasse. Big Show 645. Danke, Sepp. Kurze Pause.
Hello, I'm Fernando Verdasco, and you're listening to Sport Radio 360.
Servus, Klaus.
Servus, Paul.
Big Show 645. Ihr habt schon gehört, Sie haben sich begrüßt. Klaus Bellstedt vom Spiegel und Paul Häuser von Sky. Ich grüße euch beide auch. Aus aktuellem Anlass wollen wir nicht verhehlen, dass die erste Finalistin Klaus bei den Frauen feststeht. In einer Neuauflage des Endspiels von den US Open 2023, Katarina Sabalenka, aus meiner Sicht deutlicher als das Ergebnis von 7-6-6-4 hergibt, gegen Coco Gauff gewonnen. Was wurscht ist, sie ist im Finale. Kann sie entweder Quinn Wenzhen oder Diana Jastremska noch stoppen oder ist das wieder, wie schon im letzten Jahr, das Turnier von Arena Sabalenka?
Ja, vermutlich. Also ich habe das Halbfinale mir auch angeschaut. Sie ist genau wie du. Also es war ein phasenweise zumindest hochklassiges Match, fand ich, mit kleinen, nur kleinen Unterschieden zwischen den beiden. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass Gauff vielleicht ihr das Bein stellt aus Gründen. Ich meine, wir dürfen es ja sagen, Jens, dass wir Coco-Verehrer sind.
Ja, das ist wahr.
Insgesamt gibt mir so ein bisschen die Attitüde von Sabalenka. Okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Fahrt auf. Also das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger, wenn ich ehrlich bin. Coco hat ja so ein bisschen versucht, dagegen zu halten, auch mal einen emotionalen Ausbruch gehabt. Das finde ich gut. Das braucht man wahrscheinlich noch mehr gegen sie. Damit kann Sabalenka Gegnerinnen extrem beeindrucken. Das fängt schon an beim Warmmachen. Ich habe mir sie heute mal angeschaut. Es gibt auf der Australian Open Media, auf dem Media Hub gibt es eine Kamera, die nur diesen Vorraum vom Lockerroom ausspäht. Und da kannst du genau sehen, was sie macht und wie sie da rumalbert und wie sie auch Goff im Grunde da ignoriert hat und da so mit ihren extrem breiten Schultern, das meine ich in doppelter Hinsicht, da an ihr vorbei stolziert und so. Das ist schon alles richtig, richtig gut. Ich mag es nicht, ist nicht mein Style, aber ich glaube, es kommt, es spricht alles für sie. Und klar, die beiden Underdogs dann im Finale, es läuft ja gerade das zweite Halbfinale. Ich bin total gespannt, ist völlig offen für mich. Jastremska wäre eine gute Story. Ihre Vorgeschichte ist auch nicht ganz unproblematisch mit den Doping-Vorwürfen, die es gab und Kontamination und so weiter. Kun Wen Cheng fände ich super, ein großer Held in China. Ich mag sie, wie sie spielt, die ganze Persönlichkeit, die sie hat. Das würde ich mir wünschen. Glaube dann aber schlussendlich im Finale wird Sabalenka gnadenlos sozusagen das Ding durchziehen, was sie vom Anfang an gemacht hat. Power Tennis ohne Ende, bisschen Mindgame, Einschüchterung der Gegner und ja, natürlich auch eine überragende Tennisspieler, muss man einfach ganz klar sagen.
Tja, kaum eine Frau, die so angetaucht hat. Ben Rothenberg hat es getweetet, sogar in der Geschichte vielleicht des Tennissports, die wirklich Vorhand und Rückhand so gnadenlos durchzieht. Es wäre natürlich eine wunderbare Story, wenn eine Ukrainerin eine Weißrussin im Finale schlagen würde. Und der Jana Jastremska ist ja nicht ganz so outspoken wie Marta Kostyuk. Das ist aber auch Jastremska hat hier schon ein paar Anmerkungen gemacht. Aber ja. Paul sitzt auf Kohlen. Denn Paul, es könnte bei diesem Turnier so weit sein, wollen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte so weit sein, dass Alexander Zverev mal zumindest sein zweites Grand Slam Finale erreicht, nach 2020, was er natürlich gewinnen hätte, nicht sollen, sondern müssen gegen Dominic Thiem, was er dann noch verloren hat. Die Ausgangssituation diesmal ein kleines bisschen schwieriger. War Zverev im Viertelfinale gegen Alcaraz so gut? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich war schockiert, wie schlecht Alcaraz die ersten beiden Sätze gespielt hat. Das war ja unglaublich, ja. Da hat der Alex Mickelson hat Zverev mehr gefordert als Carlos Alcaraz, oder war Zverev einfach so in der Zone, dass er, ja, dass Alcaraz einfach keine Meter hatte. Was sagst du, Paul? Bitte, Zeit für eine Lobeshymne.
Ja, die muss man auch jetzt mal auspacken, finde ich. Also, wie man sich steigern kann, das ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube schon, das war mit die beste Leistung, die wir von Sascha Zverev überhaupt gesehen haben. Also der hat schon Mega-Matches gehabt, dürfen wir die Olympischen Spiele nicht vergessen. Djokovic da im Halbfinale geschlagen. Da hat er aber vor allem kräftemäßig Djokovic da geknackt. Djokovic war da platt. Aber es gab schon diese Matches von Zverev, wo er in der Offensive das so dominiert, so gewinnt. Das Olympiafinale gegen Khachanov zum Beispiel auch. ATP Finals gegen Medvedev damals. Da hat er auch Medvedev komplett im Schläger aus der Hand genommen. Aber das gestern war nochmal anders. Das finde ich, hatte nochmal eine andere Qualität. Klar, Alcaraz, man hat richtig gespürt, wie überfordert er ist, wie er überpowert wird und wie Alcaraz auch viel zu kurz war in seinen Schlägen und dann hektisch wurde. Und Zverev, der kann ihn da mit 1-3 und 3 nach Hause schicken, schafft's dann nicht, kriegt diesen Mega-Dämpfer und bin ich jetzt gespannt, was Klaus sagt, was du auch sagst, Jens. Ich hatte schon das Gefühl, das kann komplett kippen. Und wie knapp das dann war im vierten Satz, da war Alcaraz nicht weit weg. Wenn Alcaraz nicht dieses blöde frühe Break kassiert. Und da, ja, also eigentlich war das Momentum komplett beim Spanier. Und das ist, finde ich, das Krasseste bei Zverev. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Diese Resilienz, diese Zähigkeit, die er hat. Er hat diese Blutblasen, das hat nicht gut ausgesehen, wie er da manchmal ausgelaufen ist, wie es zwischen diesem Ballwechselmann und nach den Stops und eigentlich, boah, also wenn es im fünften geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Zverev das gewinnt. Aber die Art und Weise, das dann so zu ziehen, natürlich 90% erste hatte der phasenweise drin in diesen ersten zwei Sätzen. Zverev fast unspielbar. Also da dominiert er auch, kann er auch gegen Djokovic mit seinem Aufschlag dominieren. Aber er steht drauf auf der Grundlinie. Er kommt insgesamt, wie oft war er am Netz? Ich glaube 56 Mal.
Und er hat die Vorhand besser gespielt, ja? Das muss man auch sagen.
Ja, und die Vorhand. Und die Vorhand war ja katastrophal gegen Norrie. Also, oder war richtig schwach im Turnier schon gegen Lukas Klein auch so passiv. Und diese Leistungssteigerung gegen Mickelson hat er mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Das war so überzeugend, aber das Alcaraz, das war, finde ich, eine meisterhafte Leistung. Und eine Leistung, die, also bei Alcaraz ja bisher auch im Turnier sehr, sehr stark war, die schon jetzt untermauert, Moment mal, Freunde, ich kann das Ding gewinnen. Wenn die Blutblasen, wenn die jetzt kein Faktor sind gegen Medvedev, würde ich ihn sogar vorne sehen. Dann glaube ich wirklich an ein Finale mit Sascha Zverev. So wie ich es vor dem Turnier gesagt habe. Zverev gegen Sinner.
Klaus.
Ja, was ich noch hinzufügen würde wollen, nach der glänzenden Analyse von dir, Paul, die wirklich allumfassend ist. Also zwei Sachen. Einmal ist mir noch aufgefallen, also nochmal zu Alcaraz. Im Grunde war es haben viele ja gesagt, ich habe es auch dann, glaube ich, mal getweetet zwischendurch, der Matchplan von Alcaraz eigentlich falsch. Eigentlich war der richtig, wenn man bedenkt, dass er die Vorhand vorher als Schwachpunkt ausgemacht hat. Das hätten wir ja auch nach den Spielen, die Paul beschrieben hat. Und er hat extrem viel auf die Vorhand gespielt und hat sie um die Ohren bekommen. Also das war vielleicht doch gar nicht so falsch vom Alcaraz-Team, ihn da so ich hatte es erst so gedacht, Mensch, die haben ihn eigentlich falsch eingestellt. Aber er hat dann, das war sein Fehler, nicht umstellen können. Okay, jetzt weg von Alcaraz zu Zverev. Extrem aufgefallen und positiv. Das hat mir extrem gefallen. Dieses totale Bei-sich-Bleiben. Also ich hatte nie das Gefühl, auch in dieser kritischen Phase, im dritten und dann auch im vierten, dass er so die Fassung verliert wie früher, dass er auch mal einen emotionalen Ausbruch zu seiner Box macht. Das kennen wir ja alles. Er wirft die Schläger schon länger nicht mehr. Aber er war eigentlich zu jeder Sekunde dieses Spiels, auch bei der Behandlung, auch davor. Ich hatte auch das Gefühl, als er da einmal so austrabte, Paul am Netz, meine Güte, der kann das gar nicht mehr gewinnen mit diesen Schmerzen. Aber auch das hat ihn ja überhaupt nicht aus der Bahn geworfen. Er ist in der Spur geblieben. Ich finde, das war die größte Leistung gestern. Es war das größte Match seiner Karriere. Und er kann echt stolz auf sich sein, wie er sich in manchen Dingen verbessert hat. Und das ist mir aufgefallen. Also der hohe Grad an Konzentration über so einen langen Zeitraum. Das war nicht immer so. Wir erinnern uns, dass es eigentlich in jedem Match eine Phase immer bei Zverev gab oder in fast jedem, wo er eben sich hat auch ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, selber dafür verantwortlich war, sich mit Leuten angelegt hat, mit dem Schiedsrichter und mit Zuschauern und sowas. Nee, er war echt, hatte so ein Urvertrauen in sich. Und ich frage mich, woher das kommt. Das müsste man irgendwie mal besprechen, weil das ist, da können wir uns ja alle irgendwie immer nur so konstruieren, wie so, warum das so ist und so. Aber irgendwas ist, glaube ich, passiert. Er sagte ja gestern auch noch später, er ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vor anderthalb Jahren. Also das müssten wir mal irgendwie rausfinden und recherchieren mit ihm zusammen, erörtern. Aber ich war auch schwer beeindruckt und genau wie Paul. Ich habe heute Nacht, als ich mal wieder irgendwie nicht schlafen konnte wegen zwischen zwei Milchkannen für meinen Sohn, habe ich mir gedacht, hey, der kann das echt gewinnen gegen Medvedev. Gestern dachte ich noch, nee, Angstgegner, wir wissen alle, die letzten 5 von 6 Spielen im letzten Jahr verloren gegen ihn, zwar immer eng und so, aber ich habe dann irgendwie auch gedacht, nee, das kann der wirklich gewinnen. Das kann der gewinnen, vielleicht sogar auch ganz deutlich. Also ich bin super gespannt und ja, also irgendwie ein großer Tag für ihn gestern. Doch, ja.
Ja.
Ich füge nur noch eine Sache an, worauf man sich früher immer verlassen konnte, war, dass Zverev irgendwann eine Phase hat, wo er Doppelfehler macht. No more. Ja. Es gibt keine Doppelfehler mehr. Also früher mal, auch in diesem Spiel gegen Thiem, da in diesem US Open Finale, wo das schlechteste Tiebreak aller Zeiten gespielt wurde, glaube ich, im 5. Satz, weil beide so viel Angst hatten. Aber du wusstest auch in dem Match, dass irgendwann ein Doppelfehler kommt und kommt nicht mehr. Also das ist schon auch eine Weiterentwicklung, die Zverev genommen hat.
Vielleicht aber einmal ganz kurz einhaken, weil wir sind ja auch Tennis-Nerds. Was ich extrem interessant fand gestern, ich weiß nicht, ob ihr es noch mitbekommen habt, Kyrgios hat dann bei Discovery Plus so ein bisschen analysiert. Normalerweise, finde ich, macht das nicht so gut. Der muss auch noch reinwachsen. Aber eine Sache ist ihm aufgefallen, das fand ich interessant. Er sagte, er habe beobachtet, dass Zverev den Ball nicht mehr so hoch wirft beim Aufschlag, Paul. Du hast ihn viel mehr kommentierst ihn ja auch regelmäßig und so. Ist das was dir auch aufgefallen ist? Und Zverev wurde darauf ja noch angesprochen und sagte in der Tat, er würde nicht mehr so hoch werfen, der könne damit schneller sein, in den Rhythmus kommen und so. Das kannst du das bestätigen? Und was sagst du dazu?
Ja, ist mir auch aufgefallen. Also der ist jetzt nicht wesentlich, also das ist nur ein bisschen. Aber dadurch ist natürlich prozentual diese Wahrscheinlichkeit, dass du das falsche Timing erwischt, gerade beim zweiten, wo er ein bisschen Tempo rausnimmst, ist diese Wahrscheinlichkeit reduziert worden. Und er hat sich jetzt da so eine Aufschlagumstellung, boah, das kostet viel, viel Zeit und ganz, ganz viel Wiederholungen. Und dann brauchst du diese Routine im Match. Und bei Zverev wusste ja jeder Gegner, da kann immer ein Wackler drin sein und dann kannst du natürlich eigentlich auch schön provozieren. Bublik hat das ja, Kyrgios wäre auch so ein Kandidat. Die haben das dann auf die Spitze getrieben, indem die da fast auf der T-Linie dann standen auch. Und es wäre nochmal extra unter Druck gesetzt haben. Aber ja, er hat einen Doppelfehler gemacht. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im gesamten Match. Ja, das hat völlig gesagt. Er ist total stabil und der zweite ist ja auch richtig gut und scharf nach wie vor. Der erste ist so eine Waffe und am Ende waren es 85% erste drin, nochmal nachgeschaut und ich habe wahrscheinlich gesagt, fast 50 Mal am Netz, er war 45 Mal am Netz und macht 31 Mal den Punkt, also 70% Quote, gewonnene Punkte und das war ja auch bei Zverev in der Vergangenheit nicht selbstverständlich, dass er manchmal diesen Moment verpasst hat, nachzugehen, weil er sich selber nicht vertraut hat, weil er seinem Volleyspiel nicht vertraut hat und seinen guten Angriffsschlägen nicht, wofür es eigentlich keinen Grund gab. Aber weil es auch nicht diese Natürlichkeit, die Alcaraz ja hat in der Offensive, die hat Zverev nicht. Und da, Klaus, du hast es, also wie du es beschrieben hast, habe ich mir auch gedacht, wo kommt das jetzt her? Aus einem Sieg gegen Norrie und aus einem Sieg gegen Lukas Klein kann es ja eigentlich nicht herkommen. Gegen Norrie war er 2-3 Meter hinter der Grundlinie und das Spiel lag ja eigentlich viel mehr auf dem Schläger von Norrie. Das hat ja Norrie im Match-Tiebreak eher mehr vergeigt. Es ist Wahnsinn, was wäre konditionell da abreißt, wie fit der ist. Aber diese Leistung gestern, ey, das war offensiv so dominant, so stark. Und er war vor allem auf der Vorhand, wo du wirklich das Gefühl hattest, ey, der Alcaraz, genau die richtige Taktik, der wird ihn auf der Vorhand zerstören, dachte ich wirklich. Dass das voll in die Hose gehen kann für Zverev. Und mein Gefühl war, das kann dreiseitig für Alcaraz werden. So. Und dann, also, das so rumzudrehen, jetzt bin ich echt gespannt. Medvedev ist der Mastermind, das ist der Schachspieler. Und wie Medvedev hat ja auch dieses Kunststück hingelegt, der sah gegen Hurkacz auch katastrophal aus, dass ihm das komplett aus der Hand läuft. Der soll auch ein paar Blasen haben an den Füßen. Also das wird jetzt echt interessant, was das für ein Match wird. Und Sinna Djokovic sowieso auch. Also das Turnier liefert dermaßen ab.
Ja, und echt.
Ich bin echt neugierig, ob es wäre genau diese Leistung. Das hat eigentlich gezeigt, was tief drin in ihm steckt, dass er in den nächsten Jahren, wenn er das so beibehält, dass er da ganz vorne mitmischen kann. Weil, ging mir auch schon so, wie viele Experten auch schon gesagt haben, Moment, er hat eigentlich genau diesen Spot verpasst, um die Nummer 1 zu werden und Grand Slam Turniere zu gewinnen, weil jetzt werden Alcaraz, Rune und Sinna übernehmen. Und diese Leistung gestern hat mir gezeigt, nee, es ist eben genau nicht so. Ist da noch richtig in der Mix.
Okay, Paul, jetzt müssen wir dich wieder einfangen mit dem Lasso, ja? weil ich glaube auch, dass er gegen Medvedev gewinnen kann. Ich glaube sogar, dass er gewinnen wird, weil, wie Klaus sagt, die Partien im letzten Jahr, ja, da hat er einige verloren, aber die in Monte Carlo, die in Indian Wells, die hätte er genauso gut gewinnen können, auch bei den ATP-Finals. Ein komplett knapper erster Satz, den dann halt Medvedev gewinnt. Also ich habe es vorhin schon gesagt und Götzi hat mir dafür die Ohren lang gezogen. Ich wünsche mir einen Turniersieger Medvedev, weil ich Medi einfach liebe. Aber ich kann mir alle vier vorstellen mittlerweile. Nein. Ich glaube aber, dass im Finale, ganz ohne Scheiß, ich glaube, dass Zverev im Finale gegen Djokovic eine sehr gute Chance hat, weil der Djokovic in großen Matches schon geschlagen hat. Das war damals in Rom, wo er sein erstes Tausender gewonnen hat, hat er ihn gnadenlos abgezogen.
Kommt aber Sinner ins Finale.
Ja, das ist, und Sinner hat eine 1-4 Bilanz, glaube ich.
Dazu wird es kommen.
Ja, und Sinner hat eine schlechte Bilanz gegen Zverev. Der beste
Spieler des Turniers war doch Sinner, bisher. Mhm. Muss man auch sagen.
Ja, ja.
Die Frage ist, kann Sinner drei Sätze gegen Djokovic gewinnen? Schafft er das wirklich?
Das war
drei Sätze. Ja.
Ein Wort müssen wir noch verlieren. Wir sind heute sehr lang unterwegs. Ein Wort müssen wir noch verlieren. Denn die Quote, dass Diana Jastremska die Australian Open gewinnt, waren vor der Qualifikation ungefähr gleich, auf gleicher Höhe mit der Quote, dass der SV Werder Bremen bei Bayern München gewinnt, Klaus.
Ja! Ja!
Hey, Leute, lässt sich super vergleichen, oder? Unfassbar.
Ja, ich muss es kurz erzählen, ey, weil es so lustig
Paul,
ist.
Bitte.
Ja, ich habe einfach mir gedacht, ach komm, Werder ist da, das muss man machen. Und mein Sohn Luke, der ist jetzt 7, der war noch nie im Fußballstadion und hat gesagt, ja, er ist eigentlich jetzt nicht so der Fußballfan, der spielt Basketball im Verein, aber er hätte schon mal Lust so auf Allianz Arena und sowas. Und eigentlich dachte ich, ich nehme ihn zu den Löwen ins Grünwalder mit, aber dann, okay, Werder ist da, schauen wir uns an, hab ihn aber, er weiß ja, ich bin ein großer Werder-Fan. Ich habe ihn schon darauf vorbereitet, das könnte eine ganz schöne Packung geben. Normalerweise verliert Bremen immer. Und dann haben wir vorm Spiel, tatsächlich habe ich nachgeschaut, der letzte Sieg von Bremen gegen Bayern war 2008, dieses 5-2. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, eigentlich war es ja ein 7-0 für Bremen, weil die zwei Tore für Bayern hat damals Borowski geschossen. Also, ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, das wird ein schlimmer Nachmittag für Bremen werden. Und dann sind die so gut reingekommen ins Spiel. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, was ist denn mit den Bayern los? Die sind so harmlos. Und die Konter von Werder waren so gefährlich. Da ging eigentlich immer was, diese Riesenchance von Stay schon und Jinma macht ein super Tor, das dann knapp zurückgenommen wurde wegen diesem einen Foul vorher. Also es war ein hochverdienter Sieg. Es war am Ende völlig in Ordnung, dass Bremen da drei Punkte mitnimmt und ich bin echt begeistert von dieser mannschaftlichen Geschlossenheit gewesen. Die standen da hinten richtig gut, klar, Zetterer hat dann ein paar Mal toll gehalten, da war einmal Pfosten noch dabei und Glück. Aber das war verdient und so kann es für Werder, da gibt es jetzt echt gute Nachrichten, jetzt auch mit Investoren, die dazukommen, 38 Millionen, also finanziell wird Bremen stabiler, so kann es weitergehen. Also das sind tolle Signale.
Und mit tollen Signalen.
Bayern, Schwachmomente gut ausgenutzt.
Ja, das muss man auch.
Bayern ist schon sehr bedenklich, muss ich sagen.
Naja, da hat man, schwache Momente ausgenutzt. Momentum genutzt, das machen wir jetzt auch. Wir hören uns nächste Woche in der Big Show wieder, am kommenden Donnerstag ab 17 Uhr, dann die Big Show 646. Ich werde da schon in Tatabánya sein. Schauen wir mal, ob ich dort einen frisch gebackenen Australian Open Champion begrüßen werde. Ja, man weiß es.
Noch ganz kurz, Jens, das ist noch die Pointe. Mein Sohn ist jetzt natürlich Hardcore-Werder-Fan.
Ja, mit Recht.
Ja, herrlich.
Gut so.
Wieder einer mehr.
Man braucht jeden Einzelnen. Paul Häuser und Klaus Belschner. Danke euch beiden. Das war's, die Big Show 645, Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!